2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Mittwoch, 7. Juni, ungefähr 19:10 und wir sitzen hier versammelt zur 42. Ausgabe des Millantons, unserer Saisonrückblickfolge. Zu fünft sind wir hier, erneut im Konferenzraum der Fanräume, blicken auf das Bombenräumkommando des Heiligen Geistesfeldes und mit mir, ich bin Mike, versammelt sitzen mir gegenüber zum Beispiel Johnny.
Ja, der Mode-, Beauty- und Fashion-Beauftragte ist wieder zurück. Noch wenig zu kritisieren heute, bis auf Sven, aber da kommen wir später zu. Der sieht ja immer ein bisschen schlimm aus.
Wir haben aber einen recht hohen Anteil Official Merchandise heute.
Das ist auch direkt vom Tisch her, finde ich, sehr schön getrennt. Ja, während hier so die Freidenker-Szene ist da so das. Aber na gut.
Freidenker-Szene, ja. Zu seiner Linken, mir schräg gegenüber, Sebastian.
Moin. Ja, aber Johnny hat recht. Irgendwie, das ist so ein bisschen, ihr sitzt da so zu dritt, alle mit St. Pauli-Jacken.
Ja.
Das ist ja überraschend.
Was sonst?
Pauli-Podcast. Ja, naja, es gibt ja auch Leute, die manches Mal, ach, egal. So, Stefan neulich mit seinem Kicker-Dings. Da warst du nicht da. Du warst länger nicht da, Johnny. Schön, Stefan, dass du wieder da bist.
Bei Stefan und seinem Kicker war ich noch mit bei. Ich habe ja angezweifelt, ob das tatsächlich eine Sportart ist.
Ah, stimmt.
Ich habe dann auch rausgesucht, wo das Nachwuchsleistungszentrum des HSV ist.
Habe ich mich in der Firma, im Übrigen, habe ich mir große Freude gemacht mit, es gibt ein Nachwuchsleistungszentrum und so Sachen.
Hm. Nerdwissen, ja. Sebastian gegenüber, Inga.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Und zu ihrer Linken, Sven.
Ja, hallo, guten Abend. Ich bin schon gespannt, Johnny, was du an mir noch kritisieren willst.
Außer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Außer eventuell der Pesto, die zwischen meinen Zähnen habe den ganzen Tag. Ich habe die versucht, vor der Sendung zu entfernen, aber
hast du Brokkoli
zum Glück sind wir noch nicht im TV.
Einmal durchs Feld geerntet mit dem Gesicht? Oder?
So ähnlich.
Okay. Ja. Wir haben einen breiten Blumenstrauß, einen großen Blumenstrauß an Themen. Unter anderem werden wir natürlich kurz sprechen über das letzte Saisonspiel, was ja nach unserer letzten Sendung war, sprich das Spiel in Bochum. Sportliches, so es da was gibt, aber auch natürlich die Fahrt. Wir werden einen groben Saisonrückblick wagen, inklusive der Auswertung unseres Saisonprognose-Tippspiels. Wir werden natürlich schauen auf das, was sich im Kader bereits getan hat, wer geht, wer kommt. Eventuell werden wir ein bisschen vorausblicken auf die neue Saison. Das werden wir aber nicht allzu detailliert tun, weil wir ja noch eine Sendung dann vor dem Saisonstart wieder haben werden, wo wir das dann auch viel fundierter machen können. Wir werden genüsslich einen Blick auf die Relegation werfen. Mal gucken, wie tief. Wir werden uns anhören, was Wilko aus Alten Übersteigern vorlesen wird. Wir werden natürlich mit Inga kurz auch mal über die abgelaufene Saison der ersten Frauen des FC St. Pauli sprechen. Und dann haben wir noch eine prall gefüllte DIN A4-Seite mit Hörerfragen, die wir natürlich dann zwischendurch auch bei den einzelnen Themen schon abarbeiten können. Soweit. Beginnen wir mit Bochum. Sebastian, was guckst du so fragend? Alles gut?
Ich habe nur gerade intensive Zweifel an der Medienrezeption des Kollegen neben mir, der da auf seinem kleinen Laptop Dinge anschaut über die... Na, lassen wir das.
Ich komme da später bei der Fahrt zu. Der Fanladen hat ja... Oder wollen wir erst über Sportliche sprechen?
Nee, fang du an, wie du möchtest.
Ja. Also Bochum. Bochum. War doch jetzt das Thema, oder?
Ja, ja immer. Ja.
Bevor ich von der Seite irgendwie aufgrund meiner Medienkompetenz in Frage gestellt wurde. Fanclub, Fanladen, Motto, hässliche Trikots, haben viele sehr intensiv angenommen,
wie ich fand. Einige zu intensiv, wenn ich das mal einpflegen darf. Ich
fand es auf Basis von Bildern erschreckend, wie viele Leute hässlich, also was für hässliche Trikots überhaupt besitzen.
Ich finde auch da gibt es Grenzen des guten Geschmacks, ne? Also im Real Madrid oder HSV-Trikot darf man da trotzdem nicht auflaufen.
Ja, hast du auch noch das Trikot von dem HSV-Heinzi gesehen? Der ist mit mir zusammen in Harburg eingestiegen.
Also einer hatte irgendwie hässlicher irgendwas hinten drauf.
Hässliche Modis oder so mit 69 noch hinten drauf.
Ja.
Der Typ mit dem Rock, das war für mich die persönliche Krönung, nachdem ich Horst, der es direkt aus der Kneipe in den Bus, in den Zug geschafft hat, mit dem, ich habe gerade den Namen rausgesucht, mit dem Trikot des Drittligisten CD. Ich kann kein Spanisch, das ist ein spanischer Drittligist, das Ding war ja komplett mit Bacon voll.
Ah, das war aber cool.
Er hatte sogar die Hose dazu an, allerdings hatte ich das Gefühl, das war die Hose in der Kinderausführung. Das heißt, wenn er dann da saß und geschlafen hat, saß alles aus, nicht wie Schinken, sondern wie Presswurst. Und trotzdem gab es keinen Preis dafür. Das muss ich als einziges bemängeln. Ansonsten war es wie immer ein großartiger Sonderzug. Viel Spaß, viel Freude, viel Gaudi.
Warum gab es keine Prämierung, Sven?
Ja.
weil ihr das jetzt zu spät erwähnt. Im Vorfeld sind wir immer gerne offen für Vorschläge, Ideen, Motti und auch sowas Schönes wie so eine Prämierung. Ja, nehme ich einfach mal mit.
Vielen Dank.
Und wir bearbeiten das im nächsten Jahr dann weiter.
Motti? Motti, ist das ernsthaft der Plural von Motto?
Was hättest du gesagt? Motose?
Mottos. Ohne E.
Ich meinte den italienischen Spielmacher.
Achso. Oh, Francesco Motti.
Oh Mann, ja, gut. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber ansonsten auch die zwei Partywagen, alles gut gelaufen?
Ja, größtenteils. Ich weiß nicht, ob es dann anderweitige Beschwerden gab. Ich habe das ja nur aus der Sicht des feiernden, Musikmachenden gesehen.
Ich habe alles in allem hatten wir vom Fanladen das Gefühl, dass es wirklich eine sehr entspannte Fahrt war, auch so dem Saisonabschluss angemessen. Alle waren relativ relaxed und aber auch feierfreudig. Es gab tatsächlich so 2-3 kleinere Diskussionen aufgrund der Kollegin und der beiden Kollegen. Ich glaube, 3 HSV-Trikots waren es insgesamt im Zug, was bei einigen Mitreisenden nicht so gut ankam. Ja, und wir hatten ja auch tatsächlich eigentlich nach hässlichen Trikots gefragt und nicht nach hässlichen Vereinen. Von daher war das natürlich etwas unglücklich. Und ja, aufgrund der aktuellen Situation in der Fanszene und zwischen den beiden Fanszenen ist es natürlich auch verständlich, dass da einige nicht so richtig positiv drauf reagieren. Nehmen wir auch mit für nächstes Mal.
Verbotene Trikots oder Ersatztrikots für die anderen mitnehmen? Sehr schön fand ich übrigens diesmal die Angestellten dieses privaten Unternehmens. Sonst wurden wir relativ häufig dazu aufgefordert, das Ganze mal ein bisschen leiser zu machen und die Musik nicht so laut und so weiter. Und der Typ guckte mich dann halt an, während ich da saß und machte und tat und meinte dann so, warum drückst du nicht den roten Knopf? Keine Ahnung, roter Knopf ist nicht so, pup, und auf einmal, keine Ahnung, hat mir das gehört zerrissen. Ich weiß nicht, wie es bei den Leuten hinten war, wo der einzige Lautsprecher war. Ich hatte nichts zum Abhören oder sowas, aber kam bei mir schon unglaublich laut an. Und dem war nachher auch scheißegal, was gelaufen ist, aber die müssen im ersten Moment, glaube ich, einen Hörsturz gekriegt haben. Und dann hat er gesagt, so, jetzt geht's. Und wenn du willst, dass es alle im Zug hören, drückst du den Knopf. Geil. Die Regler direkt nach oben geschoben, voll gut.
Ja, ich war ganz dekadent im ICE angereist, erste Klasse hin und zurück. Und wir haben uns dementsprechend auch dann den Zeitvorteil gegönnt und uns in den Griechen am Eck da gesetzt, sodass der Zug der hässlichen Trikots dann an uns vorbeimarschieren durfte und es war tatsächlich ein großer Genuss. Also wir hatten sehr viel Spaß, bis dann die HSVer kamen. Da gab es dann auch bei meinen Mitreisenden den einen oder anderen Kommentar. Aber unterm Strich großartige Fahrt. Müssen wir über das Sportliche reden? Sven hat gesagt, wenn schon mal was Positives ist, dann wollen wir das auch ein paar Worte zu verlieren.
Nächste Sache, die noch positiv ist, bevor wir zum Sportlichen kommen. Es gab Vollbier für alle und Bochum ist eins dieser Stadien, wo es auch noch ein lokales Bier gibt. Also nicht die gleiche Krombacher oder Hasse oder Plörre, die du sonst überall kriegst, sondern es gibt in Bochum das Bier von Moritz Fiege, aus der Privatbrauerei Moritz Fiege. Bekannt durch den Werbeslogan, jedes Kindchen in der Wiege kennt das Bier von Moritz Fiege.
Ah ja, okay.
Weitere Fragen?
Ist das denn auch ein Qualitätsmerkmal? Privatbrauerei und so weiter? Oder?
Ja, natürlich.
Ich habe da Gegenteiliges gehört.
Von?
Von allen.
Offensichtlich von jemandem, der keine Ahnung hat. Das war schon okay, das Bier. Also es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können. Jetzt können wir gerne zum Sportlichen kommen.
Ja, 3-1 gewonnen.
Danke.
Völlig verdient.
Ich habe ehrlich gesagt, nach dem 0-1 habe ich gedacht, oh scheiße, jetzt haben wir uns hier so gut durch die Rückrunde geschlagen, jetzt schenken wir hier am Ende nochmal ab. Aber, ne, Gegenteil, die Jungs hatten nochmal richtig Bock und haben das sehr schön runtergespielt, wurden auch, glaube ich, von einer immens gut gelaunten, entspannten, fröhlichen Kurve da so ein bisschen hingetragen zumindest.
Ich war ja auf den Stehplätzen. Es gab ja so ein bisschen den Aufruf, den ich nicht mitbekommen habe, der Ultras auf die Sitzplätze zu gehen.
Ich gehe eben auf Sitz.
Du bist ja auch schon alt.
Ja.
Entschuldigung. Wenn er alt ist, was bin ich dann?
Jung geblieben. Ja, man muss das immer positiv sehen. Ich habe also vom Spiel tatsächlich selber nicht so viel mitgekriegt, weil der Stehplatzbereich in Bochum halt auch wieder in so einem Tortenstück ist, halb hinter der Leinwand verdeckt, hinter der sonst immer noch eine Leiter lag. Ich glaube, das war immer so eine Herausforderung an die jeweilig anwesende Fanszene, denn Stadionordnung verbietet das Besteigen von Leitern. Die lag da immer noch so rum, dieses Jahr nicht. Hab mir das dann nochmal in der Zusammenfassung angeguckt und hat ja aber auch im Stadion stehend nach dem 0-1 gedacht, so komm, ist abgehakt, gehst du nochmal in den Bierstand. Aber es hat ja dann doch noch funktioniert und auch schön funktioniert, wie ich fand. Also Lennart mit seinen zwei Sachen, immerhin doppelt so viele Tore wie in der ersten Liga geschossen in einem Spiel. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Kopfball Lasse Sobich. Weiß ich nicht, wie man den so alleine stehen lassen kann, aber ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball. Von daher, alles in allem fand ich eine runde Sache.
Aber stand da nicht einer bei Lasse, der nur halt 2,5 Köpfe kleiner
war? Die standen alle vor dem Elfmeterpunkt, quasi in Richtung der Ecke, in Richtung zum Miyagi hin. Miyagi?
Miyagi.
Zum Rio, zum Ausführenden hin. Und vor ihm stand nur Hornschuh, glaube ich. Die haben sich auch so ein bisschen angesprungen, aber sonst von den Bochumern war halt keiner da. Und das habe ich mich gefragt, wenn man keine Lust hat, dann spielt man halt auch keinen Fußball mehr. Und für die ging es ja letzten Endes auch noch um ein paar mehr Euros als um uns.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Fanargument, oder? Ich glaube, den Spielern ist das sowas von egal, ob der Verein am Ende eine 500.000 mehr oder weniger hat. Deswegen wird keiner in seinem Vertrag eine höhere Prämie kriegen.
Weiß ich nicht, du
kriegst außer halt die Spieltagsprämie, klar. Aber ich glaube, da...
Ich habe mir tatsächlich gedacht, dass das Verein in so einer Situation gerade nochmal extra Prämien ausloben, weil sich das ja tatsächlich durchaus rechnen mag.
Ja, glaub, wobei...
Ach so, 1,2 Millionen gewesen.
Jetzt so für das eine Spiel zu sagen, wir kriegen nachher eine 500.000 mehr, deswegen, wenn ihr gewinnt und das schafft, kriegt jeder von euch einen Tausi mehr.
So, ungefähr. Ja, so stelle ich mir das vor.
Der motivationale Nutzen von Bonussen...
Motivationaler
Nutzen. Müssen wir aufschreiben.
Also, ja, red ruhig weiter.
Also... State of the Art sagt, der Forschung sagt, dass du mit so Boni eigentlich nicht zu besseren Leistungen motivierst, weil das langfristig halt nicht dazu führt, dass du mehr Spaß oder irgendwie Motivation aus deiner Arbeit holst, sondern halt nur mehr Kohle. Das heißt, du musst andere Belohnungssysteme schaffen, neben der finanziellen.
Ich erinnere mich an einen letzten Spieltag vor einigen Jahren, da haben wir in Mainz gespielt. 4-0 oder 5-0 verloren, erinnert ihr euch auch?
Ja.
Auf den Rängen die Schuhe.
Da waren wir aber schon abgestiegen, oder? War das nicht das?
Das war alles
das
schon
war die erste Saison.
Ja, genau. Auf den Rängen gab es dann die Schuhe, auf dem Rasen wurde rumgelaufen, als hätte man keine Schuhe an. Und da habe ich im Nachhinein, wurde mir zugetragen, dass dass es schon klar war, wie das ausgeht, weil da einige Spieler nachts schon in Unterhose oder morgens früh in Unterhose über den Hotelflur getorkelt seien. Und eventuell kann man sowas ja durch Bonuszahlung wäre ich doch noch wieder einfangen oder so, wenn wir beim motivationalen Nutzen sind. Aber es waren auch noch ganz andere Zeiten. Sowas hast du ja heute gar nicht mehr. Spaß hatten die damals bestimmt mehr, aber auf dem Spielfeld hast du es am nächsten Tag nicht wirklich gesehen.
Aber du stellst dich ja auch nicht aufs Spielfeld. Also ich meine, ich habe noch nie einen Bonus bekommen, aber du stellst dich normalerweise nicht aufs Spielfeld, fängst an Fußball zu spielen und denkst so, jetzt laufe ich heute, laufe ich aber 3 Kilometer mehr, weil ich bekomme noch einen Bonus. Also das ist in der Situation, du spielst einfach Fußball, entweder du hast Bock oder du hast keinen Bock. Aber da so auf Knopfdruck, ich krieg heute 1.000 Euro mehr, wenn ich richtig gut spiele, das bezweifle ich stark.
Mich kannst du mit 10 Euro ködern. Das ist mir für 10 Euro
noch ist eigentlich Eisperson. Ich kann dich auch mit einer Bierflasche vorne an deiner Mütze ködern und du rennst dann schnell.
Aber du kannst ja gar nicht mehr besser spielen als...
Ich kann gar nicht spielen.
Was war das mit dem Loch vorhin?
Kommen wir weiter davon.
Ja. Na gut, also auf jeden Fall hat das von unserer Seite aus geklappt. Bochum ist dann offensichtlich am Abend vorher in Unterhose über den Flur gelaufen.
Nein, sie waren ja nicht kacke. Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, die haben sich da irgendwie kampflos ergeben. Die haben ja die ersten 20 Minuten auch sehr gut mitgespielt und danach auch immer noch Stiche gesetzt. So. Das war ja nicht so, dass die gar keine Chancen hatten. Das war halt einfach nur, dass wir ein bisschen, das auch hier wieder der psychologische Effekt.
Motivationaler Nutzen.
Schreibt mal bitte auf fürs Phrasenschwein oder so. Wir wollten es mehr.
Ja.
Das hat man dann doch irgendwie schon so ein bisschen gesehen, dass dann doch ein bisschen mehr dahinter steckte.
Aber der Bochumer Trainer hat doch in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch sinngemäß sowas gesagt, wie sie waren die ganze Saison irgendwie sowas wie Neunter, das passt schon.
Ja.
Wenn du halt gefühltes Mittelmaß bist, spielst du auch so.
Mein Lieblingspressekonferenztrainer hat das schon relativ gut ausgedrückt. Er hat gesagt, wir waren halt nie beständig genug, als dass es über diesen Platz hätte hinausgehen können.
Das ist wer?
Bochum-Trainer Gert-Jan Verbeek.
Ja.
Okay. Ihr lügt doch alle. Negativer Höhepunkt war, Mlapper rempelt den Zias um in der 30. Minute, der verletzt sich daraufhin und ist, glaube ich, immer noch kaputt.
Ja.
Mit Operationen und so weiter. Positiver Höhepunkt für mich war, dass der dafür eingewechselte Schnecke Kaller, dem man ja ab und zu Formschwäche nachsagt, in der 80. Minute noch auf der Linie klärt.
Das war eine geile Szene,
oder? Also ich habe die Augen schon zugehört. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das nicht gesehen. Und auf einmal freuen sich ringsum alle. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das war über meinem geistigen Horizont. Und dann sagt jemand, ich nicht Tor.
Gut.
Also, wir standen ja hinterm Tor, beziehungsweise dann zu dem Tor so ein bisschen seitlich reingerückt. ich habe den dreimal drin gesehen. Also der war, das war eine unfassbare Szene. Und du hast dann auch genau gesehen, scheiße, jetzt köpft er den dahin, da steht einer frei, der macht den bestimmt rein. Und dann klärt Kalla halt auf der Linie. Es war schon wirklich...
Also für ein letztes Spiel, das wir eigentlich mit 2 Minuten abhaken wollten, haben wir schon ganz schön lange drüber gesprochen. Und es waren noch einige Höhepunkte dabei.
Ja, unter anderem halt die 2 Lennart T-Tore. Ja. Damit 2 mehr als in der ganzen restlichen Saison. Also, wie du sagtest, ein Erstligator kommt noch dazu.
Weil wir es kurz vor der Sendung davon hatten, wie die Audioqualität ist. Wenn ihr genervt seid davon, wie sich das anhört, schreibt ruhig was in die Kommentare. Ich bin gerade genervt davon, dass Johnny immer an seinem Blog blättert, weil das höre ich.
Ich habe 2 Seiten in diesem Blog geschrieben. Einer davon war mit dem Bochum-Spiel und der andere mit der Auswertung vom Tippspiel. Ich blätter nicht mehr rum.
Das ist schön.
Sehr gut. Dann möchte noch jemand was zu Bochum ergänzen. Inga war ja nicht mit in Bochum. Erzähl doch mal, warum.
Weil wir quasi fast zeitgleich unser letztes Spiel hatten.
Wie war's denn?
Sehr gut. Wieder erwarten sehr gut. Wir haben 5-0 gewonnen gegen den Tabellenzweiten.
Womit sind die denn vielleicht in Unterhose am Abend vorher im Hotel rumgelaufen? Weil die sind jetzt ja aufgestiegen.
Man könnte es vermuten, so wie sie gespielt haben. Sie waren nicht so richtig da. Wobei man dazu sagen muss, dass wir quasi mit dem Anstoß das 1-0 gemacht haben, was dann vielleicht ein bisschen... Also es war der Anstoß.
Es war der Anstoß. Man kann das auf YouTube oder auf Facebook
laufen. Wir haben es auch an die Sportschau geschickt, als Tor des Monats.
Cool.
Man hat uns gesagt, es kommt in die Vor-Auswahl. Mal gucken, wie weit es schafft. Ich glaube, da war man dann vielleicht auf Seiten von Dame Hoss ein bisschen konsterniert. Aber... ist es tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei den Profis gewesen. Wir wollten es einfach mehr. Wir wollten halt einfach nochmal einen tollen Saisonabschluss haben und haben so Gas gegeben. Wir haben denen keine Luft zum Atmen gegeben und alles, was die eigentlich können, haben sie einfach nicht auf den Platz bekommen. Und dann haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht und es war sehr schön. Schöner Abschluss.
Reden wir doch dann vielleicht jetzt einfach mal schon darüber. Also ihr seid als Aufsteiger in der Regionalliga am Ende Dritter geworden, hinter Werder 2, die nicht aufsteigen wollen, können, wie auch immer, also nicht gemeldet haben,
nein,
für die zweite Liga. Und eben hinter Delmhorst. Und
genau.
Die habt ihr jetzt am letzten Spieltag eben da 5-0 weggerammt.
Genau, wir haben gegen die unser zweites Spiel gemacht. Das war unser erstes Auswärtsspiel in der Regionalliga, haben da 1-1 gespielt. Und haben dann jetzt eben das letzte Spiel bestritten mit 5-0 und gegen den Aufsteiger in die zweite Liga nicht zu verlieren, ist, glaube ich, ganz ordentlich.
Und gegen Bremen habt ihr ja auch ein Spiel gewonnen, ne?
Genau, wir sind das einzige Team in der Regionalliga, das gegen den Tabellenführer und gegen den Meister gewonnen hat.
Warum hat es dann nicht für einen Aufstiegsplatz gereicht?
Ja, es wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Ich wollte ja nicht übertreiben.
Wir können ja mal kurz erzählen. Ihr habt eine ziemliche Heimstärke. Ihr habt nämlich 8 Spiele gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Auswärts auch immer noch ziemlich gut. 5 Siege, 2 unentschieden, 4 Niederlagen. Dann eben, wie erwähnt, das einzige Team, was gegen Werder gewinnen konnte. Das hat man ja vor der Saison nicht so erwartet. Also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass es hieß, naja, also absteigen wollen wir nicht und wir trauen uns das auch zu, drin zu bleiben. Aber Platz 3 ist ja doch deutlich mehr, als man annehmen durfte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor der Saison im Trainingslager eben auch drüber gesprochen, innerhalb des Spielerinnenrats und dann auch mit dem Trainerteam nochmal und haben dann auch im Team festgelegt, was wir als Saisonziel ausgeben wollen. Und ich glaube, dabei kam Platz 6 raus.
Von 12, ne?
Genau.
Ja.
Und also klar war, dass man nicht absteigen will, aber zu sagen, ich will nicht absteigen, ist halt einfach auch kein Ziel. Sondern wenn man sagt, man will Fünfter werden, hat man halt einfach ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Das hilft dann doch deutlich mehr. Kai war, glaube ich, nicht so überzeugt insgesamt davon. Der war sehr vorsichtig, hat gesagt, ja, erstmal gucken und wir wissen nicht so genau, man muss ja auch auf dem Teppich bleiben. Wir im Team waren relativ überzeugt von uns. Wir haben ja auch ein paar Spielerinnen dabei, die schon höher gespielt haben und haben gesagt, nee, wir können das auf jeden Fall schaffen. Fünfter, Sechster ist total realistisch. Und letztendlich, dadurch, dass es das Team als Ziel vorgegeben hat, war das dann auch völlig in Ordnung. Haben wir dann gemeinsam Konsens gefunden und dann waren die ersten Spiele so ein bisschen entscheidend einfach. Wir haben, ich glaube, in den ersten 4 oder 5 Spielen 3 oder 4 Spiele nach Rückstand gedreht und haben dann noch gewonnen. Ich glaube, wenn wir die Spiele verloren hätten, wäre die Saison anders gelaufen. Und das hat einfach geholfen. Also Duvo hatte so ein bisschen so einen ähnlichen Verlauf wie wir. Die haben auch immer zurückgelegen und haben dann aber die Spiele nicht gedreht. Und die sind dann in so eine Negativspirale geraten, haben dann teilweise in der 88., 89. Minute ihre Spiele verloren. Und das zieht dir dann irgendwann den Zahn über die Saison hinweg. Und wir haben einen guten Start gehabt, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei und haben dann einfach an uns geglaubt. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Mhm. Und am Ende ist der dritte Platz bei rausgekommen, auch weil die anderen dann auch nicht so mega konstant waren, wie man es vielleicht hätte erwarten können.
Ihr habt als wir unser letztes Heimspiel, also die Herren das letzte Heimspiel hatten, hattet ihr gleichzeitig Auswärtsspiel in Kiel.
Genau.
Habt da dann auch verloren und ich habe dann abends noch, ich glaube, Nina getroffen, die halt auch sagt, ja, jetzt ist auch, wir sind auch irgendwie durch. Also es ist gut, dass die Saison zu Ende ist und wir brauchen jetzt auch die Sommerpause. Und dann habe ich eigentlich so gedacht, okay, nochmal gucken, wie es gegen Delmenhorst wird, aber Pustekuchen, dann haut ihr die halt 5-0 weg.
Die letzten Spiele haben einfach nochmal echt Spaß gemacht irgendwie. Ich glaube, wir waren alle nach der Hinrunde waren wir richtig platt. Das war einfach mega anstrengend, weil auch die letzte Saison ja so lang gegangen ist mit den Relegationsspielen, da einfach auch nicht so viel Zeit war im Sommer, sich zu regenerieren, auch vor allen Dingen psychisch, also den Kopf zu regenerieren, weil es einfach so viele Emotionen waren, die auf einen eingeprasselt sind. Und diesmal war die Winterpause, fand ich, relativ lang. Und wir hatten dann einfach ja auch gar nicht mehr so viele Spiele. Ich glaube, es waren noch 6 oder 7 Spiele, die wir dann noch in der Rückrunde hatten. Und das war dann okay. Die hat man dann irgendwie gespielt. Dann hatten wir dazwischen im April auch nochmal 3 Wochen Pause. Also es war jetzt auch nicht komplett durchgetaktet. Aber letztendlich, klar, die Saison war anstrengend. Es waren dann irgendwie alle froh, als es durch war. Und dann mit so einem Spiel einfach nochmal die Saison zu beenden, war irgendwie, also schöner hätte man es einfach nicht selber irgendwie sich ausdenken können.
Hilft euch bei den Heimspielen auch dieser spezielle Platz hier? Also es ist ja ein relativ kleiner Platz und Kunstrasen.
Definitiv. Also der Kunstrasen ist natürlich schön, weil man nicht diese Löcher hat und der Ball so unberechenbar wird, sondern man weiß, okay, man spielt einen geraden Pass und der kommt auch gerade an und wahrscheinlich hoppelt er nicht zwischendurch. Aber klar, dadurch, dass der Platz so eng ist, kann man natürlich wahnsinnig kompakt stehen. Es kostet nicht so viel Kraft, die Schnelligkeit oder auch die Spielstärke einiger Gegnerinnen kommt nicht so zum Tragen. Und ja, also es hat uns auf jeden Fall geholfen. Ich glaube nicht, dass wir sonst gegen Werder Bremen 2-1 gewonnen hätten.
Ja, das mag sein, aber das ist ja egal. Der Platz ist ja für beide das gleiche und
auf jeden Fall.
Trotzdem muss man erstmal 2-1 gewinnen.
Genau.
Ja, das war ja aber noch gar nicht euer Saisonabschluss, weil der war jetzt am Wochenende und gleichbedeutend dann ja auch mit deinem Karriereende, zumindest für die ersten Frauen, und dem Abschied von Kai als Trainer.
Genau, ja.
Wie war es denn Sonntag? Hast du geweint?
Nein, ich habe nicht geweint. Ich habe tatsächlich weder beim letzten Heimspiel hier noch auf der Feier geweint. Ich war selber überrascht. Aber ich habe mich einfach so gefreut über die ganze Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist und wie schön das einfach war alles, dass ich irgendwie, glaube ich, hatte gar keine Zeit zum Weinen.
Das war auf der Facebook-Seite der ersten Frauen auch das Video, ne? Also man kann, glaube ich, das Downtown.
Also das habe ich tatsächlich bei mir auch meiner Seite hochgeladen, aber es gab einen kleinen Abschiedssong des Teams für mich, womit ich tatsächlich so 0,0 gerechnet hatte, mich umso mehr darüber gefreut habe, als ich dann am nächsten Tag gesehen habe und nochmal angehört, habe ich tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil ich mich auch da wieder wahnsinnig drüber gefreut habe. Und wenn man es sich anhört, hat man auf jeden Fall 3 Tage einen Ohrwurm. Das ist der negative Teil. Ich glaube, die Nachbarn einer unserer Spielerinnen sind jetzt auch schwer geschädigt, weil man hat mir berichtet, dass sich das Team getroffen hat und 4 Stunden diesen Song eingeübt hat. aber es ist fantastisch geworden.
Sing doch
wer
mal.
Kann schon, vielleicht später. wer kann schon von sich behaupten, dass er irgendwie seinen eigenen Song zum Abschied bekommen hat? Das war schon ziemlich cool.
Jetzt weiß ich aber, was auf eurer Seite veröffentlicht wurde. Das war das andere Lied, nämlich Tees war da.
Genau.
Und hat mit Gitarre dann nochmal gesungen und unter anderem halt sehr schön umgetextet in Das hier ist Fußball, das hier sind Damen statt Dramen.
Genau, wobei man dazu sagen muss, das ist tatsächlich auch eine Liedzeile, die wir selber schon uns ausgedacht haben dann zwischendurch mal, weil es bietet sich ja nun mal an, aus Dramen Dame zu machen und uns dieses Lied hat uns ganz extrem in der letzten Saison begleitet, als wir ja so viele emotionale Höhepunkte hatten mit dem Pokalfinale, dem Derby-Sieg gegen den HSV, der Meisterschaft, Aufstieg und so weiter. Und bei jeder Feier musste dieses Lied mindestens 3-mal laufen und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und da das Kais absolutes Lieblingslied ist, kam uns dann die Idee, Mensch, wir könnten doch mal zumindest fragen. Und es hat dann tatsächlich geklappt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Kai, glaube ich, auch. Und ja, war eine schöne Überraschung. Und es waren so viele emotionale Höhepunkte auf dieser Saisonabschlussfeier, dass ich muss mir die ganzen Videos noch angucken, weil ich habe die Hälfte überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, sehr schön. Auch wenn du dann nächstes Jahr in der ersten Damen nicht mehr dabei bist oder ersten Frauen, Kai macht irgendwie beratend drumherum in irgendeiner Art und Weise weiter.
Ich glaube, der weiß selber noch gar nicht genau, was er da macht. Also sicherlich will er da den Kontakt nicht komplett abreißen lassen. Klar ist, dass er nicht mehr Trainer macht. Er will sicherlich jetzt auch erstmal eine kleine Auszeit nehmen. Aber ganz wird er sicherlich nicht weg sein. Und sei es, dass er irgendwie ein bisschen in diese Manager-Funktion reingeht, weil ja doch wahnsinnig viel einhergeht mit der ganzen Organisation. Das ist ja nicht nur das Sportliche. Und da ist er sowieso extrem gut vernetzt, weil er das all die Jahre gemacht hat. Und ich glaube, wenn er da irgendwie ein bisschen unterstützend tätig ist, ist das für den neuen Trainer, wie auch immer da jetzt kommt, mit Sicherheit eine große Hilfe.
Sportdirektor ist ja jetzt genau das neue Ding.
technischer Direktor.
Entschuldigung, ja, genau, technischer Direktor. Ja,
aber suchen die Profis noch einen sportlichen Direktor?
Oder ja.
Jetzt mit dem, also vielleicht kann er ja da sonst sich kurz bewerben.
Es kursieren andere Namen, aber man weiß es ja nicht.
Ja.
Ja, mal schauen. Aber es gab ja zum Ende der Saison dann noch den sehr, zumindest als Beobachter von außen, einen amüsanten Vorfall, dass ihr euch auf der Facebook-Seite rechtfertigen musstet, beziehungsweise erklären musstet, dass ihr nicht für die zweite Liga gemeldet habt. Warum?
Das weiß ich ehrlich gesagt selber so gar nicht. Ich weiß, dass es einen Artikel dazu gab, den jemand geschrieben hat, wo es darum ging, ja, haben wir jetzt für die zweite Liga gemeldet oder nicht. Ich glaube, uns hat so ein bisschen überrascht, dass man überhaupt darüber diskutiert und dass das irgendwie so ein Thema ist, weil es für uns einfach überhaupt gar kein Thema ist und war. Weil, ich meine, wir sind gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Wir sind jetzt Dritter geworden, ja, okay. Es ist schön und gut. Ich glaube aber auch, dass uns viele erstmal unterschätzt haben am Anfang. Das wird nächste Saison nicht nochmal passieren. Dazu kommt, dass es nächstes Jahr die eingleisige Bundesliga gibt. Das heißt, es werden viel mehr Zweitligisten runterkommen in die Regionalliga. Das heißt, aus der Regionalliga gehen auch 6 wahrscheinlich runter. Sich da also sportlich zu qualifizieren, wird nochmal schwieriger oder wichtiger, da unter die ersten 6 zu kommen. Und da muss man nicht über die zweite Liga nachdenken. Und worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen hatten, Bramfeld, die letztes Jahr als wirklich, also die Regionalliga mehr oder weniger dominiert haben, hochgegangen sind in die zweite Liga und jetzt mit 3 Punkten wieder absteigen. Also wenn man das sieht, dann muss man nicht anfangen, über die zweite Liga zu diskutieren. Das ist sportlich momentan überhaupt nicht darstellbar und auch finanziell nicht. Und man muss dann ja auch mal ehrlich sein, und ich glaube, das wissen auch alle, die bei den ersten Frauen spielen, da sind nicht so viele Spielerinnen, die zweite Liga spielen können und auch wollen. So, und dann müsste man den Kader komplett neu aufbauen, man müsste wahrscheinlich den Spielerinnen auch Geld zahlen, weil da einfach ja auch wirklich ganze Wochenenden bei draufgehen. Man müsste wahrscheinlich 4 oder 5 Mal die Woche trainieren, das sind alles so Dinge, das muss sich langsam entwickeln. Da kann man nicht von heute auf morgen sagen, achso, ja, wieso habt ihr denn nicht für die zweite Liga gemeldet? Also sorry, das ist tatsächlich dann ein bisschen weltfremd auch und macht überhaupt gar keinen Sinn. Damit würde man sich alles, was man sich aufgebaut hat, wieder kaputt machen. Und das will keiner.
Ja, das glaube ich auch. Wer auf jeden Fall noch nicht fit für die Sommerpause ist, sondern lieber nochmal Fußball gucken will, kann das am Sonntag tun. Da wird dann der letzte Liga-Teilnehmer gesucht. Da spielt nämlich Hennstedt-Ulzburg gegen den Walddörfer SV. Sonntag 14 Uhr Schäferkampfsweg in Hennstedt-Ulzburg. Das ist die gleiche, immer noch aus meiner Sicht bescheuerte Dreier-Aufstiegsrunde, wie sie es letztes Jahr auch gab. Nur mit dem Unterschied diesmal, dass die beiden ihr erstes Spiel gegen den Bremer Vertreter gewonnen hatten oder haben und jetzt eben im letzten Spiel dann durch die Spieltagsterminierung aufeinandertreffen, was dann zumindest noch einigermaßen fair ist. Walddörfer würde ein Unentschieden reichen. Ja, ansonsten, aber du bist guter Dinge, dass es auch zumindest möglich ist, den 6. Platz nächstes Jahr zu erreichen.
Ja, definitiv. Also nach dem, was ich jetzt diese Saison gesehen habe, man hat ja jetzt auch die Gegner so ein bisschen kennengelernt. Ja, definitiv.
Und du nächstes Jahr?
Ich werde mich ein bisschen mehr dem Hobbyfußball wieder widmen, also nicht mehr so dem Leistungsgedanken, und werde mal schauen, wie es in der U30 aussieht und wie es in der zweiten so vonstatten geht. Da kenne ich ja auch viele Spielerinnen und ja, werde da irgendwie gucken, dass ich mich da irgendwie einfinde, einpendel, mal 7er Feldspiele, mal 11er Feldspiele, je nachdem, wie es gerade passt, und dann erstmal ein Jahr ruhig machen.
Okay, dann dabei viel Spaß schon mal. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Saisonrückblick weiter. Wir haben vorhin mal so ein paar Kategorien schon mal angestoßen. Der Moment der Saison ist ein sehr schöner, treffender Begriff vielleicht dafür. Ich glaube, wir hatten auch ein paar Hörerfragen dazu, aber grundsätzlich mal, es gab diesmal unfassbar viele Hörerfragen. Es kann durchaus sein, dass wir nicht alle abarbeiten können, aber ich versuche, die meisten hier dann auch auf dem Zettel nachher abzuhaken. Johnny, erzähl doch mal, was war dein Moment der Saison? Ich treffe ihn völlig unvorbereitet. Ja,
ich habe mir vorhin, als du schon gesagt hast, kurz gedacht, na, was sag ich denn da? Und ich würde auch mal sehen, bitte. Und ob ich die Frage schieben kann, denn es ist für mich ziemlich schwer, tatsächlich diesen einen Moment auszumachen, weil der nicht unbedingt was mit der sportlichen Seite zu tun hat. Ich fand zum Beispiel, wenn wir ganz zurückgucken, das Spiel in Lübeck, schön, mit vernünftigen Gesängen, mit so ein bisschen dem ganzen Hin und Her, das fand ich schön. Ich weiß nicht, ob ich das als meinen Moment der Saison für mich definieren würde. Sportlich fand ich das Spiel gegen Kaiserslautern in Kaiserslautern schön. Das wäre so mein sportliches Highlight gewesen, glaube ich.
Okay. Sebastian?
Ich schwanke so ein bisschen. Der eine Moment ist sicherlich, da hatten wir es in der Herbergenfolge ja auch schon von, irgendwie seine Einwechslung in dem Spiel auch gegen Lautern. Und der daran anschließende, naja, nicht gehaltene Elfmeter, aber der drumherum gejinxte.
Soltan Stieber, wir grüßen ihn an der Stelle einfach
mal. Genau. Und weil neulich bei Twitter die Frage auftauchte und Mike und ich da irgendwie unabhängig voneinander ziemlich genau dasselbe drauf geantwortet haben, habe ich halt nochmal überlegt, was noch so ein Moment ist. Und das 2:1 in München gegen 1860, auch mit Rückblick jetzt auf die gelaufene Relegation und die darauf folgende Tiefe. Und zwar, weil das auch eines dieser Spiele war, wo es auf der Kippe stand. Hätten wir das verloren, wären wir wieder richtig unten drinne gewesen. So haben wir 60 mit reingezogen. Ich habe null damit gerechnet, dass sie das Spiel noch drehen. Das war, glaube ich, auch das erste gedrehte Spiel dann diese Saison. Mhm. Sprich, es fiel das Gegentor. Es war irgendwie so dieses gefühlte, ach, geht das wieder los? Okay, dann haben wir in München halt verloren. Nee, irgendwie wieder 17. gefühlt. Und 1860 ist, keine Ahnung, 8 Punkte weg oder so. Und dann haben sie irgendwie ja den sehr schnell das Spiel noch gedreht. Von daher ist das dann noch so ein Moment der Saison, der irgendwie auch sehr ausschlaggebend für mich für den weiteren Verlauf war, weil es da einfach dann auch nochmal klarer wurde, irgendwie, die können das wirklich packen und zwar nicht nur mit sehr viel Glück, sondern auch mit Können und mit Durchsetzungsstärke und eben mit es mehr wollen als der Gegner.
Mhm. Ja, sehr schön. Inga.
Ich habe keinen so richtigen Moment, aber ich würde sagen, auf jeden Fall natürlich die Spiele der Rückrunde irgendwie so ein bisschen. Das Spiel gegen Braunschweig, weil ich glaube, da hat keiner damit gerechnet, dass wir da auch nur einen Blumentopf holen. Da hat man, glaube ich, so ein bisschen angefangen daran zu glauben, dass wir es doch schaffen können. Dann gab es in den Wochen danach den einen oder anderen heftigen Rückschlag. Ich erinnere mich an das Spiel in Aue, was eine absolute Katastrophe war, wo ich dachte, jetzt machen sie sich gerade alles wieder kaputt und es wird doch nichts. Dann, ich habe mir vorhin auch die Folge mit Philipp Herberg nochmal angehört, um so ein bisschen da reinzukommen. Der sagte, für ihn war der Punkt so ein bisschen das Spiel in Fürth. Mhm. Ich kann mich ehrlich gesagt an dieses Spiel nicht mehr erinnern. Haben wir da gewonnen?
Cenk Sahin, Tor des Monats.
Ja. Ah, ja, dann weiß ich doch wieder. Ja, also das auf jeden Fall war auch ein wichtiges Spiel. Und insgesamt waren es so die Spiele für mich, wo man das Gefühl hatte, das geht 0-0 aus und wir haben dann doch irgendwie gewonnen, weil wir auf einmal 2 Tore gemacht haben, womit man gar nicht so gerechnet hat. Und dann sicherlich auch das Spiel in Düsseldorf, wo sie erst zurücklagen und dann Zierreis das 1-1 macht und dann bucht man direkt hinterher und dann noch das 3-1, wo dann irgendwie alle Dämme brachen und man dachte, oh, okay, jetzt läuft es irgendwie doch. Und ab da lief es ja auch. So, und dann, ich glaube, Nürnberg war auch so ein Spiel, wo ich, als ich das gesehen habe, ich gedacht, hey, die schießen kein Tor, und dann schießen die auf einmal irgendwie doch 2 Tore. Und ich dachte, hä? Na gut, Hauptsache gewonnen. Also ich glaube, es war so ein bisschen die Gesamtheit aus allen Spielen, wo man dann irgendwie diese Punkte geholt hat, die man gebraucht hat.
Mhm. Sven?
Ich würde mich so ein bisschen Inga anschließen tatsächlich. Ich glaube, dieses Spiel in Braunschweig ist das, was sich so langfristig sich bei mir so am ehesten verfestigt hat, weil das so ein bisschen war, in der Wüste fällt wieder Wasser. Ich muss zugeben, ich habe wirklich null an den Klassenerhalt geglaubt in der Winterpause. Ich fand auch tatsächlich das Festhalten am Trainer, ich gestehe es jetzt hier offen zu meiner Schande ein, fand ich fragwürdig mindestens und hatte nicht an eine positive Wende geglaubt. Und die Hinrunde ging dann ja auch mit einem, ja, zwar ordentlichen, aber dennoch verlierenden Spiel gegen Stuttgart los. Und wie Inga schon eben gesagt hat, nach Braunschweig sind wir dann gefahren ohne einen Funken Hoffnung. Die waren damals Tabellenführer, hatten noch kein Heimspiel verloren. Und das Entscheidende war, dass wir dann 90 Minuten überragenden Fußball gespielt haben auf einmal. Das erste Mal in dieser Saison. Und mir war überhaupt nicht klar, wo das herkam, aber wir haben gesehen, es geht. Und das war irgendwie tatsächlich der Moment, wo du gedacht, oder wo ich gedacht habe, von wegen, krass, das kann ja tatsächlich noch klappen. Und das war so ein emotionaler Umschwung. Und hat sich dann ja auch so im Laufe der Rückrunde irgendwie verselbstständigt, der Lauf. Ja, von daher, Braunschweig.
Okay. Ja, wenn ich es auf einen Moment runterbreche, ist es einfach der verschossene Elfmeter von Lautern nach der Einwechslung von Herwagen. Da bleibe ich auch bei. Als Spiel, wo es tatsächlich Klick gemacht hat, würde ich noch nicht Fürth nehmen, sondern eben auch Braunschweig. Und da war ich beim jährlichen Grünkohlessen bei meiner Mutter und musste das Ganze am Ticker verfolgen. Und habe vorher auch die Ansage bekommen, nee, wir essen da in Ruhe. Aber als dann das 2-0 fiel, habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir bitte den Fernseher anmachen. Ich halte das nicht mehr raus. Und dann fiel natürlich das 2-1, aber wir haben das dann auch zu Ende geguckt und alles war gut. Aber das war so mein Spiel auch, wo ich gesagt habe, okay, jetzt klappt das auch, weil es vorher halt das Stuttgart-Spiel gab, wo sie auch schon gut gespielt haben und dann wieder so ein Nackenschlag kurz vor Schluss und dann war Braunschweig einfach fällig.
Genau, und da würde ich nochmal ergänzen, weil du ja auch tatsächlich nach dem Moment gefragt hast, da gab es eine Szene in der, ich glaube in der ersten Halbzeit, da hatte Park, hatte Linksverteidiger ja überraschend gespielt, was er, glaube ich, vorher selten bis gar nicht gemacht hat. Und es gab einen Moment in der ersten Halbzeit, wo er an der Außenlinie auf einmal einen Sololauf startete, inklusive Übersteiger, Gegner überlupfen, ich übertreibe nur wenig, sich dann in den Strafraum reingedribbelt hatte. Danach gab es eine dicke Chance, die wir nicht genutzt haben, aber das war tatsächlich gefühlt, als hätte irgendjemand die Special-Move-Taste auf der PlayStation-Fernbedienung gefunden. Und ja, es war Wahnsinn. Also da bin ich tatsächlich richtig, habe ich mich dabei erwischt, richtig euphorisch zu werden.
Das, da war ja, also in der anderen Kurve links außen, ist das die Szene?
Genau, ja.
Ja, die habe ich auch noch bildlich vor mir. Sehr schön. Ja, positive Überraschung im Kader. Muss mal jemand anders anfangen, Sebastian.
Danke, dass der Joker bei mir landet. Ich gebe zu, ich habe über die Frage, seit wir vor der Sendung drüber gesprochen haben, gar nicht mehr so intensiv drüber nachgedacht. Von daher ist das jetzt eine spontane Antwort. Cheng Shahin. Zumindest in der Rückrunde. Mhm. Als anders. Die Hinrunde war ja mit Grotte, wissen wir alle. Und ich hatte ganz lange bei ihm das Gefühl, dass er einer dieser Spieler ist, die zwar mit dem Ball sehr viel können, aber sagen wir mal, die Integration in eine Mannschaft, die modernen Fußball spielt und so Passwege, Zuspiele, auch mal den besser positionierten Mitstürmer suchen und so irgendwie nicht so funktioniert. Und es gab in den letzten 20 Jahren St. Pauli irgendwie ganz oft so kleine, dribbelstarke Spieler, die das halt nicht hingekriegt haben, über die ich mich regelmäßig aufgeregt habe, so dann auch bei Schein in der Hinrunde.
Ich erinnere mich an einige Folgen, wo du das auch ausführlich diskutiert hast.
Genau, so gar nicht mein Typ eigentlich. Und hat eine sensationelle Rückrunde gespielt, hat relativ viel Tore auch vorbereitet. Mhm. Selber geschossen.
Hat er gar nicht, aber ist egal.
Wie gar nicht. Oder Torschance, egal. Ich fand ihn in der Rückrunde im Verhältnis zu dem, was ich nach der Hinrunde erwartet habe, zumindest als einen, der sich am meisten verbessert hat. So, Punkt.
Okay. Inga, hast du eine positive Überraschung im Kader?
Ich würde mich bei Cenk anschließen, weil man, glaube ich, ja vor der Saison auch nicht so wirklich wusste, was man von ihm halten soll. Hinrunde war in der Offensive gut, in der Defensive eine Katastrophe. Das hat er gelernt dann irgendwann. Ansonsten, also ich fand zum Beispiel von der Mentalität, fand ich Bernd Nierich monstermäßig, wie der sich da reingehauen hat. Und ich weiß, dass man da durchaus auch geteilter Meinung war, was so seine fußballerischen Qualitäten angeht und so weiter. Aber die kamen dann irgendwie, die waren nicht mehr wichtig. Sondern es war wichtig, dass er sich da irgendwie reinhaut. Und da ist er echt vorangegangen. Und ich glaube, da hat er bei den St. Pauli-Fans auch echt an Kredit gewonnen.
Ich möchte wild nicken.
Mal gucken, wie es nächste Saison ist, wenn man wieder vielleicht mehr Fußball spielen muss. Herwagen hat sich sehr gut eingefügt, hervorragend, hat gute Spiele gemacht. Und ansonsten in der Rückrunde kann man fast vielleicht jeden nehmen, weil schlechter ging es ja irgendwie nicht mehr. Und ich finde, wie sich die Mannschaft einfach da rausgezogen hat und einfach immer an sich geglaubt hat und diesen also unbeirrt auf diesem Weg gefolgt ist, das fand ich einfach sehr beeindruckend, die Mentalität insgesamt, dass die echt geschafft haben, diesen Schalter umzulegen. Und da würde ich, glaube ich, gar nicht unbedingt einen Einzelnen rausnehmen.
Völlig zu Recht auch, ja.
Sven, hast du trotzdem jemanden? Wenn ich einen Einzelnen herausnehmen muss, dann würde ich tatsächlich Philipp Herwagen auch nehmen. Gerade wenn wir nach der Überraschung gucken, den hat dann tatsächlich gar keiner auf dem Zettel gehabt. Der kam dann ja auch nur durch die Verletzung von Robin da ins Tor. Aber wie er das gemacht hat und wie er sich da letztendlich jetzt offensichtlich auch durchgesetzt hat, das nötigt mir Respekt ab. Und das macht mir auch große Freude, weil ich finde, so ein bisschen, was auch untergeht, klar, der ist ein sehr solider Torwart, das wird immer betont. Er hat aber auch tatsächlich extrem wichtige Bälle gehalten in der Rückrunde, in schwierigen Situationen, uns ein paar Mal wichtig im Spiel gehalten. Und dass er darüber hinaus Mentalität dem Verein wichtige Werte vertritt, dass er Mentalität mitbringt, dass er die Werte vertritt, das ist natürlich noch ein super Bonus obendrauf. Und das ist natürlich schon eine Überraschung. Damit hat mit Sicherheit niemand gerechnet vor der Saison. Und es ist auch tatsächlich auch schade für Robin, weil der das ja auch alles mitgebracht hat. Also ich erinnere mich, dass wir am Ende der letzten Saison diskutiert haben, dass der uns nicht weggekauft wird aus der Bundesliga. Mhm. Und trotzdem machen wir uns jetzt auf der Position mit Philipp überhaupt keine Gedanken mehr. Und das finde ich schon herausragend. Und ja, freut mich für ihn.
Ja, also er ist jetzt ja nicht da, man kann ja ruhig über ihn reden. Ich habe die letzte Folge halt auch nochmal gehört. Und du merkst einfach in nahezu jedem Satz, wie viel Bock der auf diesen Verein hat. Und das ist so großartig. Und dass das dann auch noch einhergeht mit der sportlichen Leistung, könnte ich auch jeden Tag auf die Knie fallen und dankbar sein. Das finde ich ganz, ganz toll. Trotzdem, wenn ich jetzt eine Person rausheben müsste, würde ich Mölle Dali nennen.
Haha! Ich meine, da bin ich bei dir.
Wir haben auch die Frage irgendwie sinngemäß, was wäre wenn und so gestellt. Also ich glaube, er als einzelne Person hätte auch in der Hinrunde nicht sonderlich viel mehr helfen können und er als einzelne Person hätte auch die Rückrunde nicht gerissen. Das passt halt immer nur im Team und weil da ganz viele Sachen zusammenkamen. Aber als die Meldung kam und wir haben ja auch letzte Folge drüber gesprochen, was müsste passieren, damit dieser junge Mensch noch etwas hier bleibt, und wo Philipp Herwagen ja auch einiges dazu gesagt hat, als die Meldung kam, Mölle Dali wird noch ein Jahr ausgeliehen, habe ich innerlich und äußerlich gejubelt. Fand ich ganz großartig und freue mich tierisch drüber und hoffe, dass der verletzungsfrei durch die Vorbereitung und dann auch durch die Saison geht. Dann haben wir, glaube ich, da sehr viel Spaß an ihm.
Ja, jetzt habe ich dir den Spieler weggenommen. Bin ich voll bei dir. Ich hätte es mit weniger Worten genauso schön ausgedrückt. Nein, Spaß beiseite. Also, da habe ich mich auch sehr gefreut, als wir den noch ein weiteres Jahr leihen konnten. Weiß auch nicht, was da an Geld und Überredungskünsten geflossen ist. Das Statement sagt ja auch, er hat selber gesagt, er würde gerne noch ein bisschen länger bleiben und hat das selber bekundet. Das ja, spricht dann ja auch schon ein bisschen für den Verein. Und wie du sagst, es ist keine Einzelleistung. Das ist jetzt, der Typ hat immerhin 2 Tore geschossen, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Und auch nicht gerade unwichtige Tore. Aber ich finde, der spielt halt schön Fußball. Also der ist nicht so ballverliebt wie andere Spieler, die wir heute in der Runde schon erwähnt haben. Das finde ich, funktioniert halt einfach. Und der fügt sich halt gut ein. Manchmal ist es halt noch ein bisschen fahrig, will ich nicht sagen, aber ein bisschen, dass er nicht genau weiß, wo alles hingehen soll. Aber alles in allem, finde ich, ist es ein stimmiges Gesamtpaket und deswegen ist es für mich die positive Überraschung im Kader.
Ich lerne ja in diesen Sendungen auch immer viel und erste Sendung mit Timo Schulz habe ich mitgenommen, Vororientierung. Und das, finde ich, macht Mölle Dali wie kein anderer im Kader. Der weiß schon 10 Sekunden, bevor er angespielt wird, dass er in 5 Sekunden angespielt wird und dann auch, was er die nächsten 5 Sekunden damit zu tun hat und hat das sofort umgesetzt. Egal, wo der Gegner, wo der Mitspieler steht und leitet den Ball perfekt dann weiter. Das finde ich sehr beeindruckend. Mein Sohn versucht das jetzt auch, das klappt noch nicht ganz so.
ich möchte noch nachreichen, dass ich Olaf Janssen auch für mich so ein bisschen als große Überraschung wahrgenommen habe, weil
Hast du ihn wahrgenommen wirklich?
Das wollte ich auch gerade. Genau, das wollte ich auch fragen. Hast du ihn wahrgenommen?
Das habe ich überhaupt nicht ihn als Mensch in der Linie irgendwie großartig wahrgenommen. Als ich habe nur bemerkt, klar, er ist da. Und danach wurden halt auch die Ergebnisse besser. Nicht sofort, aber
das ja, aber auch gedauert. Das auf dem Platz wurde irgendwie sortierter. Es ist immer schwierig, das zurückzuführen, ne? Und lag ja. Das irgendwie daran, dass das Trainerteam irgendwas anders gemacht hat oder daran, dass die Verletzten wieder da waren oder daran, dass es einfach dann spätestens nach dem Braunschweig-Spiel dann vielleicht auch mit dem Ego wieder ein bisschen besser aussah und mit der Stimmung und du dann deswegen Spiele vielleicht leichter gewinnst. Nee, aber so der ganze Prozess, da kommt ein neuer Co-Trainer und irgendwie, ich sag mal, die Gerüchte waren ja so ein bisschen, ja, und in 3 Wochen wird Lien gefeuert und dann ist Jansen Cheftrainer und das passierte ja dann alles nicht. Aber dieses, er kommt bis zu dem Positionswechsel jetzt im Sommer, habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet und fand ich dann halt doch sehr überraschend. Und aber dann spricht ja auch sehr viel dafür, dass das sozusagen einen intern wahrgenommenen, sehr positiven Effekt hatte. So.
Also ich glaube, sein Anteil an der positive Entwicklung, der ist riesig, aber ich habe ihn halt auch überhaupt nicht wahrgenommen und finde das wiederum sehr positiv, dass er es eben geschafft hat, sich so zurückzunehmen und auch immer brav bei diesen Ehrenrunden, der tat mir immer total leid, dass er da wie so ein Dackel hinter Ewald hergetrottet ist. Das meine ich aber gar nicht so negativ, weil du hast wirklich auch gesehen, wie viel Spaß er dabei hatte und wie sehr er das aufgesogen hat. Und ich fand es total super in Bochum dann, als die beide ja vor der Kurve standen und Ewald dann irgendwann gesagt hat, so jetzt hört ihr mal mit den scheiß Ewaldinen-Gesängen auf. Olaf Jansen an der Hand genommen hat und den so zack vor den Block geschubst hat, damit der mal besungen wird. Und er hat es ja auch tatsächlich einen Großteil des Blocks ja auch geschafft, aus diesen Ewaldinen-Gesängen einen Olaf Jansen zu machen. Das haben, glaube ich, nicht alle Teile des Blocks so ganz mitgehört. Und deswegen verschwamm das immer so. Aber zumindest, ich glaube, im Stehplatzblock war das deutlicher als auf den Sitzplatzbereichen. Oder
ich bin ja
warst du da am Bierstand?
Grundsätzlich gegen Personenkult. Deswegen habe ich da nicht mitgesungen. Oh, gut. Oder mich selbst gefeiert, weiß ich noch nicht so genau. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Da gab es Moritz Fiegel.
Okay. Moritz Fiegel. Ja, sehr schön. Aber da können wir vielleicht nachher bei den Hörerfragen nochmal das ein oder andere Wort zu Olaf Jansen verlieren. Ich habe noch negative Überraschung. Wir können das ja vielleicht so ein bisschen umformulieren in negativer Moment oder negative Überraschung, wie auch immer, was euch da an Negativen zu dieser Saison einfällt. Inga darf beginnen.
Da bin ich also nicht drauf vorbereitet.
Tut mir leid.
Mein Erinnerungsvermögen reicht nicht so weit zurück, aber es war bestimmt irgendeine Szene in der Hinrunde. Irgendwie war da nicht irgendwie sowas mit unglückliche Eigentore und man wird angeschossen und der Ball, also irgendwie sowas. Also ich glaube, extrem unglücklich waren immer diese späten Tore.
Wir haben 2-mal hintereinander 0-1 durch ein Eigentor verloren, gegen Düsseldorf und in Würzburg.
Genau, also ich glaube, das in Würzburg war echt so mein absoluter Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, oder wo ich gehofft habe, dass man dieses Spiel 0-0 beendet. Weil ich habe in der Hinrunde immer das Gefühl gehabt, der Gegner muss ein Tor schießen, dann kann er sich hinten reinstellen, weil dann passiert eh nichts mehr. Und dann, wenn man eben dieses Gegentor bekommen hat und teilweise auch spät bekommen hat, hat man gar keine Möglichkeit gehabt mehr zu antworten. Ich glaube, in Würzburg, war das nicht auch so eine Slapstick-Einlage wieder? Ja. Das war dann einfach so, es hat so gepasst zu der ganzen Situation. Da saß man vom Fernsehen nur noch und hat gedacht, ja, okay, dann nicht. Das wird irgendwie nichts mehr. Also ja, vielleicht war es tatsächlich der Würzburg-Moment, der so der absolute Tiefpunkt war.
Ja, Brian Koglin. Super Spiel gemacht bis dahin und dann wird er, ich weiß gar nicht, war das irgendwie so, er sich selbst oder Müller Dali ihn angeschossen oder irgend so ein.
Ich glaube, er konnte auf jeden Fall nicht so viel
in dafür. Würzburg?
In Würzburg.
Halt, Vega Edden Hedenstad
das Eigentor
geschossen.
Dann hat Koglin Hedenstad angeschossen.
So, irgendwo so.
Ja, so was war das. Ach, der Müller Dali war ja noch gar nicht da. Stimmt.
Der andere aus da oben.
Die beiden Finnen, richtig. Sven, kannst du das benennen?
Ich würde mich vollumfänglich schon wieder anschließen. Also genau dieses Tor. Ich erinnere mich, ich hatte Urlaub und war mit meiner Frau kurzzeitig weggefahren und konnte es mir aber leider nicht verkneifen, mir das Spiel dann im Fernsehen anzugucken. Und ich erinnere mich, wie ich sie bekniet habe, mich angesichts der Leistung und dieses Slapstick-Gegentores doch bitte endlich mal angemessen zu bemitleiden. Den Gefallen hat sie mir leider nicht getan, aber ich hatte eine dermaßen Scheißlaune, muss ich sagen. Vor allem, das ist der Moment, der mir sofort einfällt. Und das Spiel in Sandhausen als Komplettes, das fand ich auch erschütternd. mannschaftstaktische Leistung, Engagement, alles sowas von erschütternd. War auch, glaube ich, der Moment, wo das erste Mal seit langer Zeit wieder unten die Fans am Zaun ernsthaften inhaltlichen Diskussionsbedarf hatten und ich fand es noch betrüblicher, dass die Spieler da mehr oder weniger ratlos dann davor standen und das war so das Spiel, wo allen klar wurde, oha, wir brauchen hier ein mittelschweres bis sehr schweres Wunder, um das irgendwie geregelt zu kriegen. Ja.
Mein negativer Moment war die Auefahrt mit allen Begleitumständen. Also es war, du stehst in dieser Kurve, kannst die eine Eckfahne gar nicht sehen, weil die neue Tribüne schon ins Blickfeld ragt, du selber aber noch in diesem alten Teil des Stadions stehst, dann spielen wir gar nicht so schlecht, haben uns ja auch wirklich eine gute Ausgangsposition vor diesem Spiel erarbeitet, hätten die damit abschießen können, wären selber noch ein Stück näher an der Rettung gewesen und dann machen die da dieses Fallrückzieher-Traum-Kack-Tor aus dem Nichts, haben selber auch nicht viel mehr Chancen und wir rennen dann diesem dummen Tor hinterher, verlieren das Ding 0-1, weil auch noch in der letzten Minute irgendjemand anderen anschießt, statt ihn 1-2 ins Tor zu bolzen. Dann bist du da auf dem Rückweg, bist irgendwie morgens um 3 wieder in Hamburg und dann kam halt auch relativ zeitnah auch noch die SMS mit, geht's euch gut, ihr seid doch im Neuner unterwegs gewesen und ich habe gehört das und dann kam die andere Geschichte auch noch. Also das war tatsächlich so der richtige Kacktag der Saison und ja, soweit von mir.
Das 0-0 gegen Sandhausen zu Hause. Also mit dem Verlieren, da habe ich mich inzwischen mit abgefunden. Das ist halt so. Da ärgere ich mich dann den Tag auch noch sehr. Gerade bei Aue zum Beispiel, da war ja auch wirklich ein schönes Tor, so ein Seitverzieher. Aber das hake ich dann irgendwann ab. Aber dieses 0-0 gegen Sandhausen zu Hause, das hat mich sehr lange beschäftigt, weil für mich war das optisch lust- und einfallslos. Also es war gerade in so einer eigentlichen Endspurtphase, wo du halt was machen musst und ich will Sandhausen nicht zu nahe treten. Wir kommen nachher bei der Auswertung vom Tipp auch noch drauf, von unserer großartigen Einschätzung von Sandhausen. Aber ich denke einfach, das hätte man durchaus gewinnen können. Und dann treten die da so auf.
So, 80 Minuten Überzahl,
muss so man kann ich auch sagen. In dem Moment, als er der Sandhäuser vom Platz geschickt wurde, wusste ich schon, und dann fällt mir dieser Satz mit den Meerschweinchen, das mit Wattebäuschen wirft, ein. Und sagst dann, und ich hatte einen Bekannten von mir mit, der nicht so häufig mit ins Milano kommt und sagt, das ist doch super, das wird was und hin und her. Ich sag, komm, kann nach Hause gehen. Funktioniert einfach nicht.
Das mit dem Meerschweinchen kenne ich gar nicht, muss ich sagen.
Irgendwer schrieb mal, wir sind dann im Überzahl so gefährlich wie nasse Meerschweinchen, die mit Wattebäuschen werfen oder so. Das in irgendeinem Blog kam das mal vor. Man kann mich da gerne korrigieren, irgendwer hat das bestimmt geschrieben oder gelesen, aber es kommt ziemlich genau hin. Es war dann einfach irgendwie einfallslos und man kann ja sich nicht mehr beschweren. Sandhausen hat ja nicht nur gemauert und sich hinten reingestellt und gesagt, so, wir legen uns jetzt mit 10 Mann ins Tor oder so, sondern die haben ja auch noch mitgespielt. Und das war für mich wirklich der negative Punkt.
Das kann ich aber verstehen. Das ging mir tatsächlich ein bisschen ähnlich in dem Spiel auch. Und auch als ich das Spiel schon geguckt habe, habe ich gedacht, wissen die eigentlich, worum es geht?
Ja.
Weil wenn ein Dreier in dem Spiel hätte, wäre halt schon die halbe Miete gewesen. Und die haben da rumgedaddelt und waren sowas von einfallslos und auch uninspiriert, dass man nach dem 0-0 einfach nur noch gedacht hat, was macht ihr da? Warum? Was soll das? Und um auf das Aue-Spiel zurückzukommen, da war ich, glaube ich, das erste Mal in der Saison richtig sauer, weil ich gedacht habe, weil ich tatsächlich auch relativ viele Leute dann kannte, die nach Aue gefahren sind und wieder zurückgekommen sind und völlig genervt waren, habe ich echt gedacht, ey, da fahren Leute diese Strecke nach Aue in dieses furchtbare Stadion, gucken sich da einen Grottenkick an, fahren dann wieder nach Hause für nichts und wieder nichts. Und da habe ich echt gedacht, Jungs, das haben die nicht verdient. Ihr müsst euch da echt schon ein bisschen mehr anstrengen. Das war echt eine Frechheit. So, da habe ich echt gedacht, das hätte ich als Fan, wenn ich da hingefahren wäre, hätte ich das persönlich genommen.
Ja. Na, ging.
Bisschen vielleicht.
Bisschen. Sebastian.
Ich finde es so ein bisschen schade, dass wir weg sind von Personalien und hin zu Momenten.
Du kannst auch gerne schlechte Meinungen.
Ja, aber dann bin ich der Einzige, der hier eine schlechte Meinung über irgendwen postuliert. Wie wirkt denn das nach draußen?
Lass uns über Marvin Duck schreiben.
Ja, dazu müssten wir Wolf hier haben, um mal.
Das können wir gleich beim Tippspiel
machen. Ich möchte gerne.
Tippspiel, genau, da, aber nochmal kurz zu den Momenten. Hannover auswärts.
What? Hannover auswärts?
Wo warst du denn?
Okay. In Hannover.
Ja, ich auch.
Ja, war auch kein schönes Spiel, stimmt.
Also, wir spielen gegen einen Aufstiegsaspiranten. Hier möchte ich mal an der Stelle einhaken.
Lass ihn erstmal erklären.
Aber das Spiel muss man nicht verlieren.
Das Spiel...
Haben wir nicht.
Doch.
0-0.
Auswärts.
Hannover auswärts, das andere auswärts. Ach, das ist in Hannover.
Wo warst du denn?
Ja. Du hast hier...
Ist okay. Das können wir alles rausschneiden. Also okay. Hannover auswärts.
Das war für mich irgendwie der Spieltag in der Hinrunde, wo ich diese Abstiegsnummer irgendwie realisiert habe. Oder weil ich zwischendurch dachte, das Spiel war eigentlich ganz gut. Hätte man, zumindest die erste Halbzeit fand ich okay. Und dann lief irgendwie alles schief und es war im Fazit irgendwie kacke und emotional war der Tag scheiße und ich saß an einer Stelle, wo dieses Dach von diesem Scheißstadion ein Loch hatte, sodass es mir die ganze Zeit auf den Kopf regnete.
Das hätte ich auch persönlich genommen.
Naja, fand ich nicht so schön. Ansonsten Personalien, lass uns über Dux reden, wobei der ja jetzt Kiel in die zweite Liga geschossen hat mit und ansonsten personell noch Lennart T., aber
Ja, mit T. habe ich meinen, also ich hatte mich mehr gefreut, als er kam, weil ich mir mehr versprochen hatte.
Ja, es ist eher so dieses Erwartung versus
Aber Ergebnis ich bin jetzt nicht enttäuscht von ihm, weil ich finde, es war auch schwierig für ihn und wenn er einfach nur den Effekt gebracht hat, dass Aziz Bouadous eine überragende Rückrunde gespielt hat, was er in der Hinrunde nicht hingekriegt hat und vielleicht dadurch so ein bisschen gekickt wurde, das ja, reicht ja schon.
Auch mehr, ich hatte mir mehr erhofft von ihm und finde es dann auch für ihn ein bisschen schade, dass dann so wenig Spielanteil und Zeit und so rausgekommen ist, aber er ist guter Junge.
Ja. Ansonsten, ja, über Marvin Dux können wir gleich beim Tippspiel nochmal reden, wenn Wolfs Prognose nochmal erwähnt wird.
Oh, können wir die dann bitte einspielen nochmal?
Ja, das war aber ja nicht direkt bei der, also lass uns das ruhig jetzt eben besprechen. Also Wolf hat ja in der Saisonprognose prophezeit, dass Marvin Dux ein reiner Welttransfer ist, sinngemäß,
ja.
Weil, kriegst du das noch zitiert?
In einer, ich will nicht sagen in seiner Kneipe, in seiner Stammkneipe,
der Mutter.
In irgendeiner Kneipe von der Mutter hat irgendein Typ gesagt, der wird.
Ja.
Der hat sich, als er es gelesen hat, der ist auch Dortmund-Anhänger, hat er sich total gefreut für uns, weil das ein super Spieler ist und der wird Torschützenkönig und der Beste und dass wir den haben, da haben wir Glück und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Expertise des Wirtes hat sich auch Wolf in der Sendung festgelegt und gesagt, der Junge wird das. Das ist ein guter. Und ich weiß noch, dass wir ein paar Spiele später darüber gesprochen haben, dass der Mann es nicht hinbekommt, zu einem Kopfball abzuspringen. Ja. Was war das in Lübeck?
Ein Spiel gegen Aue.
Ja. Oder da hat er, Lübeck hat er das Tor gemacht, aber...
Also das ist Wahnsinn.
Also meine Szene der Saison mit Marvin Dux war einfach, wie er beim Kesselbraun Weiß einschätzen musste, wenn der Toast springt. Ich dachte, genau dafür bist du hier. Das passt. Und ich habe mich sehr gefreut, als jetzt die Leihe mit Kiel verlängert wurde. Und ich hoffe, dass er eine super Saison macht und dann dort auch hin transferiert wird.
Ich glaube, unser Highlight mit Marvin Dux war, dass er bei irgendeinem Heimspiel von uns wurde er gesichtet zur zweiten Halbzeit. Und wir haben uns alle gefragt, ob er sich wohl verlaufen hat und ob er nicht weiß, was hier gespielt wird. Weil es konnte sich keiner vorstellen, dass Marvin Dux freiwillig zu unserem Spiel kommt.
Ach, da muss ich an... das mal erzählt, oder wie hieß er denn, Tom Tribul denken? Ich bin Marvin Dux jetzt nicht zu nahe treten, aber Tom Tribul
Bremer Schule
habe ich irgendwann mal während eines Heimspiels oben im Ballsaal gesehen, oder ich habe eine Person gesehen, die auf dem Kopf über, vorn über gebeugt auf dem Tisch lag, mit so einer riesen Baseballmütze auf und es sah irgendwie aus wie ein 12-jähriger Schüler, der in der Schule eingeschlafen ist und ich habe Justus gefragt, sag, was ist das denn für einer hier? Das ist Tom Tribul. Eieiei, das fand ich, also selbst wenn es kein Fußballer gewesen wäre, hätte mich doch sehr, hätte mich der Auftritt schon sehr erstaunt. Ja, egal.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass Marvin Dux nächstes Jahr mindestens 2 Tore schießt, nämlich in jedem Spiel gegen uns eins.
Da kannst du von ausgehen.
Das hat mit John Verhooker jetzt auch geklappt.
Siehst du, ja, genau, dass er im Spiel ein Tor schießt,
oh, wenn stimmt.
Wir auch auf dem Platz sind. Ja,
stimmt, das ist eine gute Idee. Wenn ich noch ein persönliches Highlight an Spielern bringen darf, dann wäre es John Verhooker gewesen. Vielen Dank für das Tor.
Aber hast du was gegen ihn?
Nee. Ach so. Ich hätte ihn ja damals sogar gerne behalten.
Genau, okay.
Ich gönne ihm auch jedes Tor. Besonders dieses eine.
Ich hatte da ja tatsächlich ein bisschen Mitleid mit ihm. Also.
Nö, das nicht. Aber
ich hätte gerne noch einen Zehner zugesteckt oder sowas. Aber kommt ja immer nicht vorbei.
Nächstes Thema. Zu- und Abgänge. Ich referiere einfach mal die Leute, die uns definitiv verlassen. Das sind Stand heute nur 2, nämlich Sören Gonta und Lennart T. Eventuell noch pending ist Dennis Rosin, dessen Vertrag noch nicht verlängert wurde. Das kann ja aber noch kommen. Und natürlich könnte der ein oder andere noch wegtransferiert werden. Das müssen wir, glaube ich, hier heute nicht zwingend diskutieren.
Wir wollen keine Tipps geben.
Nee, wir wollen genau. Lennart T. kam ausgeliehen in der Winterpause und hat, wie wir eben schon sagten, die in ihn hochgesetzten Erwartungen vielleicht nicht ganz erfüllt. Trotzdem unvergessen für mich sein Defensiv- oder Offensiv-Rebound gegen Dresden an der Eckfahne gegen gerade Süd, was dann zu einem, zum 2:0 führte, mehr oder weniger.
Sensationelle Aktion, ja.
Hat mich deswegen auch eben sehr gefreut, dass er in Bochum noch die 2 Tore gemacht hat. Bin trotzdem gespannt, weil glaube nicht, dass er sich in Bremen nächstes Jahr in der ersten Liga durchsetzt. Also mal schauen, was da in der Sommerpause vielleicht noch passiert mit ihm. Und als zweites Sören Gonter, dessen Tochter, wie ich einer Schlagzeile entnehmen musste, jetzt schon Dynamo-Lieder singt.
Ja. Ja, was soll er auch sagen?
Ja, Fresse halten vielleicht wäre eine gute Idee gewesen, aber.
Aber wie sagte Philipp Herwagen, er ist halt Familienvater und muss auch.
Ja. Ich wünsche ihm auch alles Gute. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass man nach Dresden wechselt. Also ich kann mich auch über die Dresdner Aktion in Karlsruhe ja gar nicht so furchtbar echauffieren. Wäre jetzt nicht meine Aktion gewesen. Johnny guckt schon so, aber...
Krieg erstmal 2000 Leute dazu, dein T-Shirt zu kaufen.
Genau.
Das finde ich viel bemerkenswerter, diese Marketingstrategie dahinter.
Ja.
Wo wir ja gleich nachziehen mit unserem Trikot.
Ich muss kurz fragen, ich habe die Aktion nicht mitbekommen. Was ist da passiert?
Dresden ist doch beim Spiel in Karlsruhe, das war ja das Spiel, wo Karlsruhe eine Stadionsperre hatte für den Heimbereich, nur Dresdner also im Stadion waren. Und die sind dann alle komplett in Tarnfleck,
T-Shirt,
Trikot,
Fischerhut. Und manche noch mit Gesichtsfarbe, Football Army Dynamo Dresden.
Genau.
Und ein Typ war in so einem, ich glaube der Fachbegriff ist Gihi-Anzug, so ein Tarn...
Wie bitte?
So ein Scharfschützenanzug, der im Prinzip mit lauter Fäden vorm Gesicht ist und stand dann mitten im Block und dann haben sie halt sind durch die Stadt marschiert.
Lemmy im abgesägten Trabi vorneweg, auch in Tarnfarben.
Mit 88, mit, zufälligerweise auf dem Kennzeichen.
Das war das Zulassungsjahr.
Ne? Das ist ja
natürlich ein Missverständnis.
Klar. Ja, da haben sie das volle Programm abgezogen und dann auch dem DFB den Krieg erklärt.
Genau, Krieg dem DFB.
Sehr lautstark.
Und sehr mit Banner. Also es ist halt, wenn du die Fotos siehst, das sieht schon beeindruckend aus. Jetzt kann man über die Dresdner Fanszene viele Dinge sagen, die alle völlig berechtigt sind. Aber dieser Auftritt, wie du sagst, nötigt mir schon ein gewisses Augenbrauenlupfen ab.
Ja, yeah, so war. Was da an Euros geflossen?
Was da bei uns alleine, wenn wir was gar nicht mal so militaristisches, einfach nur eine ähnliche Aktion, hey, komm, wir ziehen alle das T-Shirt an und wir machen dies und das und jenes als Aktion, was vielleicht auch alles völlig okay wäre. Was wir für Diskussionen hätten.
Ja, aber dieses Uniformitätsding jetzt gar nicht wegen Tarnfleck, sondern alle dasselbe, passt ja auch nicht zu einem vielleicht eher individuell.
Ja, deswegen fahren wir auswärts alle in Schwarz.
Alle in Orange.
Das ist Zufall. Das ist ja nicht, weil alle schwarz anziehen. Ja. Deswegen sehen wir alle scheiße aus, wenn wir nach Bochum fahren. Aber
also ich fand mich persönlich durchaus schön. Aber ne.
Was für ein Trikot hattest du?
Gar keins.
Ach so. Das wertet dich nicht unbedingt auf.
Aber um vielleicht nochmal auf Sören Gonter zurückzukommen. Ich glaube, dass Sören Gonter Fußball spielt, weil das sein Beruf ist und der Geld verdienen will. Und der überhaupt gar keine Emotionen oder wenig Emotionen hat, was den Verein angeht. Der ist in St. Pauli nie angekommen, was die Werte angeht, was das, was den Verein ausmacht, im Gegensatz zu anderen Spielern. Und dem wird es in Dresden genauso gehen. Der geht dahin, weil er nochmal einen Dreijahresvertrag bekommt, den er, glaube ich, hier nicht bekommen hätte. Ja. Das ist für ihn einfach extrem wichtig. Der geht dahin, weil er da wahrscheinlich nicht so schlecht verdienen wird. Und weil er vielleicht nochmal irgendwie mit dem Verein eher im oberen Drittel spielt. Ich glaube, dass Dresden da durchaus auch die ein oder andere Ambition hat. Und deswegen, ich finde es auch nicht schön, aber ich kann es durchaus verstehen. So, es macht halt schon für ihn persönlich, macht es Sinn.
Ja.
Aus Fansicht macht es keinen Sinn. So, und ich glaube, das muss man halt einfach differenzieren.
So. Ja, ich glaube, du hast das gar nicht negativ gemeint jetzt mit dem, er ist hier nie so richtig emotional angekommen, sondern so positiv halt, er ist ein Profi und zack, Ende, oder?
Ich glaube, das bedarf gar keiner Wertung unbedingt. Ich meine, jeder muss selber für sich entscheiden, ob er sich mit dem, mit dem Verein, wo er spielt, zu 100% identifizieren will, ob er sich da so drauf einlassen will oder ob er das nur als Job ansieht. Ich meine, wenn du für eine normale Firma arbeitest, ist es ja auch so. gehe ich da voll drauf ein und voll drauf ab auf alles, was diese Firma ausmacht, oder gewahre ich eine gewisse Distanz und sage halt, ja, wenn es hier nichts wird, dann wird es halt woanders was. Und ich glaube, das ist im Profifußball genauso. Der will halt einfach Fußball spielen, vernünftiges Geld dabei verdienen, und da ist es ihm relativ egal, für einen Verein er spielt.
Ja.
Also ich kenne Sören Gonter persönlich überhaupt nicht, aber ich habe mich tatsächlich gewundert, dass er jetzt zum Kapitän gemacht wurde hier bei uns. Oder wurde er gewählt eigentlich oder wurde er bestimmt? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Gewählt. Aber so, ja?
Ja.
Weil der Eindruck, den Inga beschreibt, den kann man tatsächlich von außen haben, aber irgendwelche Qualitäten scheint er ja dann auch im menschlichen Bereich mitzubringen.
Ja, Philipp Herwagen klang ja auch so zumindest, dass das durchaus ein menschlicher Verlust wäre in der Mannschaft, wenn Gonter ginge.
Ich glaube ja auch, du musst nicht unbedingt die Werte dieses Vereins so sehr nach außen tragen oder vielleicht auch gar nicht unbedingt zwingend verinnerlichen, um ein guter Kapitän für eine Profimannschaft zu sein. Also das sind ja auch nochmal verschiedene Dinge. Wenn du einfach nur in der Mannschaft integrativ arbeiten kannst und vielleicht jüngere Leute gut an die Hand nimmst und solche Geschichten, das erfordert ja gewisse charakterliche Fähigkeiten, die er zweifelsohne hat. Und deswegen, ich wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute. Freue mich immer noch darüber, dass er Vicky Leandros in die deutschen Fußballstadien gebracht hat, oder zumindest in unseres ab und zu. Johnny bricht gerade meinen zusammen. Und
ich breche unter den Tisch, das ist was anderes.
Würde mich sehr freuen, wenn auch er nächstes Jahr ein Tor macht, wenn wir im gleichen Stadion sind. Eigentore hat er, glaube ich, schon mal geschafft, von daher. Gucken wir mal.
Er wollte, glaube ich, auch schon mal weg zum KSC damals.
Letzte Saison, ja, ne? Letzten Sommer.
Als Winterpause, glaube ich.
Als es nicht so lief.
Für ihn. Vor der Saison.
Es war vor der Saison. Da lief es für ihn nicht ganz so rund. Der war nicht mehr so häufig gesetzt. Und dann wollte er da auch schon mal weg. Ja.
Das hat er mal... Nee, hat er nicht. Alles gut. So, dann kommen zu uns unter anderem ein gewisser Cenk Şahin, den wir von türkischen Vizemeister Başakşehir gekauft haben, mit einem Vertrag bis 2021. Also, dass wir die Option ziehen, war ja relativ klar. Aber ein Vierjahresvertrag finde ich krass.
Wenn du die Option gezogen hättest und hättest ihm nur einen Zweijahresvertrag gegeben, hättest du ihn direkt verkaufen müssen.
Wieso kannst du ihn nur nach einem Jahr dann verkaufen?
Ja, aber der Marktwert nach einem Jahr ist halt auch nicht mehr so richtig.
Weißt du halt auch nicht, ob er das nochmal bringt.
Was ich mich aber gefragt habe, ist, wenn du so eine Option da schon drinne stehen hast beim Beginn der Leihe, ist dann eigentlich zumindest die Basics des Vertrags im Falle des Ziehens der Option eigentlich schon geklärt?
Also du meinst, wie viele Jahre zum Beispiel?
Weil irgendwie, ich stelle mir das so vor, die diskutieren irgendwie erstmal mit dem abgebenden Verein, so ja, wir würden ihn möglicherweise danach gerne kaufen. Und die sagen, ja, ist okay, Ablösesumme schreiben wir jetzt auf, keine Ahnung, 1 Million fest, Punkt. Aber du musst ja auch irgendwie mit dem Spieler Einigkeit erzielen, und ist so eine Option dann nur, wenn der Spieler dann Bock hat, bei euch zu spielen, dann ist die Option wieder nichts wert? Oder ist das im Prinzip schon weitgehend ausverhandelt?
Ich würde davon ausgehen, dass der aufnehmende Verein das den gleichen Vertrag anbieten muss wie der Stammverein. Sonst funktioniert es ja tatsächlich nicht.
Das glaube ich nicht. Wir können niemals so viel bieten wie ein türkischer Erstligist. Finanziell im Monat.
Aber hat er da so gut verdient, bevor er verliehen wurde?
Das ist ja. Er hatte vorher einen Marktwert von 4 Millionen.
Nee, nee.
Für einen Vizemeister in der Türkei wird er bestimmt.
Na, aber damals
nicht mit Polo nach Hause gefahren.
Die waren ja gerade erst aufgestiegen.
Genau, ich, oder? Die sind aufgestiegen.
Also ich kann mir das schwerlich vorstellen, dass wir genau das gleiche geboten haben.
Man muss ja. Also es geht ja gar nicht anders. Du kannst den Spieler ja nicht zwingen, einen Vertrag aufzulösen, wenn er dann hinterher weniger Geld verdient und so weiter.
Irgendwer wird immer bestimmt ein Vetorecht haben. Also ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert. Da müssen wir uns mal vielleicht den Rettich nochmal einladen, bei sich bietender Gelegenheit.
Aber Johnny, auch das geht ja nicht. Wie soll denn ein Spieler ein Vetorecht haben, wenn ein Verein eine Kaufklausel hat? Dann wäre also die ja völlig hinfällig.
Im Prinzip muss doch der Spieler...
Du kannst in jeden Vertrag das reinschreiben. Du kannst in jeden Vertrag reinschreiben von wegen, der hat noch ein Recht zu sagen, nein, möchte ich nicht. Oder der hat noch ein Recht zu sagen, will ich nicht.
Ja, aber wenn du so eine Option...
Immer höher.
Ja, aber wenn du so eine Option reinschreibst, brauchst du ja eine gewisse Vertragssicherheit, sonst ergibt diese Option keinen Sinn. Wenn du die Option reinschreibst und sagst, okay, wir leihen dich jetzt für ein Jahr und wenn wir wollen, zahlen wir dann 1 Million an den abgebenden Verein und dann gehörst du uns, sage ich jetzt mal so blöde. Und der Spieler dann... aber noch ein Vetorecht hat und sagen kann, nee, mache ich aber nicht, dann kann ja der Spieler im Prinzip das komplette Konstrukt torpedieren. Das kann es ja auch nicht sein.
Ja, also
so verfasst du ja keine Verträge. Dann wäre die Option sinnlos.
Ja, aber stell dir mal vor, dass der Verein sagt, ja, wir wollen den, aber der Spieler fühlt sich hier unglaublich unwohl und weiß halt, dass das nicht funktioniert.
Stell dir vor, Başakşehir hier hätte gesagt, du gehst ja zum HSV. Wie soll das
da denn? Da hätte ich auch Nein gesagt.
ja, dann hat der Spieler keinen Bock, aber das ist ja dann eine andere Nummer. Nee, trotzdem kann ja der
Verein... Er muss ja unterschreiben. Und wenn er sagt, ich unterschreibe hier nicht...
Ja, aber der hat ja letzten Sommer schon unterschrieben. Das ist mein Punkt.
Ja, und dann bin ich bei Sven. Dann sage ich, dann muss wahrscheinlich drinstehen, du nimmst die Vertragskonditionen, die er bisher hatte. Also so eine Art Besitzstandswahrung oder wie auch immer, muss ja da sein. Dass man sich dann zusammensetzt und sagt, wir geben dir nicht 2 Jahre Vertrag zu den Konditionen, sondern wir geben dir 4 Jahre und dafür schreiben wir dies und das und jenes rein. Das kann mehr oder weniger sein, das ist dann ja eine andere Geschichte.
Genau, aber irgendein Rahmen muss ja vorher schon drin stehen. So.
Bei dieser Kaufoption würde mich mal interessieren, nach außen hin wurde ja immer diese Millionen kundgetan. Und jetzt kursieren ja Zahlen wie 2 Millionen.
Du hast auf Transfermarkt.de geschaut.
Ich habe es zufällig offen. Im Stadion zum Beispiel neben mir stehen 2 sehr engagierte, nicht mehr ganz so junge Herren. Und im letzten Heimspiel haben sie jedes Mal, wenn der Cheng Shan angegangen wurde, gesagt, das ist unser Millionenmann, lass ihn in Ruhe. War sehr interessant. Und dann lese ich halt in diversen, ich will nicht sagen Fachmagazinen, das sind Hamburger Tageszeitungen, dass halt 2 Millionen aufgerufen werden.
Man weiß es nicht. Vielleicht ist das auch inklusive der Leihgebühr für die Zeit, die er jetzt schon da war oder so. Wir werden es nicht erfahren. Vielleicht haben wir ja Profispieler, die uns zuhören, vielleicht auch Ex-Spieler, die zwischendurch mal in Ingolstadt waren, und die können ja mal einfach anonym sagen, wie sie das so einschätzen. Dann würden wir euch in der nächsten Sendung darüber informieren. Außerdem kommt Mats Mölle-Dali, den wir für 1 Jahr weiter ausgeliehen haben.
Ist da bekannt, ob es eine Kaufoption gibt?
Ist nicht bekannt. Also ich würde es auch sogar tendenziell wahrscheinlich nicht erwarten.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn es eine gegeben hätte, hätten sie es, glaube ich, direkt mit angesagt.
Genau.
Und wahrscheinlich direkt gezogen. Ja. Ja. Aber haben wir vorhin schon Worte drüber verloren? Ich glaube, da freuen wir uns alle sehr. Außerdem, und schlechte Wortspiele auf Twitter waren ohne Ende bereits zu lesen, Clemens Schoppenhauer von den Würzburger Kickers. Ablösefreie Innenverteidiger, 25 Jahre alt, hat für 2 Jahre unterschrieben, hat 31 Spiele für die Kickers gemacht, war da mit 3, schieß mich tot für einen Innenverteidiger eines Absteigers relativ gut benotet. Hat jemand von euch mehrstündige YouTube-Videos von Keine Clemens schon gesichtet?
Erinnerung, ja, aber ich musste, als du vorhin ein wenig Stirnrunzeln von der Bremer Schule sprachst, dran denken, dass der ja auch Bremer Schule ist.
Stimmt. Ja, wir haben aber auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit Bremer Spielern.
Also sein Transfermarkt.
Abseits von Tribol.
Aber wurde der vielleicht verpflichtet im Hinblick darauf, dass Zielreis etwas länger ausfällt? So ein bisschen als Backup?
Ja, Gonta ist ja
auch weg. Und Gonta ist weg, genau.
Ich denke mal, Gontas Weggang war da ziemlich
das
ausschlaggebend.
Ja. Also ich denke auch, Backup für oder Ersatz für Gonta und feste Innenverteidigung planmäßig wären weiter Ziyas und Sobig. Aber bei Philipp Ziyas muss man halt erstmal abwarten jetzt.
Oder wir spielen hier eine völlig verrückte Dreierkette nächste Saison.
Du meinst so wie...
Das soll ja wieder en vogue sein.
Mhm. Ja, weil Hornschuh es ja auch gut gespielt hat, ne?
Ja.
Innenverteidiger, der kann das auch.
Ja. Und wer weiß, was die Jung Park jetzt noch anstellt.
Hat ja auch einen Profivertrag gekriegt. Jo. Zählt damit auch als Zugang.
Okay, das habe ich nicht aufgelistet jetzt.
Das habe ich nämlich gesehen.
Ah, okay. Wer noch alles?
Jan-Marc Schneider hat genau noch einen Profivertrag bekommen. Haben übrigens beide wesentlich schönere Fotos auf transfermarkt.de als Clemens Schoppenhauer. Der sieht aus, so als ob ihn direkt irgendwer ins Gesicht gekriegt hat. Also, wenn mir der auf dem Platz gegenübersteht, würde ich auch überlegen, ob ich an dem vorbeigehe.
Direkt nach dem Abstieg geschossen.
Aber ja, so genau so. Vom Erscheinen her so ein bisschen sehr klassischer Innenverteidiger eigentlich. Also so eher kniebrechend.
Schnauzbart.
Schnauzbart, Fokuhila, Faber-Trikot.
Was? Du meinst, er fällt nicht durch technische Expertise aus auf dem Feld.
Ja, aber das ist jetzt ein böses Klischee, nur auf Basis der paar Fotos, die ich von ihm gesehen habe. Wie gesagt, spielerisch ist er mir nicht aufgefallen, aber ich habe Würzburg auch genau 2 Mal gesehen und naja.
Ja. Last but not least, Sammy Alagui, Hertha BSC, formerly ausgebildet in der Jugend von Düsseldorf, Alemannia Aachen, zwischendurch in Anderlecht gewesen, belgischer Meister geworden. Und war dann kurze Zeit bei Jena. Mir das erste Mal aufgefallen ist er bei Greuther Fürth. Da hätte ich ihn gerne gehabt. Ist dann aber in die erste Liga zu Mainz gewechselt. Und jetzt ablösefrei, 31 Jahre alt, Stürmer. Ich habe mich total gefreut.
Ja.
Aber ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei. Das wäre die Einschränkung, die man machen muss, weil Knieprobleme,
ja,
ist halt immer eine schwierige Geschichte, aber wenn er fit bleibt, dann glaube ich, kann der uns nur gut tun.
Jetzt ist die Frage, hat man den geholt, um Buadus wieder ein bisschen Dampf zu machen von hinten? Oder möchte man ihn tatsächlich irgendwie, ich meine, das jetzt ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er ist immerhin schon 31 Jahre alt. Das kann ich sagen, ich bin 29.
Wie alt ist Buadus? Wir haben eh einen recht alten Sturm, ne?
Das macht dann die Erfahrung wieder weg.
Ja, und ich habe auch, glaube ich, in der ersten Sendung erzählt, dass Pizarro ja immer noch spielt. Vorhin wieder gehört und gedacht, oh ja, stimmt, das kann man immer mit anbringen, wenn es das Alter kommt. Aber ich habe mich sehr gefreut, als er verpflichtet wurde. Ich habe dann auch direkt Hertha BSC, da hat er direkt ein Elfmeter-Tor gemacht beim glorreichen, was war es, 5:1, 6:1 Niederlage. 2:6, Entschuldigung. 2:6 gegen Leverkusen. Hat er immer ein Tor beigesteuert.
Das war krass, ne? Der hat um 14 Uhr kam die Pressemitteilung von uns. Um 15:30 war der in der Anstoß und hat er gleich getroffen.
Geiler Typ. Hat er sich so gefreut. Ja. Nee, aber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich kannte den nur aus Mainz. Ich habe den vorher noch irgendwie gar nicht auf dem Zettel gehabt und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit ihm befasst. Ich finde das ganz, ganz gut. Es ist wieder dieses Prinzip, wie du sagst, wenn er verletzungsfrei bleibt, funktioniert das. Wir holen ja gerne mal Spieler, die ein bisschen verletzungsanfälliger sind. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir uns die leisten können und das Risiko vielleicht auch einfach eingehen wollen.
Sehr wohl. Können wir vielleicht, Hörerfragen machen wir gleich noch, aber ich habe eine, die an der Stelle dann passt. Und zwar muss ich nur eben suchen. Von It's My Life. Brauchen wir noch Verstärkung oder soll noch jemand gehen oder ist alles perfekt?
Ja.
Machen wir mal nacheinander. Brauchen wir noch Verstärkung? Angenommen, es geht keiner mehr.
Ich würde an der Stelle ja immer Ja sagen. Ich finde ja auch.
Wo denn dann?
Nee, ich hätte noch gerne einen torgefährlichen Mittelfeldspieler, der möglicherweise so irgendwie im Zehnerraum Dinge kann. Also sowas wie Florian Brunson konstant. Mike guckt sehr verstört.
Das hat
Sven auch. Egal.
Das hat mich innerlich.
Ihr könnt nachher zu Hause alle mal googeln, was ein Oxymoron ist.
Florian Brunson torgefährlich gesagt.
Hallo? Elfmeterquote, 120%, immer links unten.
Ja, der ist ja auch noch frei jetzt wieder. So einen torgefährlichen Torhüter wie den Butt.
Ja. Und ich hätte tatsächlich gerne noch zwei Außenverteidiger.
Zwei, drei Außenverteidiger.
Zwei, nein, einen links, einen rechts. Also mit vielleicht etwas mehr Offensivqualitäten als unsere beiden Stammaußenverteidiger der Rückrunde.
Da würde ich mich anschließen. Außenverteidiger können nicht schaden.
Ein Rechtsverteidiger wäre ganz schön. Wenn Duziak fit ist, dann sollte er, finde ich, links spielen. Das macht Sinn als Linksfuß. Ich finde, das war mal so ein bisschen ein Problem. Er hat zwar auch rechts gut gespielt, aber dann hatten wir auf der rechten Bahn irgendwie zwei Linksfüße und das war irgendwie so suboptimal. Das wäre schon schön, wenn wir da...
Weil ich fand Duziak auch rechts besser als die zweimal oder so, die er auf links gespielt hat. Ich fand auch mit Şahin hat er wesentlich besser harmoniert auf der Seite als...
Ja, die Meinung hast du jetzt exklusiv, wenn wir uns beide als Standard sehen.
Ah, naja.
Okay. Johnny, Verstärkung?
Also wenn sich Avevo entscheiden sollte zu gehen, was ich persönlich menschlich schade finden würde, bräuchten wir auf jeden Fall noch jemand auf der Position im defensiven Mittelfeld. Oh, okay. Auch weil Bernd Nerich, wie schon angesprochen, menschlich total super ist und sich auch voll reinhängt in die Sache, aber technisch limitiert. Das wurde mir übrigens mal vorgeworfen, ich wäre technisch limitiert.
Habe ich nie verstanden. Avevo ist doch auch technisch limitiert.
Ja.
Ja.
Also er ist.
Ja.
Ja, aber ich möchte nicht, dass er geht.
Weil?
Das ist ja wieder diese menschliche Komponente.
Ach so, okay.
So, aber wenn, dann könnte man da überlegen, ob man vielleicht noch im defensiven Mittelfeld nachlegt. Das kannst du nur sagen. Mensch, wir haben noch gerade den Park mit dem Profivertrag ausgestattet.
Und wir machen das hoffentlich noch mit Dennis Rosin, weil den finde ich ja ganz super.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht.
Wenn alle anderen jetzt schon einen Vertrag gekriegt haben.
Finde ich jetzt aus der Troika Schneider Park Rosin irgendwie den Schwächsten eigentlich.
Können wir ja gleich nochmal bei den Hörerfragen genauer drüber reden. Ja.
Nur falls der gehen sollen müsste, dürfte, dann würde ich mich noch im defensiven Mittelfeld verstärken. Ansonsten finde ich das so eigentlich schon schlüssig und stimmig.
Gut. Kann man denn zu viele Spieler haben?
Ja, natürlich. Ja.
Warum?
Also die DFB oder DFL sagt, glaube ich, bis zu 40 Spielern müssen noch die Rückennummern bis zu denen vergeben werden oder sowas?
Bis 40 darfst du, glaube ich, nur, ja. Aber Mannschaftsgefüge.
Ja, das darum geht es mir ja jetzt erstmal nicht. Das
und später. Was dich kostet?
Ja, Champions League brauchst du zweiter Kader?
Brauchen wir noch 2 Jahre.
Aber ich würde tatsächlich auch eher einen offensiven Mittelfeldspieler holen als einen defensiven. Weil im defensiven Mittelfeld, der Hornschuh kann auch defensiv spielen. Zur Not stellst du Kaller ins defensive Mittelfeld.
Flum der hast das auch du auch
hin.
Noch.
Flum hast du noch, du hast Nerich, Buchtmann. Aber in der Offensive ist da nicht viel. Da ist Möller Deli und...
Reicht doch.
Das war's.
Sofort war
naja, aber der hat jetzt Buchti auch nicht immer gespielt. Der hatte auch seine Wehwehchen in der Rückrunde. Ne? Und man hat das gemerkt, wenn er nicht da war.
Ja.
Und Buchtmann ist stets bemüht, aber in der Offensive, wobei er die letzten Spiele hat er super gespielt, aber er ist für mich kein klassischer Spielmacher.
Wobei er jetzt ja sogar sowas Ähnliches wie torgefährlich wurde, was mich sehr gefreut hat.
Großartig, aber ich glaube auch, da wäre ich tatsächlich auch eher so dabei, dass da vielleicht noch einer fehlt.
Ich glaube, grundsätzlich kann man sich darauf einigen, bis auf der Torhüterposition kann man überall noch grundsätzlich erstmal nachlegen. Das ist schon nicht schlecht, aber da kann man noch was machen.
Außerdem Mannschaftsgefüge, wenn das alles so schnaffte Jungs sind, die irgendwie die Werte des Vereins dann auch noch teilen und so, dann setzen sie sich bestimmt notfalls auch auf die Tribüne. Also es muss halt alles passen.
Puh. Oh. Ich weiß nicht, ob wir der Verein sind, der sich Leute für die Tribüne holen muss, zwingend da. Kannst du, glaube ich,
ja, nee, nicht Trainingsgruppe 2, aber.
Und da will man auch nicht hin. Wenn man Fußballer ist, dann will man spielen. Egal, wie sehr man diesen Verein mag.
Außer Philipp Herwagen, der war total happy, dass er sich die Kugel sehen konnte und muss jetzt nochmal spielen. Arme Kerl.
Außerdem, nee, ach, egal.
Gut, was war das? Ach ja, soll noch jemand gehen? Muss noch jemand gehen? Kann noch jemand gehen?
Bestimmt.
Befürchten wir, dass noch irgendjemand geht?
Johnny würde sagen ja, ich würde sagen nein.
Was befürchte ich denn, wer geht?
Nein, anders. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Abevor noch wechselt, weil letzte Saison sehr wenig zum Einsatz gekommen,
ja.
Auch relativ wenig auf der Bank gesessen.
Da kommen wir wieder zu dem, dass jeder Fußballspieler einfach Fußball spielen will.
Also ja, was ich aus seiner Sicht auch verstehen könnte, aus Sicht des Vereins aber ehrlich gesagt auch nach der Saison, wobei natürlich die Stichprobe auch relativ klein ist. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht doch besser ist, als ich ihn gesehen habe.
Nein, ich meine, ich stimme dir da schon zu, dass er wahrscheinlich selber auch die Bestrebung entwickeln wird, zu einem Verein zu gehen, bei dem er mehr spielt.
Aber du wärst traurig wegen der menschlichen Komponente.
Ja, das wäre ich bei nahezu jedem. Bei Sören Gonter bin ich wegen der menschlichen Komponente nicht ganz so traurig, weil er wie die anderen aus dem Stadion gebracht hat. Ich habe ein bisschen Angst um Himmelmann.
Mhm. Wobei ich da bei Angst, ich habe da keine Angst, weil mit Philipp Herwagen haben wir einen sehr guten Torwart. Das ist tatsächlich mal eine Personaldiskussion. Das fände ich menschlich schade, aber könnte ich aus seiner Sicht verstehen. Und ich sehe das sehr entspannt, weil ich auf der Torwartposition keine Sorge habe, dass wir da dann ein Loch haben.
Wen haben wir denn dann noch? Dann kommt Sven Brodersen und ich weiß noch nicht, ob der auf Zweitliga-Niveau. Hast du dir mal das Länderspiel angeschaut?
Ja, nein.
Ich glaube,
vorherigen Teilsatz zu bestätigen.
Das ist, wie sagt man so, viel Licht und Schatten.
Ja, aber wir haben ja tatsächlich das Luxusproblem, dass wir 2 sehr gute Zweitligatorhüter haben, ne?
Und das Problem hätte ich gerne nächste Saison auch noch.
Ja, bin ich bei dir, aber ich sag mal, ich habe noch so ein bisschen Sorge um Lasse Sobich.
Der da mache ich überhaupt gar keine Gedanken.
Aber der hat er nicht sogar irgendeine beknackte Option? Hieß das nicht irgendwas?
Ist egal, der würde auch umsonst und weil wir so schön singen, da vorne spielen.
Das hatten wir schon mal, dass er weggegangen ist.
Das hat er gelernt.
Um besonders zu spielen.
Ja, hoffen wir es.
Erste Liga oder schön zu spielen.
Und auch da hat er gute Arbeit abgeliefert.
Ja.
Na?
Ja, also das glaube ich tatsächlich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Würde mich sehr freuen, wenn er bleibt, aber...
Also Himmelmann... Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass vielleicht auch sein Berater denkt, Mensch, könnte man noch mal was machen? Ich bin sehr gespannt, wie das Torhüterrennen nächstes Jahr ausgeht. Weil ich glaube, es geht relativ ausgeglichen in die Saison und es wird dann wahrscheinlich in die eine oder andere Richtung entschieden. Könnte mir gut vorstellen, dass das dann auch pro Robin Himmelmann ausgeht. Ich weiß aber nicht, ob wir vielleicht die Transferbewegung dann haben, wenn entschieden wird, Philipp Herwagen geht ins Tor. Ob Himmelmann dann noch sucht. Und dann ist es vielleicht konsequenter zu sagen, ich suche jetzt schon mal.
Also ich glaube, sobald Robin Himmelmann feststellt, dass er hier wahrscheinlich nicht die Nummer 1 sein würde, dann muss er eigentlich wechseln bei seinem Potenzial und bei seinem Alter, angesichts seines Alters. Das wäre sonst auch schade für ihn tatsächlich. Ist natürlich und toll, gute Spieler unter Vertrag zu haben, aber ich glaube tatsächlich ist es tatsächlich auch eine Kostenfrage für einen Ersatztorwart, dann auch ganz schön teuer. Und dann auch eine Frage der Perspektive, weil Philipp Herwagen hat ja noch 2 Jahre Vertrag. Und dann hinterher wäre Robin Himmelmann auch alt. Ich glaube, das würde für ihn Sinn machen, zu wechseln.
30 wäre übrigens.
Ja, wollte ich nicht
sagen. 30 würde ich schon alt. Ich frage das.
Für einen Profifußballer vielleicht.
Für einen Torwart noch nicht.
Nee.
Also nicht, dass Torwärter keine Profifußballer sind. Nicht, dass das mir nachher nachgesagt wird. Ja, aber es machen wir uns nichts vor, der ist einfach zu gut für die Bank. Eigentlich sind beide zu gut für die Bank. Das ist dieses Luxusproblem, was wir derzeit haben und das ich aber wirklich sehr gerne nächste Saison noch hätte. Das ist wirklich das, wo ich Angst vor habe. Also Angst ist das falsche Wort, aber wo ich ein bisschen Befürchtung vor habe.
Ich glaube, Sven Ulreich wollte wechseln. Vielleicht können wir uns den auf die Bank setzen.
Oh, Real.
Ja, stimmt, der auch.
Ja. Während ich andere Ex-HSV-Torhüter ja zu ihrer Zeit sehr gerne und mit Kusshand genommen hätte, René Adler, nee.
Das war auch nicht ganz so furchtbar.
Ernsthaft. Ja, ich wollte das trotzdem nochmal.
Aber er passt ja ins Profil, ne? Der ist ja verletzungsanfällig und zu haben. Also.
Wozu mir einfällt, was macht eigentlich Richard Gold?
Hertha BSC,
Torwarttrainer. Ja, genau.
Und sein Sohn spielt beim HSV in der A-Jugend, glaube ich, auch im Tor.
Ja, der hat doch gerade, habe ich im Deutschlandfunk gehört, der HSV-Nachwuchs hat irgendein Turnier, ein ganz bekanntes, in Nordrhein-Westfalen mitgespielt und da hat er im Elfmeterschießen im Halbfinale gehalten und im Finale dann trotzdem verloren.
Ganz der Vater.
Gut, bevor wir uns Wilko anhören, werten wir noch kurz die Saisonprognose aus.
Kurz. Wirklich? Das sind die Geräusche, die ich meinte.
Das habe ich extra gemacht. Aha. Ich lese mal kurz vor, was wir... erstmal erzähle ich, wer da war und wer getippt hat. Es waren nämlich Johnny, Sebastian und Mike da, von den hier heute Anwesenden. Außerdem Justus, den können wir natürlich wunderbar quasi in Sven verschieben. Und Wolf, der heute krankheitsbedingt absagen musste, während Christoph zeitbedingt absagen musste. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. So, wir haben Folgendes getippt. Wir haben gesagt, wer schießt die meisten Tore für den FC St. Pauli in dieser Saison? Wie weit kommen wir im Pokal? Wer kommt auf die Plätze 1 bis 3? Wer wird 16. bis 18. Und wo landet der FC St. Pauli? Ich würde jetzt mal folgende Punkteverteilung vorschlagen. Und Inga muss das dann als neutrale Instanz abnicken oder anpassen. Richtiger Torschütze gibt 5 Punkte. Pokal gibt 6 Punkte. Punkte und für jede Runde, die man falsch liegt, einen Abzug.
Boah.
Hat damit eine ähnliche Relevanz wie der Torschützen-Tipp.
Ja, ich verstehe
überhaupt.
Fünf Punkte. Du hast ja deine Tipps vor Augen. Ich verstehe gar
nicht. Nein, ich habe meine, aber ich habe eh verloren. Die Plätze 1 bis 3 geben 3 Punkte pro richtiger Verein.
Jetzt ist die Frage, es gibt ja Leute, die haben den richtigen Verein, aber die falsche Reihenfolge.
Na, ich hätte nicht auf die Reihenfolge bestehen sollen. Ich habe es aber getan beim Vorlesen. Das habe ich noch gehört.
Und vorhin. Ich habe mich vorhin noch darüber aufgeregt, dass, Sebastian, vielen Dank dafür nochmal, du den VfB gesagt hast, aber dann gesagt hast als Dritter. Und ich habe es quasi schon aufgeschrieben und habe dann, dann muss ich nochmal eine 3 vorschreiben.
Deswegen habe ich das in Word gemacht, dann konnte ich die Zahl dann noch verschieben.
Das kann ich nicht.
Also pass auf, dann machen wir das so. Es gibt 2 Punkte für den richtigen Verein, beziehungsweise 3, wenn man auch die richtige Position hat.
Ich hätte 3 richtige Positionen und 1, wenn es der richtige Verein
ist. Nee, dann gibt es aber 4 und dann sind das 12 Punkte.
3, wenn du Verein richtig und richtige Mike's Position hast und 1, wenn du sagst, der ist...
Ach so, also einen oder 3.
Genau, nicht, dass du irgendwie 4 Punkte abräumen kannst.
Nein, wir sind für die andere Variante 2 oder 3.
2 oder 3?
Weil sonst hast du die Position, gewichtest du dann sonst stärker als den Verein.
Stimmt, das stimmt auch. Das ist eine Frage des Fußballverstandes. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Doch, das ist was.
Okay, also 2 oder 3, das gilt dann für die Plätze
16, 18. Und wer St. Pauli nur die ersten 3 gewertet hat, kriegt 5 Minuspunkte.
Und dann müssen wir noch die richtige Position. Da würde ich einfach sagen, von 18 Vereinen, die Hälfte ist 9. Also man kriegt 9 Punkte und für jeden Platz, den man dann falsch liegt, ein weniger.
Ich habe gerade schon mal geguckt, im Sinne meines Kollegen sagen, nicht überbieten. Die Regel muss gelten.
Nicht überbieten.
Wenn ich einen Verein auf 1 gesetzt habe, der dann nur 3 wurde, ist es schlimmer, als wenn ich einen Verein auf 3 setzte, der dann Erster wurde?
Wir sind uns gerade im Thema nicht einig. Ich kann nicht der Preis ist heiß, man darf nicht überbieten. Alles, ja, das was drüber ist, das ist.
Okay, tot. Dann machen wir das anders. Der, der am nächsten dran ist, kriegt 5 Punkte.
Hast du? Mhm. Ah.
Ja. Okay.
Das ist am List.
Johnny schon fast gewonnen. Scheiße.
Ja. Nee, das ist richtig gut. Also, sowohl menschlich als auch beim Tippspielen.
Ja. Gut, fangen wir an mit dem Torschützen. Da haben getippt auf die richtige Antwort, Assis Bourdous, Justus, Johnny und Sebastian und kriegen damit jeweils 5 Punkte.
Wahrscheinlich die einzigen 5 Punkte, die ich kriege.
Da können wir vielleicht noch mal ganz kurz generell die Torschützen der Saison erwähnen, nämlich unfassbare 15 Tore Assis Bourdous. Ich habe vorher nicht mehr nachgeguckt, wann das letzte Mal jemand so viele Tore geschossen hat. Wird Ebbers gewesen sein.
Ginczek. Nee, Ginczek war ja dann eher so auch 10, viel krank. 13, der war, wenn er gespielt hat, gut, aber...
Also ich denke mal, Ebbers hat
Ebbers mit Saison, ne? 19 oder so. Ja.
Zweiter, Buchti mit 6. Dann schon Lasse Sobich und Cenk Sahin mit 4. Mölledali und T mit 2, weil er am letzten Spieltag zweimal getroffen hat. Und dann Nerich, Sobota, Choi und Cies mit jeweils einem.
Das sagt erschreckend viel über die Hinrunde aus.
Es wird noch besser. Rangliste, wer hat die meisten Torschüsse abgegeben? Assis Bourdous 99, Zweiter Lasse Sobich mit 39.
Ja, alles jede Ecke.
Alles ist nicht aufgeschlüsselt.
Wir hatten 39 Ecken diese Saison, das finde ich ganz schön wenig.
Davon kam ja aber nur jede Achte auf. Und dann muss ich noch ein wunderbares Wortspiel von Wolf aus jener Saisonprognose zitieren, weil wir nämlich über Bourdous im Rahmen der Neuzugänge sprachen und er dann sagte, weil wir auch über Scorerpunkte sprachen, er nannte ihn Assist Bourdous. Ja. Das fand ich besonders schön. Und er hat recht behalten, also Assis Bourdous hat tatsächlich mit 6 die meisten Vorlagen vor. Sobota mit 4, Sahin mit 3, Buchtmann und Miyachi mit 2.
Das ist jetzt immer die Frage, wie du es zählst. Also auf der offiziellen Vereinsseite wird nämlich gesagt, dass sowohl Bourdous als auch Sahin als auch Sobota 6 Assists geleistet hätten.
Ich habe es von Bundesliga.de. Vielleicht haben die keine, also dieses, wenn du gefoult wirst, kriegst du den Scorerpunkt beim Freistoß und beim Elfmeter und so.
Ja, Transfermarkt hat das noch wieder anders gezählt. Aber
der Verein hat die Transferrechte.
Okay. Also wahrscheinlich ein bisschen. Wir haben Leute mit Assists gehabt auf jeden Fall.
Ja. Ich möchte an dieser Stelle, nachdem wir jetzt die Sieger quasi geführt haben in dieser Kategorie, immer noch die Verlierer beschämen. Wir hatten ja schon, dass Wolf Marvin Dux getippt hat. Mike, möchtest du vielleicht deinen Tipp nochmal loswerden?
Also da waren ganz
für den, viele... Nochmal ganz kurz für den Torschützenkönig. Und wir haben gesagt, übrigens ohne Scorerpunkte, nicht, dass du dich jetzt rausreden
willst. Was hat er getippt?
Oh, da kam Löte? Ganz viel Unglück und Verletzungspech und so zusammen.
Auch ja.
Ryo Miyachi. So, ja. Und dann war Pokal.
Weißt du noch, wie du in der Saison davor getippt hast?
Ja.
Sag's ruhig, komm, wir sind im Rande.
Latin, nein.
Budimir.
Ja. Oh.
Wer war das
denn? Ihr könnt euch jetzt schon auf meinen...
Transfer, was macht der eigentlich? Ja,
wie nächste Saison werde ich Sami Alagui tippen.
So. Bitte nicht.
Kannst du nicht irgendwie... Ach, egal.
John Verhoek oder so. Marvin Ducksch. So, Pokal. Wie weit kommen wir? Und das kann man sich tatsächlich nochmal anhören. Die ersten 4 Personen, die da getippt haben, haben in der Reihenfolge nämlich gesagt... Halbfinale, Pokalsieg. Das waren Johnny, Sebastian, Wolf und Mike.
Ich habe aber Finale gesagt übrigens.
Nee, du hast das noch geändert. Du hättest weiterhören müssen.
Die ersten 16 Minuten habe ich gesagt Finale und habe übrigens noch, dafür wollte ich noch einen Zusatzpunkt beantragen, habe übrigens den Finalgegner bereits korrekt benannt.
Du hast aber, du hast erst Finale gesagt, das stimmt. Ja. Dann haben die anderen beiden Halbfinale gesagt. Und dann habe ich gesagt, wir gewinnen das Ding. Und dann fragte irgendjemand, ob es denn für Gewinnen noch einen Bonuspunkt gibt oder ob Finale reicht.
Nein, du hast dann gesagt, Finale würde nämlich, wenn man Finale sagt, würde man davon ausgehen, dass man das Spiel verliert.
Richtig.
Ja, dann habe ich gesagt, das ist Quatsch.
Ja, aber du hast dann gesagt, ach komm, was soll's, und dann tippe ich auch auf Sieg. Ja. Hör dir das nochmal an.
Ja, dann habe ich doch Finale gesagt.
Auf welcher Grundlage habt ihr das getippt?
Ah, da gab es Bier.
Es gibt Bier.
Ah, ich verstehe.
Also ist ja auch egal, wir haben alle... Falsch.
Außer
Justus, der zweite Runde richtig angesagt hat. Er hat gesagt, Lübeck schaffen wir irgendwie. Ja. Das irgendwie gibt eigentlich auch noch einen Bonuspunkt. Also Justus 5 Punkte und ich gebe uns einfach mal allen 0, dann ist das hier einigermaßen fair. Kommen wir zu den Aufstiegstipps. Möchtest du für Justus vortragen, was Justus getippt hat?
Oh, sehr gerne. Das hat er gut gemacht. Hier steht VfB, Hannover 96 und Heidenheim.
Naja, ein bisschen Schwund ist immer.
Ja, die haben in der Hinrunde ja
Glück davon. Ich noch mal kurz zwischenfragen, gegen wen sind wir im Pokal nochmal raus diese Saison?
Hertha.
Okay. Sami Alagui. Das war übrigens die zweite Runde.
Okay. Ah ja, jetzt habe ich uns auch gefunden, danke.
Also damit kriegt Justus 3 Punkte, aber keinen für Heidenheim.
Okay, welchen Pokalgegner hast du uns richtig vorhergesagt
schon? Ich habe gesagt, im Finale die üblichen Verdächtigen, Dortmund oder Bayern.
Ja, damit hättest du aber Unrecht gehabt, weil Dortmund hat in der Runde gegen Hertha gewonnen. Das heißt, wir hätten im Achtelfinale gegen Dortmund gespielt, hätten also gewinnen müssen und wären dann gegen Frankfurt im Finale gewesen.
Dir aber jetzt mitgeben, was ich beim Statistikprofessor mitgegeben habe, hätte Fahrradkette.
Die Kugeln wären ja ganz anders erwärmt worden, dann, wenn ein anderer Verein dabei gewesen wäre. Johnny, zitiere doch kurz deine Aufstiegstipps.
Ich habe als der dritte ist sehr schön. Direkten Aufsteiger den VfB Stuttgart als ersten, als zweiten dann Hannover 96 und habe mit dem Vermerk, dass es vielleicht nicht so ganz richtig sein könnte, und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wahrscheinlich wird es eher die andere Relegation, 1860 als Aufsteiger über die Relegation getippt.
Ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich möchte das nochmal in Gänze zitieren. Dritter wird 1860 wegen der personellen Verstärkung. Aber wahrscheinlich wird es ganz andersrum, dass sie die Relegation nach unten spielen. Und dafür möchte ich dir auch nochmal, dafür gebe ich dir 3 Bonuspunkte.
Ja, dankeschön.
Also das freut mich so sehr.
Ich habe danach noch über Aigner philosophiert und über den Brasilianer, dessen Namen ich nicht wusste. Und
der mir auch immer noch nicht ganz klar ist. Nee.
Aber und habe dann gedacht, Olic und alle so.
Aber
man hat da schon gemerkt, dass das mit dem Fußball-Sachverstand bei mir nicht so weit her ist.
Haben wir da schon drüber gesprochen, ob sie dann die mögliche Relegation verlieren oder gewinnen? Wahrscheinlich nicht.
Es haben ja noch mehr Leute 60 Uhr getippt. Sebastian, weißt du noch, wen du getippt hast?
Ja, wobei es beschubst, weil Johnny's hat mir es vorhin vorgelesen. So.
Also 96 auf 1, das gibt 2 Punkte. St. Pauli auf 2.
Ich finde, ich krieg 5 Bonuspunkte für Optimismus.
Nein. Und Stuttgart auf 3 gibt auch 2 Punkte. Wolf hat getippt Stuttgart auf 1, gibt 3, auch St. Pauli auf 2 und dann den VfL Bochum.
Mit der Begründung, dass die mal dran wären oder so.
Ja.
Irgendwie so in der Richtung.
War das nicht Justus mit Heidenheim?
Ja.
Auch, okay.
Die Begründung kommt übrigens noch mindestens bei den Absteigern. Irgendwie noch 6 Mal oder so.
Ja, aber bei den Absteigern kannst du es auch bei der Hälfte der Liga sagen, dass die mal dran wären.
Ja. Vor allem, was wir gesagt haben, musst du erst mal gucken.
So, Mike hat gesagt Stuttgart auf 1, 1860 auf 2 und damit haben wir beide das gejinxt. Ich bin mir total sicher.
Super Sache, danke.
Und St. Pauli auf 3, naja. Hätte ja klappen können. Das heißt, jetzt müssen wir mal addieren. Justus kriegt 6 Punkte daraus. Johnny 6 plus 3 quasi wegen dem Bonus. Sebastian 4, Wolf 3, Mike 3. Okay. So, Absteiger. Justus.
Sehr gut getippt. KSC, Würzburg, Sandhausen. 2/3 Volltreffer.
Ja, leider nicht in der richtigen Reihenfolge. Also der 16. steht oben. Das heißt, das gibt 2 Punkte und 0.
Aber Würzburg hat er 17. getippt, oder?
Ach, dann sind das 3 Punkte, stimmt.
Gut auch doch
richtig.
Ich habe mir das vorher markiert in extra Farben. Grün ist richtig und gelb ist so, wäre richtig gewesen, aber es ist falscher Platz.
Wenn du so modern wärst, wie du den Eindruck erwächst, hier immer mit 2 Laptops ankommen und so, hättest du dir dazu in Excel einfach irgendwie eine Tabellenmarkierung.
Bedingte Formatierung.
Genau. Sogar Mike kennt das.
Ja, ich nutze ja auch.
Hallo.
Ich nutze ja OpenOffice, da gibt es einen Zauberkram.
Achso. Gut, doch, Johnny.
Ja, gibt's auch.
Du hast getippt?
Ja, ich habe mich der allgemeinen Woge angeschlossen und habe gesagt, Tabellenletzter wird auf jeden Fall Sandhausen mit dem Vermerk, dass die den Abgang von Aziz Bouadous nicht verkraften können. Die sind übrigens satte 2 Plätze hinter uns gelandet mit einem besseren Torverhältnis. 17. hätte ich gedacht, wird die Fortuna mit den ganzen Quäldreien, die es da gibt. Und als 16. habe ich den KSC getippt über die Relegation.
Das sind immerhin 2 Punkte.
Ja.
Sebastian, 0 Punkte für Düsseldorf, 0 Punkte für Fürth, 0 Punkte für Sandhausen. Noch nicht so schlecht.
Ich bin aber ganz zufrieden, dass es anders gekommen ist.
Wolf hat Heidenheim 0, Fürth 0, Sandhausen 0. Ich bin der Einzige, der Sandhausen nicht auf 18 getippt hat. Aber auf 17, ja, das hilft mir auch nicht viel. 0 Sandhausen, 0 Sandhausen, immerhin 2 für Würzburg.
Du hast 2-mal Sandhausen getippt?
0 für Düsseldorf, 0 für Sandhausen und 2 für Würzburg. So, und dann kommen wir zum St. Pauli Tabellenplatz. Justus, gewohnt pessimistisch, nachdem wir, also Justus hat auch, glaube ich, als Letzter den Tabellenplatz getippt und hat uns alle runtergezogen damit, weil er gesagt hat, 14.
Ja. Auch nur, weil er das Jahr davor 15. gesagt hat, glaube ich.
Ja, Nee, ich glaube, da hat er auch 14. und wir waren 4. geworden. Dann hat er jetzt wieder 14. gesagt, haben wir gesagt, hättest du jetzt 13. sagen müssen.
Ja, das so. Wenn quasi der Auswechsel Justus ist, kannst du bitte mal rechtfertigen, wie du diesen Tipp irgendwie...
Das kann man nach der Saison auch gar nicht nachvollziehen.
Ich würde sagen, er ist eigentlich der moralische Sieger. Deswegen habe ich auch vorgeschlagen, nicht überbieten.
Dass er weiter weg ist mit seinem 14. Ja. als ihr mit eurem Zeichen.
Ja. Na, warte ab, geh mal weiter.
Zeigt, wie eng das in der Liga zugeht.
Ja, also das sind 0 Punkte, ne? Der am dichtesten dran ist.
Ach so, ja, oder so.
Der am dichtesten dran ist, ist Johnny, der uns auf einen aus unserer Sicht damals sehr pessimistischen 6. Rang gelegt hat.
Aus eurer Sicht. Also Justus und ich war ja die Einzigen, die so ein bisschen Sachverstand bewiesen haben.
Also außer Moment, beim Absteiger. Moment, ihr seid quasi beide in der Gruppe Sachverstand, obwohl ihr 8 Plätze auseinandergetippt habt in der 18er Liga.
Das spricht nicht gerade für uns, aber auch nicht unbedingt für euch. Also generell weiß ich nicht, ob wir uns wirklich als Fußball-Podcast hier bezeichnen sollten.
Was haben die anderen denn getippt?
Ja, das hatten wir ja bei den Tipps eben schon. Also du 2., Wolf 2., Mike 3. Hm. Ja, lassen wir das.
Dass du damit der zweitbeste Tipper bist, finde ich aber auch...
Ich bin mit meinem 3. Platz näher dran als Justus mit 14. Das ist durchaus korrekt, ja. Und wenn wir in der Hinrunde nicht so scheiße gespielt hätten, dann wäre das mit dem 3. Platz auch locker drin gewesen.
Also gefühlt sind wir 14. geworden.
Wenn Marvin Ducksch ein paar mehr Tore geschossen hätte...
Außerdem Rückrunden 3. sind wir auch.
Ja, stimmt.
Kriege ich einen Bonuspunkt oder nicht? Schade. Gut, damit kommen wir zur Siegerehrung, die da besagt, Justus, 15, 16 plus 5 sind 21, Johnny 5 und 9 sind 14 plus 2 sind 16 plus 5 sind 21, wir haben alle 21, Sebastian 5 plus 4 sind 9 und mehr wird das nicht.
Alle 21.
Wolf.
Gerundet.
Wolf kommt auf 3 Punkte. Das ist ganz schön. Und ich komme auch nur auf 5. Naja, was soll's.
Ich bin 3.
Ja, da weiß auch keiner, das warum. Wegen Buadus. Die 5 Punkte machen das. So, und Justus und Johnny müssen sich dann halt zum Deathmatch noch irgendwie treffen.
Ich finde, fairerweise muss man sagen, Johnny hat ja 3 von den 21 Punkten nur aus Sympathie gekriegt, weil er 1860 auf den... Also
damit ist Justus... Der Sieger? Okay.
Wenn Johnny mir das nicht übernimmt.
Na, wir machen nachher die Mikros aus.
Das glaubst du.
So, das wäre dann soweit die Auswertung dessen. Habe ich mir da irgendwas aufgeschrieben, was wir dringend besprechen müssen? Achso, ich möchte ganz kurz noch, nur nochmal, weil ich das nach wie vor absolut unfassbar finde. Heimtabelle sind wir nicht so richtig gut, ne? 14. mit 5 Siegen. 7 Unentschieden, 5 Niederlagen. Auswärts sind wir relativ gut mit 7 Siegen, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Das heißt aber, wir sind aus Heim 14. in der Tabelle, auswärts 7., gesamt auch 7. Das ist schon auch eine Form von Qualität, wenn man aus 2 beschissenen Tabellen eine ganz annehmbare macht. Ähnliches, ne, Hinrundentabelle, 2 Siege, 5 Unentschieden, 10 Niederlagen, Tabellenplatz 18. Rückrunde, 10 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Tabellenplatz 3. Da ist dann so ein 7. Platz annähernd die Mitte. Das passt schon. Und einfach, weil es so viel Spaß macht, 1860, Hinrunde 14. Naja, fast. Hinrunde 14. Rückrunde 12. macht Platz 16. Und Heim 11. auswärts 16. macht auch 16 gesamt. Die haben einfach auch ein bisschen Pech gehabt.
Sie haben sich's verdient.
Ja, gut. So. Und da hören wir jetzt einmal kurz Wilko zu, wie er aus alten Übersteigern uns etwas vorliest von der Lizenzgeschichte des Totenkopfs. Und dann sind wir wieder da, sprechen noch ein bisschen über die Relegation und beantworten diverse Hörerfragen. Viel Spaß.
So, einen wunderschönen guten Abend. Neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Ich muss mir dieses guten Abend wohl abgewöhnen. Nee, man kann Podcast ja immer hören, also wie auch immer. Hallo, ich lese den letzten Text der laufenden Saison. Dann nächste Saison geht's weiter, wenn es mit dem Millerton weitergeht, wovon ich mal schwer ausgehe. Diesmal aus der Nummer 20 vom 6. April 1996. Auch immer noch für 1,50 Mark vorne drauf. Royal Cops führen jemanden ab. SEK Übersteiger im Einsatz ist das Titelblatt. Er schließt sich einem nicht sofort. Erst wenn man das Vorwort liest, kriegt man so eine Ahnung davon, wie stressig die letzten Wochen für die armen Übersteigermacherinnen waren. Denn, ich sagte es gerade, es ist Nummer 20. Der Übersteiger ist das erste Mal pleite. Dann ist der Übersteiger verklagt worden vom HSV wegen Verbreitung von Anti-Hollerbach-Aufklebern. Und dann, Achtung, festhalten, folgen nach dem Vorwort, in dem alles steht, 10, 11, 12 Seiten Leserbriefe zu allem Möglichen. Zum einen zu dem Text, den ich letztes Mal gelesen habe. Dann regen sich Leute über die Musikrezensionen auf. Wahnsinn! Arrogante Arschlöcher seid ihr, schreibt einer. You are shit and you know it. Es ging rustikal zur Sache. Auf jeden Fall steht dann im Vorwort, zusammenfassend, es war so viel los, dass wir keine vernünftige Ausgabe hinbekommen haben. So, das merkt man der Ausgabe auch an. Außer Leserbriefe und Rezensionen und Fanzine-Besprechungen und normale Leserbriefe. Übrigens auch der erste Internet-Leserbrief, wird er noch genannt. Eine tatsächlich in der Schrift, na, wie heißt denn die Schrift noch, die im Texteditor drin ist? Abgedruckte E-Mail, 8. März 1996, mit Header und so, so wie man wie mein Vater E-Mails per Copy and Paste rettet. Kommt, gesendet von egb95sb@sheffield.ac.uk. Und ich weiß aber nicht, wer... Sören, ein gewisser Sören. Findet die Internetseite toll, der Mann. Wie auch immer, trotzdem gibt es einen hier lesenswerten Artikel, Überschrift Onkel Toms Hütte, der dreht sich um das mehr über lange Jahre mehr oder weniger identitätsstiftende Zeichen, Symbol St. Paulis über den Totenkopf. Es geht dort um einen Streit, rechte Streit, wo kommt der Totenkopf her und gehört zum Verein wie Arsch auf Eimer, wie das Arm in die Kirche. Deswegen lese ich den jetzt vor. Onkel Toms Hütte oder wie der Totenkopf zum Skull wurde. Und es begab sich zu jener Zeit, da Peter und Dr. Mabuse eine Fahne schulterten und sich auf den Weg ins Stadion machten. Eine Fahne von schlichter schwarzer Eleganz war es, bedruckt mit dem nunmehr schon legendären Totenkopf. Und hätten sie gewusst, was sie damit anrichten, so hätten sie diese Fahne sicher zu Hause gelassen. Wie orakelte noch Kollege Lü in einer der letzten Ausgaben, der inflationäre Gebrauch des Totenkopfs ist unvermeidbar. Recht hat er gehabt. Trauriger Höhepunkt ist sicherlich die Unterlassungsaufforderung der Firma Texmin an die Firma Tomsport, von der weiteren Verwendung des Totenkopfmotives Abstand zu nehmen. Thomas Herbst, seines Zeichens Kopf- und Namensgeber der Firma Tomsport, sowie nach eigenem Bekunden langjähriger St. Pauli-Fan, konnte es nicht mehr ertragen, dieses Schickimicki-Rebellentum und die damit verbundene Vorstellung, dass sich inzwischen billig gedruckte Knochenschädel martialisch über Bierbäuchen an den Stränden von Mallorca bis Sylt spannen. Eine Lösung musste gefunden werden und der gute Tom glaubte auch, sie zu haben. Er fing an, sich an die Herstellung eben dieses Motives zu machen und vergaß in seiner Aufregung, ob einer solch marktstrategisch genialen Idee wohl, dass schon eine andere Firma sich dieser Aufgabe angenommen hatte. Diese andere Firma, sprich Texmin, kann dann auch als geistiger Vater des Totenkopfsymbols in der Form, wie er uns seit Jahren präsentiert wird, angesehen werden. Liegt doch die Herstellung und Verbreitung schon seit 1989 in ihren Händen. Kaum verwunderlich, dass sie gar nicht angetan waren von Toms Idee. Und so kam es zu dem eingangs schon erwähnten Rechtsstreit. Eine Auseinandersetzung, die übrigens bis heute noch nicht ausgestanden ist. Zwar ist der Skull der Firma Tomsport, nachdem das Ding Design geändert wurde, weltweit geschützt worden, doch aufgrund der Ähnlichkeit kann es immer noch zu Verwechslungen kommen, so zumindest Texmin. Eins unserer Motive zu kopieren, das hat nichts mehr mit Fairplay zu tun. Es gibt doch genügend Motive rund um den FC St. Pauli, meinen die Betreiber von Texmin. Und wie kübelweise ausgeschütteter Hohn in ihre Richtung muss ihnen das Motto der Neueröffnung von Tomsports neuem Laden vorkommen. Style Pass. Mode aus St. Pauli. Politisch korrekt. heißt es da. Aber ob es das wirklich ist? Nun, was jetzt PC ist oder nicht, darüber möchte ich nicht urteilen. Manche werden meinen, ich kann es gar nicht, aber verwundern tut mich in diesem Zusammenhang nur folgende kleine Anekdote. Es war im zweiten Jahr der Zweitliga-Zugehörigkeit unseres FCs, als Tom fast täglich im Fanladen verkehrte, Sekt für die Damen und Bier für die Herren spendierte und folgende Geschichte zum Besten gab. Er hätte ein wunderschönes Al Bundy-Motiv entworfen, selbiges aber nicht schützen lassen und es dann bei windigen Händlern auf dem Dom wiederentdeckt. Der finanzielle Verlust sei unermesslich groß, noch schlimmer aber sei diese unglaubliche Unverschämtheit, einfach sein Motiv zu kopieren. Glaubt man jetzt den Aussagen von Taxman, so kann man nur zu dem Schluss kommen, dass Tom in den zurückliegenden Jahren eine ganze Menge über die freie Marktwirtschaft gelernt hat. Und darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch darüber, dass wir jetzt das Lonsdale-Motiv in leicht abgewandelter Form, dafür aber mit Skull, erwerben können. Auch die Uhr mit Totenkopf ist eine Zierde für jeden Arm, ganz abgesehen von der Regenjacke und dem Schal. Natürlich beide auch versehen mit, ihr werdet schon erraten haben, dem Skull. Gähn. Ferner freuen wir uns, dass mit Thomas Herbst endlich ein talentierter und ideenreicher junger Mann die, Zitat, intelligente Straßenkultur in diesem Teil Hamburgs vor dem Ausbluten unter anderem durch Modehaie zu beschützen versucht. Zitat Ende. Unter anderem soll dieses Ausbluten durch die Hinzunahme eines Ideenscouts verhindert werden. Möller Ideenscout heißt jene Firma, die darum bemüht sein wird, dass die Kreativen den Kontakt zur Straße nicht verlieren und dass sie umgekehrt vielleicht der ein oder anderen Entwicklung mit einer guten Idee schnell und professionell unter die Arme greifen können. Das ist auch gut so, denn wo wären wir heute, lieber Tom, hättest du dich nicht des Totenkopfes angenommen. Ein Häuflein Unentwegter würde ihn tragen, damit womöglich noch einen ideologischen Hintergrund verbinden. Nein, so etwas wollen wir nicht. Masse statt Klasse lautet die Devise, je mehr wir sind, desto stärker werden wir auch sein. Danke, Tom. Eins noch. Warum schreibst du in der Presseinformation, dass dein Laden ein hervorragender Platz sei, die ein oder andere Heimniederlage zu bejammern? So eine negative Grundhaltung halte ich für tendenziell falsch, gerade bei der Neueröffnung deines Ladens. Soweit also zu meinem Meinungsbild. Gefestigt allerdings, bevor ich mit Tom Sport gesprochen habe. Und da wir alle relativ nette Leute sind, bin ich auch gleich mit meinem Artikel zu ihm hin. Dass er über den Inhalt nicht erfreut sein würde, war kalkuliert. Logisch, dass er dann auch Stellung beziehen möchte. Nun folgt ein Fax von eben jenem Tom. Beginnt mit: Tja, das ist so eine Sache mit der Wahrheit und der Wirklichkeit. Gerade wenn es um solche weltbewegenden Lappalien wie Totenköpfe geht. Darüber haben sich wohl weder Peter noch Dr. Mabuse Dunnemals Gedanken gemacht, als sie mit ihrer Lego-Piratenfahne ins Stadion taperten. Auch Lü, also wie wir heute wissen, Henrik Lüttmer, wie wir auch heute wissen, gut im Textilgeschäft, als er neulich im Übersteiger die Skull-Inflation herbeiorakelte und schon gar nicht GB, Autor eben jenes Artikels hier, der das Thema nun fortstrickt. Eine Auseinandersetzung um den einzigen wahren und wirklichen Totenschädel, in dem Gruppen aus den St. Pauli-Dunstkreisen vom Zaun zu brechen, macht Freude, Spaß, sorgt vielleicht für klasse Tresenkeilereien, nur eins macht sie nicht, Sinn. Was war also wirklich los? Da hat sich der Fanartikler Tom Herbst aufgemacht, gegen die drei deutschesten aller guten Sitten zu verstoßen, die da lauten: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen. Er war der Auffassung, obgleich Vereinsmitglied und Fan, was ja nicht immer und bei jedem eine Gleichung ergibt, dass es ein Leben jenseits der Ausgänge Nordkurve und Gegengrade gibt und dass ein solch feines Motiv wie der Totenkopf durchaus Verbreitung finden sollte. Wenn ja, wenn man verhindern könnte, dass er verramscht wird. Er spricht von sich auch in der dritten Person, das finde ich sehr skurril. Nur weil er derob Leute, die nachweislich etwas davon verstehen, gebeten hatte, ein Skelettoberteil zu entwickeln, das unverwechselbare Merkmale hat, die auch den Verein und den Stadtteil ausmachen und nicht einfach aus einem Biobuch von 1936 abgemalt war. Nur weil der Dickschädel jetzt ein bisschen frischer aussieht, nur weil das Ding jetzt nicht mehr jedem 10-Marks-Domleibchen gleicht, nur weil er sich nicht an die drei deutschen Devisen gehalten hat, wird jetzt tümmelnd über ihn hergefallen. Dabei kann sich das Ergebnis sehen lassen und gefällt. Zumindest denen, die was davon verstehen und sich nicht zu der Abteilung, wir wollen unseren Kaiser-Wilhelm-Schädel wieder haben und unsere deutschen Devisen auch. zielen. Und weil Tom Herbst zudem durch intensives Nachdenken herausbekommen hatte, dass nicht die gesamte St. Paulianische Bevölkerung ins Stadion passt und mancher auch mal zwischen den Spielen einen passenden Fummel kaufen wollte, macht er einen Katzenwurf vom Millerntor entfernt einen Laden mit dem beziehungsreichen Namen Style Pass auf. Freistoßtrick wäre auch gut gewesen, kam aber zu spät. Das ist die ganze schnöde Wirklichkeit, alles andere dient der Belustigung, der Unterhaltung und dem Szeneklatsch, zu mehr taugt es nicht. Kleines Beispiel gefällig. Die Sektorgien, die Tom Herbst vor Jahren im Fanladen gegeben haben soll, um sich in die Herzen der Hardcore-Fans zu lümmeln, stellen sich bei genauer Recherche als einmalige Spendierfreude-Reaktion von Tom anlässlich seines bestandenen Führerscheines heraus. Das war's und so ist es immer oder so ähnlich. Nekrophile Grüße von Georg Möller, Möller Ideen-Scout. Beinahe im Auftrag von Tom Herbst, dem Rächer der Unterdrückten. Übrigens, dass man in Zukunft die ein oder andere Heimniederlage bejammern dürfen wird, liebe Freunde und Genossen, das hat übrigens auch was mit Wirklichkeit zu tun. Darauf verwette ich 10 Druckfrische, ich darf hier nicht rein, Hollerbach-Aufkleber. Tja, relativ starker Tobak, leitet jetzt der ursprüngliche Autor nach dieser Stellungnahme seinen Text wieder ein. Relativ starker Tobak, den mir mein Namensvetter dazu gefaxt hat. Dazu nur kurz Folgendes. Ich verstoße liebend gern gegen jegliche Art deutscher Sitten. Zweitens, es ging mir nie darum, darüber zu urteilen, welcher Totenkopf nun der optisch ansprechendere sei. Lediglich die Art und Weise, wie dieser nun im Sortiment der Firma Tomsport auftauchte, fand ich sehr befremdlich. Verein und Stadtteil mit einem aus dem Biobuch von 1936 abgemalten Totenkopf in Verbindung zu bringen, ist wohl ein wenig zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Und tschüss, GB. So, und wer es jetzt noch aus dem Kopf hinkriegt, kann jetzt ja die weitere Lizenzierung, Vermarktung, Verwertung des Totenkopfs noch rekonstruieren. Und interessant fand ich, dass heute bereits wieder mit die Straße Trich St. Pauli geworben wird, was den Kreis wunderbar schließt zur Street Credibility damals der Protagonisten. Schöne Sendung noch.
So, da sind wir wieder. Wilko, also ausführlichst über den Totenkopf. Ich wollte auch noch nachschauen, wie das genau mit der Klage des HSV gegen den Übersteiger war. Also irgendwas mit Hollerbach-Aufklebern, du musst leider draußen bleiben, die habe ich noch sinngemäß, oder ich muss leider draußen bleiben, war das stand da drauf. Habe ich noch vor Augen, ich weiß aber nicht mehr, wie das mit der Klage ausging. Auf jeden Fall ist der Übersteiger damals nicht pleite geworden. Gibt ja immer noch. So, wir haben ganz wunderbar viele Hörerfragen bekommen und auch die unterteilen sich so ein bisschen in die Bereiche sportlich, Podcast und Klamauk. Ich denke, wir fangen mal mit sportlich an, das schließt dann ja am ehesten noch da an. Und das mache ich einfach mal in der chronologischen Reihenfolge. Da hat als erstes gefragt Nikki Green, alles Twitter-User, hatte die Entlassung von Meckle einen Einfluss auf die Rückrunde? Denn schließlich hätte Rettich ja auch im Hintergrund wirken können. Ich habe euch die Fragen extra vorher nicht gesagt, um euch jetzt möglichst spontan damit zu überraschen.
Großes Schweigen. Keine Ahnung. Also dazu müsste man ja erstmal einschätzen können, wie viel Einfluss auf die Wintertransfers bis Mitte November war das? Mhm. Schon genommen wurde. Keine Ahnung, wie spontan sowas dann läuft.
Ja, und ob Meckle die mutwillig verhindert hätte, wenn er noch im Amt gewesen wäre.
Ja, das hätte ja dann aber gehießen, dass jemand anders sich zumindest maßgeblich beteiligt an der Auswahl der möglichen Spieler oder so. Mhm. Und irgendwie.
Aber relativ offensichtlich war ja, dass Rettich ganz gute Kontakte noch nach Freiburg hat und wahrscheinlich die Chancen dadurch schon vergrößert hat, so einen Transfer wie Möller-Dali einzutüten.
Und ist Flum nicht auch unter Rettich in Freiburg gewesen? Ja. Damals, also wahrscheinlich auch über irgendeine Rettich-Connection dazugekommen.
Ja. Also ich persönlich mag Thomas Mägle sehr gerne, bin auch mit ihm immer gut klargekommen. Es tut mir sehr leid, dass das so hier ausgegangen ist. Und muss natürlich trotzdem sagen, der Erfolg gibt im Nachhinein allen recht. Es ist gut ausgegangen. Ob das anders auch so ausgegangen wäre, weiß man natürlich nicht. Ist schwierig, müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht sonderlich mutmaßen.
Ja.
Aber ich glaube, was man festhalten kann, die Paarung Mägle-Lienen hat nicht funktioniert. Die haben sich nicht gemocht, waren sich nicht grün und da musste man sich wahrscheinlich dann eben trennen. Zweite Frage von ihm. Hätten wir eine bessere Hinrunde gespielt, wenn Mölle, Dali, Flum und Tee da schon im Kader gewesen wären?
Glaube ich nicht.
Nee.
Glaube ich auch nicht. Habe ich vorhin schon lange drüber nachgedacht und habe das für mich so beantwortet, dass ich gesagt habe, nee, weil die ganzen unglücklichen Umstände inklusive Verletzungsgeschichten etc. wären halt auch mit den dreien da gewesen. Hätte sich vielleicht von denen noch einer verletzt. Ich glaube auch, das hätte nicht so viel
verändert. Und ich glaube, es war auch ganz viel so Psychoscheiße. Weißt du, in Stuttgart eigentlich gut gespielt, dann bringen die irgendwie Maxim, der uns da an die Wand spielt, alleine quasi die zwei Tore macht. Dann verlierst du irgendwie gegen Braunschweig und dann bist du halt irgendwie schon in der Scheiße plus Versetzung. Also das war ja auch so eine sich selbst verselbstständigende Spirale dann irgendwann. Und ob du nun Mölle Dali hast, der kein Selbstvertrauen mehr hat, weil es gerade alles nicht läuft oder sonst wen, das ist, glaube ich.
Ich glaube, dass es deswegen gerade Kaffeesatzleserei ist, weil da gebe ich dir recht, so in der Einschätzung. Ich glaube, dieser völlig unerwartete Fehlstart, der hat die Mannschaft runtergezogen, weil ja alle irgendwie schon so im Hinterkopf ein bisschen die Idee hatten, vielleicht in dieser Saison oben mitzuspielen. Wären dann in den ersten zwei, drei Spielen die Umstände zufällig glücklicher gewesen, weil andere Akteure auf dem Platz gewesen wären, hätte sich die Sache, glaube ich, auch schon anders entwickeln können. Von daher, glaube ich, ist das nicht pauschal zu beantworten. Kommst du in den Lauf. Und kommst du in den Negativlauf, dann spielst du so eine Hinrunde wie wir.
Ja.
Ja. Kommt noch ein Co-Trainer, beziehungsweise was wird aus Abda Ramdane?
Das Internet kolportiert.
Kopuliert.
Das Internet kopuliert und es behauptet auch.
Spekuliert.
Ja, das Internet behauptet, spekuliert, sehr gut. Das Internet spekuliert ja darüber, dass Abda geht. Einfach schon, weil er weniger Befugnisse angeblich hat. Und dass der Gellhaus kommen soll, würde, könnte, dürfte.
Markus Gellhaus, Paderborn, war lange Zeit Co-Trainer unter Lukai und aktuell, glaube ich, Co-Trainer in Hannover.
Nee, aktuell ist er arbeitssuchend.
Arbeitssuchend,
Aber also war unter Stendel.
Genau, als Stände gegangen ist, wegen Erfolglosigkeit auf dem vierten Platz, durfte er dann auch mitgehen. Hatte dann auch eine Weile einen Vertrag und den haben sie vor kurzem halt aufgelöst. Seine erfolgreichste Zeit hat er, glaube ich, in Paderborn als Regionalliga-Trainer gehabt. Und man hat ihm auch mal, er war auch einmal Interimstrainer in der zweiten Liga oder sowas. Und da hat er mit seinem besten Punkteschnitt gemacht. Dann hat er ihm auch angeboten, der Finke damals, du kannst gerne bleiben. Und da hat er gesagt, nein, ist dann sehr oft dem Lugo-Pokal hinterher. Gladbach war er und Augsburg war er, glaube ich, auch.
Wann hat der denn in Paderborn in der zweiten Liga die Interimssache gemacht? Dann vor anderthalb Jahren, oder?
Da müsste ich jetzt nachgucken. Das Jahr ist mir gerade abgängig. Aber er war danach sehr umtriebig. Also immer mit dem Lugo-Pokal zusammen. Dann hat er eine nicht so glorreiche Saison als Cheftrainer bei Paderborn gehabt. Und dann kam halt diese Hannover-Geschichte. Man sagt ihm ja nach, er ist ein sehr akribischer Arbeiter. Viele sind begeistert von ihm. Ich muss sagen, ich habe ihn halt irgendwie als den Abstiegstrainer von Paderborn im Kopf.
Ja, wird sich irgendwie zeigen. Ne? Also ich denke, Olaf Janssen wird sich sein Team zusammenbauen. Und ich habe natürlich ein bisschen gezuckt, als es hieß, Florian Bruns Vertrag als Co-Trainer in Bremen wird nicht verlängert. Aber in der gleichen Pressemitteilung gleich drin, man versucht ihn anderweitig im Verein einzubinden.
Ja, er will doch jetzt auch irgendwie die A-Lizenz machen oder so, las ich.
Wobei das ja nicht zwingend gegen einen Co-Trainer-Job sprechen würde, aber nun gut, mal schauen. Also das halte ich ähnlich wie Transfergerüchte, sobald das auf stpauli.com veröffentlicht ist, können wir da gerne näher ins Detail gehen. The Scander fragt, war es richtig, den nun erfolgten Wechsel von Scheewald in die Chefetage und Janssen als Cheftrainer nicht schon im Dezember gemacht zu haben?
Das Ergebnis spricht dafür, oder? Wären sie sonst Rückrunden Zweiter geworden? Man weiß es nicht, aber...
Ich glaube, dass die Emotionen, die Ewald Lien transportiert hat, auch in der Öffentlichkeit und den Fans gegenüber, nicht gerade schädlich war. Also ich glaube, dass es hilfreich war und dass es genau die richtige Entscheidung war. Und ich meine, klar, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, war die richtige Entscheidung. Keiner weiß, was passiert wäre, wenn es schon vorher vollzogen worden wäre. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der als Einheizer und als der Fanliebling irgendwie da halt einfach auch nochmal vielleicht 10% mehr gebracht hat, auch nochmal, um die Fans, um die Öffentlichkeit irgendwie anzuheizen. Also ich glaube, da haben sie alles richtig gemacht, auch mit dem Wechsel jetzt. Mhm. Ich glaube, das passt.
Ich habe mich auf der Pressekonferenz nicht getraut, ihn zu fragen, ob er die Runde vorm Spiel trotzdem weitermacht.
Aber wäre es, naja gut, ein bisschen seltsam fände ich es dann auch, wenn das Stadion dem technischen Direktor zujubelt, aber...
Ist egal, andere Stadien jubeln Maskottchen zu.
Könnte ja das gleiche sein.
Ich wollte gerade sagen, also das, jetzt hast du den Posten des technischen Direktors beim FC St. Pauli direkt auf...
Frühstücksdirektor.
Aber sitzt er denn als technischer Direktor noch auf der Bank und macht überhaupt diese Runde oder geht er gleich auf die Tribüne?
Also sitzt der technische Direktor auf der Bank? Ich glaube, den vergleichbaren Posten gibt es bei Bayern München noch und beim HSV.
Gab es Technikraum wahrscheinlich.
Gab es beim HSV, bei Bayern gibt es den. Das ist, Name vergessen, aus Leverkusen Reschke. Gekommen.
Genau, Reschke. Reschke. Ah, genau. Den siehst du nie. Der ist total vernetzt. Der macht das, also wenn man das im Internet liest, richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was der wirklich macht und ich habe den Namen vorher noch nie gelesen. Aber jeder ist total begeistert von seiner Arbeit und der gibt auch einfach keine Pressekonferenzen mehr. Der arbeitet halt einfach nur noch.
Wobei, dieses jeder ist total begeistert von seiner Arbeit, aber man sieht ihn nie, spricht ja manches Mal auch einfach nur dafür, dass keiner weiß, was er macht, aber alle glauben, man muss irgendwie super sein, sonst hätte man was lesen.
Was machst du? Weiß ich nicht. Oh, da bist du aber gut. Ja.
Macht was mit Netzwerk. Aber vernetzt ist Lien ja wahrscheinlich auch sehr gut.
Ja, natürlich, wenn du überlegst, dass sein Posten ja auch dafür sorgen soll, internationale Kooperation zu treffen und so hat alles dann... Ist, glaube ich, eher schon der Richtige. Er wurde ja zu Anfang auch als Berater eher eingeplant und gar nicht so als Trainer.
Also das genau, in diesen Workshops,
genau, ja,
weil er das Merkel noch Trainer war.
Er scheint von daher auch irgendwie konsequent, das dann jetzt so weiter zu denken, finde ich.
Ja. Wir haben noch Last Minute von Klaas at S. Müller auf Twitter die Frage bekommen. Frage für heute Abend. Was macht denn nach Meinung des Millanton ein technischer Direktor? Das ist mir hundertprozentig nicht so richtig klar. Vielleicht kann da jemand aufklären. Also ich denke, in der Pressemitteilung stand alles soweit drin. Die Pressekonferenz selber ist auch öffentlich. Vieles wird sich da finden. Ich finde dieses etwas flapsig dahingesagte, ich möchte irgendwann mal als Außenminister für den FC St. Pauli an der Außenministerkonferenz teilnehmen, dass es gibt so die Richtung vor, das ist alles und nichts. Also ich glaube, er wird nicht sehr viel im operativen Bereich mehr zu tun haben, aber kommunikatives Bindeglied zwischen verschiedenen Gremien, zwischen Trainerteams, zum Nachwuchsleistungszentrum, innerhalb des Nachwuchsleistungszentrums, für diese obskuren, komischen internationalen Kooperationen, die wir da anstoßen. Ich glaube, so eine Art organisatorisches, oberes Mädchen für alles. Das ist, glaube ich, am besten.
Im Kontext zu der Pressekonferenz auch gedacht, irgendwie teilweise klang es für mich auch so ein bisschen so wie so ein professionalisierter Ehrenrat innerhalb der, sagen wir mal, professionellen Beschäftigten beim FC St. Pauli so sicherlich auch. Also so, keine Ahnung, aber...
Ich glaube, das macht auch Sinn. Also man kann darüber ja auch scherzen. Ich habe über die Formulierung Frühstücksdirektor auch tatsächlich ein bisschen geschmunzelt. Aber wenn wir davon ausgehen, wir haben ein komplett ehrenamtliches Präsidium und einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat. Und dann ergibt das schon Sinn, jemanden mit seiner Integrität, Parkettsicherheit, hat Andreas Rettig genannt, und letztendlich Ahnung von Fußball. Und er ist einer, der die DNA des Vereins irgendwie vertreten kann und die er auch lebt. Das ergibt schon Sinn und ich glaube schon, dass er seine Bereiche finden will und dass er hier auch wertvolle Lücken schließt. Man kann darüber lachen, aber ich glaube tatsächlich, dass das Sinn macht, die zu halten hier und die einzubinden.
Sponsorenpflegenummern. Irgendwie, die freuen sich doch auch, wenn sie irgendwie mal einen Gast in der Loge haben oder so, der ein bisschen Ahnung hat und irgendwas ausstrahlt.
Ich habe halt zuerst diese Stellenbeschreibung gelesen und die ersten drei Punkte sind halt genau sowas, Sponsorenpflege und sowas. Da habe ich erst gedacht, ich glaube, das ist die Rolle des Grüßonkels. Zufälligerweise geht es auch bis zum gesetzlichen Rentenalter, sein Vertrag. könnte so ein nettes Goodie gewesen sein, aber ich finde halt diese Nachwuchsleistungszentrum-Geschichte, dieses Trainer-Mentor, dieses den Leuten halt auch ein bisschen beibringen, was man auf so und so könnte, weil das kann er ja mit den Spielern halt reden. Das fand ich dann schon wieder sinnig und das fand ich dann auch ziemlich gut.
Ich glaube vor allem, also ich schätze ihn jetzt nicht so ein, dass er sich hier hinstellt und sagt, so, ich setze jetzt hier meine Jahre bis zur Rente ab. Also ich glaube, der brennt richtig für das, was er tut. Und ich schätze mal, dass er eine relativ genaue Vorstellung von dem hat, was er tun wird als technischer Direktor. Nur, dass vielleicht alle anderen das nicht so genau wissen. Aber wahrscheinlich wird man das im Laufe der nächsten Monate, Jahre dann irgendwie auch mitbekommen.
Das wird sich sicherlich auch noch Aufgaben suchen oder die sich dann ergeben. Und ich glaube halt auch, wenn er keinen Bock auf die Position gehabt hätte, hätte er halt wahrscheinlich auch kein Problem damit gesagt, hab zu sagen, okay, ich danke jetzt halt so ab oder müsst ihr mich halt feuern, so, ne?
Was man, glaube ich, nicht getan hätte.
Ja, aber irgendwie das, ich glaube, so ein Konstrukt kommt nicht zustande.
Haben wenn, schon, also er hat da schon relativ viel Mitspracherecht gehabt, auch was er denn machen möchte. Und insofern wird er sich das gut überlegt haben, er wird da eine gewisse Vorstellung von haben und ich halte das für gar nicht so unschlau, da jemand zu haben, der eben diese Leerräume oder Freiräume ausfüllt, die vielleicht da entstehen, zwischen Positionen auch, wenn er so ein bisschen das Bindeglied im Verein ist. Mhm. Ja.
Ich habe noch eine zweite Frage von The Scander. Sollten die U23-Spieler in Klammern Littger Schneider Park mehr Einsätze bekommen?
Das kommt darauf an.
Nee, ich würde das pauschal mit Ja beantworten.
Natürlich.
Ja, die sollten mehr Einsätze bekommen, weil der Unterschied zwischen Regionalliga und zweiter Bundesliga einfach zu groß ist und die das nur über die Erfahrung bekommen.
Genau.
Fakt ist, sie werden es nicht kriegen.
Richtig.
Leider. Wir müssen immer 11 Spieler hinstellen und wir dürfen leider nicht 14 aufstellen und wir haben nur einen begrenzten Kader. Deswegen werden sie wahrscheinlich nicht so viele bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten, um die Spieler zu werden, die sie werden müssten und können.
Ja, also ich denke auch, es ist schwierig. In einer perfekten Welt würden wir viel mehr Nachwuchsleute in die erste Mannschaft integrieren. Klappt halt leider nicht so. Bei Leuten, wo man dachte, ja geil, klappt, wie Choi, kommt halt dann der Schritt zurück und klappt es halt doch nicht. Also wenn wir in der Lage sind, vielleicht auch mal den einen oder anderen in der dritten Liga dann zu verleihen, kann das sicherlich nicht schaden. Grüße an Marvin Ducksch. So. Bjarne Ahl fragt, warum wird die nächste Saison besser als die letzte?
Erinnert sich noch jemand an die Hinrunde?
Also, ja. Wir können ja ein bisschen fachliche Expertise einschließen lassen. Jetzt
echt
kann man Sachen sagen wie, der Kader bleibt hier größtenteils zusammen. Das ist immer der Vorteil von einer beschissenen Saison, dass hier niemand die Spieler wegkaufen möchte, weil großen Teil hat halt Kacke gespielt. Und aufgrund der Zusammensetzung des Kaders könnte man davon ausgehen, dass es besser wird.
Und weil die Zielsetzung des Vereins eine andere sein wird.
Was war sie denn letzte Saison?
Weiß ich nicht, tatsächlich.
Aber laut Rettich doch sowas wie, wir sind oder Sechster oder Siebter in der Fernsehgeldtabelle gewesen, dass solange man so gut oder besser ist, wie die Kohle, die man zur Verfügung hat im Verhältnis zu den anderen Clubs, wäre es erfolgreich. Da sind wir ja sogar noch ungefähr auf den Strich gelandet. Wenn auch mit Glück in der Rückrunde so, aber muss das Ziel ja sowas wie Sechster oder Fünfter gewesen sein. Weil Aufstiegsränge war zumindest öffentlich nie Thema. Ich glaube, auf Basis der Rückrunde kann man zumindest optimistischer sein, ne? Irgendwie 34 Punkte?
Ja, ich glaube 34 Punkte, aber wie gesagt,
die sind jetzt Saison nicht realistisch für die Hinrunde der nächsten Saison so, nein. Aber dass man irgendwie sagt, okay, wir haben einen Kader, der sowas abrufen kann, den wir jetzt noch ein bisschen verstärken, wenn man dann optimistisch ist und hofft, dass die Hinrunde vielleicht ein bisschen besser läuft als letzte Saison. Sowas wie Sechster oder Fünfter wäre ja zumindest erstrebenswert.
Aber die abgelaufene Saison hat uns ja tatsächlich, also mich persönlich zumindest, Demut gelehrt und tatsächlich auch gezeigt, wie schwer einschätzbar die zweite Liga ist und wie so schwer einschätzbar so ein Saisonverlauf ist. Dass wir in der Hinrunde 11 Punkte gemacht haben, das ist ja im Nachhinein quasi auch schon wieder ein Wunder. Genauso wie dann die Rückrunde ein Wunder war. Aber wenn da irgendwie Prozesse angestoßen werden und sich Dynamiken entwickeln, dann kann das alles aus dem Ruder laufen in beide Richtungen. Und von daher, ich bin sehr froh oder ich werde auf jeden Fall einen meiner Kolleginnen oder Kollegen hierher schicken, wenn es um die um das Tippen der nächsten Saisonplatzierung geht.
Wobei ich tatsächlich persönlich finde, wenn wir am Ende der der kommenden Saison wieder Siebter sind, aber am Ende der Hinrunde sowas wie Achter, ist es gefühlt hinterher trotzdem eine bessere Saison als diese, weil man nicht diesen ganzen Stress bis in den April rein hatte.
Nee, also allein durch das Gewinnen der letzten Spiele hast du ja schon eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Durch jetzt 8 Spiele am Stück nicht verloren, hast du ja eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen.
Und ich glaube, warte mal die Testspiele ab.
Also ich glaube, dass da noch 1-2 Neuzugänge kommen, die qualitativ die Mannschaft besser machen. Und mit dem, was sie jetzt geholt haben, mit Alagui und Möller-Deli, das sind keine Leute, mit denen man Zehnter werden will.
Das sind auch keine Leute, die kommen, wenn du denen sagst, wir wollen Zehnter werden.
Ja. So, dann guck mal, wer ist aus der Liga raus? Stuttgart ist raus.
Hannover ist raus.
Das ist es.
Ich will nicht sagen, dass da, das würde die zweite Liga so ein bisschen abwerten,
wenn man sagt, dass da Qualität geht. Raus als, ja, nee.
Aber dann ja so. Sehr direkt an meinen großartigen Tipp erinnert, wer aufsteigt. Danke.
Ja, aber der ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, ne? Mit dem Etat und den vermeintlichen Verstärkungen und dem, was die diesen Sommer auch wahrscheinlich wieder investiert hätten, wenn sie denn nicht runtergegangen wären, sicherlich ein Kandidat. Und das ist für uns ja auch fernsehgeldtechnisch gut, wenn ich das richtig weiß, dass 60 raus ist, weil die sonst vor uns gelandet wären. Und dann hast du halt als Absteiger jetzt mit Darmstadt und Ingolstadt irgendwie...
Moment, Ingolstadt und Darmstadt sind halt auch sehr unangenehme Gegner. Also ich glaube, dass die Liga jetzt ausgeglichener ist. Du hattest halt vorher 2 Schwergewichte drin, von denen du wusstest, das wären ganz, ganz harte Spiele. Und bei den anderen hattest du wenigstens die Chance, wieder auszurechnen. Und jetzt ist die Liga halt viel ausgeglichener.
Was von unten raufkommt, fühlt sich jetzt auch nicht so stark an. Also...
Nee.
Duisburg, also Kiel.
Nee, mit Dux, aber. Regensburg als Drittliga-Aufsteiger, der ja durchmarschiert ist, ist nicht RB Leipzig.
Maximal Würzburg.
So. Duisburg wird wieder gegen Abstieg spielen.
Wahrscheinlich schon. Hattest, glaube ich, irgendwann im Laufe der Aufzeichnung jetzt so Dresden als möglicherweise oben drin. Da verstehe ich tatsächlich nicht, wieso die von vielen als so stark für nächste Saison gesehen werden, weil die sind irgendwie.
Die haben Konter.
Ja, aber wenn man sich mal den wahrscheinlichen Etat anguckt, die haben irgendwie 5 Millionen Fernsehkohle, weil die halt jetzt das zweite Jahr wieder Profifußball zweite Liga spielen. Da sind wir irgendwie 6 Millionen weiter oben. Das
kann sich... Ja, aber das ist eine Milchmädchenrechnung zu denken, wir kriegen mehr Geld, damit können wir mehr Spieler kaufen oder bessere Spieler bezahlen.
Ja, ein bisschen Milchmädchen ist es, aber es sollte der Anspruch sein, oder? Also, wenn du
jetzt...
Also
mein Anspruch ist es immer nicht abzusteigen.
Dresden wird auch noch ein paar Abgänge offensichtlich haben, ne? Also du sitzt ja an deinem Transfermarkt.de, aber
das hat gerade zugemacht.
Ist aber im Mittelfeldspieler Hartmann, Hauptmann, so ein Junger, der da viel die Fäden gezogen hat. Der steht schon auf der Liste. Genau, Gugia ist weg.
Ist aber auch nicht gesagt, dass sie nächste Saison jetzt angreifen, aber ich glaube, dass Dresden einer der Vereine sein wird, die vielleicht mittelfristig weiter nach oben wollen, weil sie einfach mit den Fans, die sie im Rücken haben und auch ja der Tradition irgendwie mehr oder weniger, da schon irgendwie zumindest den Anspruch haben sollten, unter die ersten 5 zu kommen.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der nächsten Saison wird es eher schwierig für die.
Genau, das war auch eher so mein Gedankengang. Also ich glaube nicht, dass die wieder so weit oben landen wie diese Saison.
Die waren jetzt Aufsteiger, ne? So sagt man ja auch immer, ne? Das zweite Jahr ist das Schwierigste. Da müssen sie ja nochmal schauen, wie sie dann die Liga bestehen. Aber ich glaube schon, dass, wie gesagt, mittelfristig der Anspruch da sein wird.
Ja, einfach auch durch das Potenzial, ne? Große Zuschauer zu sein.
Wo wir jetzt dabei sind, uns das alles schön zu reden, die Absteiger aus der ersten Liga. Ich glaube, bei Darmstadt muss man davon ausgehen, die können immer Schwierigkeiten bekommen, weil die halt über Jahre jetzt eine hohe Fluktuation haben.
Ja.
Das hat jetzt in der ersten Liga eigentlich ganz gut geklappt. Sowas kann aber auch schnell mal zusammenbrechen, denke ich. Jetzt kriegen sie noch das Problem mit dieser absurden Regelung der DFL, dass sie ihr Stadion umbauen müssen, eventuell da gar keine Spielgenehmigung mehr kriegen, wenn sie nicht die
überdachen.
Die müssen gegen gerade rechtzeitig überdacht bekommen.
Oder zumindest einen Plan vorlegen, irgendwie müssen irgendwie sowas, ne? Das
irgendwie konkreter wird. Erstmal Oktober, glaube ich.
Ja, aber
bis für die Planung.
Der Leiter der Spielstätte, der Drach oder wie der heißt, der ja bisher so ein bisschen die Fäden in der Spielstätte da gezogen hat und auch einen relativ guten Draht zum Oberbürgermeister hatte, der ist ja jetzt gegangen worden. Also der ist von seinen Pflichten entbunden, beziehungsweise sein Vertrag ist aufgelöst worden. Und das wird, glaube ich, noch eine ganz heiße Nummer mit dem Stadion und dem Überdachen.
Ich glaube aber auch, Darmstadt ist zumindest ein Kandidat für, kriegt auch noch ein Kaderproblem, weil die ja auch sagen wir mal, nicht übers Fußballerische, sondern so über diese mannschaftliche Geschlossenheit, Einsatz, sowieso Sachen kam. Und die Personen, die dafür jetzt in den letzten 2 Jahren standen, halt auch gefühlt zumindest alle weg sind.
Aber der Kevin kommt doch.
Also ich wollte gerade sagen, wenn mich ja der Lutscher anruft und sagt, pass auf, du kannst hier mit Döner Kevin zusammen Fußball spielen, dann wäre ich sofort dabei.
Ja, aber der Lutscher ja, aber der ist doch, was an, kolportiert wird, auch ihren Frühstückstrainer, was ich so las.
Was?
Was ist ein Frühstückstrainer?
Naja, das habe ich nicht so gehört.
Nee, okay. Keine Ahnung, ich halt ehrlich gesagt nicht allzu viel von ihm. Aber ist ja...
Bremer Schule.
Gogi aber übrigens nur ausgeliehen nach Dresden.
Von wo?
Brentford.
Ach, okay. Stimmt.
Das finde ich im Übrigen, unabhängig von der Ausleihe, erschreckend, dass der so gut gespielt hat. Der war ja mal bei uns.
Ich fand den bei uns schon gut. Wenn wir damals schon Millanton gemacht hätten, hätte ich das damals schon gesagt. Ich habe nicht verstanden, dass wir ihn haben gehen lassen.
Der hat kaum mal einen Stammplatz gehabt bei uns, oder?
Der war auch zu Ball verliebt.
Ja.
Der hat immer,
ja,
er hat immer verpasst.
Der hätte nur mehr Zeit gebraucht.
Noch viel? Der war doch 2 Jahre hier oder so.
Weiß ich nicht mehr.
Wir haben ihn von Wolfsburg geliehen damals.
Wann war der da?
Irgendwann vor dem Bundesliga-Aufstieg, meine ich.
Der war verliehen 2012.
Ja, nach dem Abstieg war
der. Ich kann ihn überhaupt nicht erinnern.
Aber der war richtig wirbelig und so, aber der war viel zu ballverliebt.
Hm. Wirbelig, wie Cem Karaca.
Das muss ich also googeln. Ich zitiere an der Stelle nochmal, weil es ja, ne, wie wird nächste Saison so, meinen guten Freund Frank, der gesagt hat, der Fußballgott hat Großes mit uns vor.
Was hat Frank vor der letzten Saison gesagt?
Der Fußballgott hat Großes mit uns vor. Aber, ne, dieses Jahr wird ja alles anders. Und genau wie Johnny sagt, wir haben dieses Jahr keinen designierten Aufsteiger. Das heißt, es ist zumindest schon mal möglich. Du hast natürlich trotzdem Vereine wie Düsseldorf, Union, Bochum, Dresden, uns, Ingolstadt, Darmstadt. So, jetzt habe ich schon 7 aufgezählt, die alle irgendwie da oben spielen können. Aber wir halt auch. Und, das werde ich jetzt nicht näher ausführen, ich möchte es nur kurz erwähnen, es gibt in der ersten Liga auch keinen designierten Absteiger. So, da kann jetzt jeder gedanklich mitmachen, was er will. Kommen wir zur nächsten Frage. Ah, okay, das können wir noch ganz kurz. Ben, der 1910er, hat gefragt, und das machen wir jetzt ganz kurz, einfach nur von jedem eine Zahl. Auf welchem Tabellenplatz seht ihr uns nächste Saison mit dem schon bekannten Neuzugängen und wenn keine wichtigen Säulen wegfallen? Schreiben wir nicht auf, wir tippen zur nächsten Sendung nochmal, aber eine Zahl, Johnny.
4.
Schreiben wir nicht auf, zack.
4.
6.
9.
3, so.
Der Fanladen ist aber immer der pessimistischste am Tisch, egal wer da sitzt.
Ich halte mich an die goldene Mitte, weil ich ja gesagt habe, die Ausschläge nach oben und unten sind überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Bei dieser verrücktesten zweiten Liga aller Zeiten.
Oh, geiler Slogan. Gut, so, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Klamauk.
Noch mehr?
Ja, warte mal. Geht an dich. Juninho fragt... Er hätte gern von uns ein bisschen Expertise in Richtung Kombinationsmöglichkeiten des angedeuteten Camouflage-Trikots und Bomberjacke.
Ich würde es ja gut finden, es gab ja schon mal ein Wendetrikot in der Erstligasaison. Wenn das
Camouflage-Trikot
von innen orange wäre. Das würde ich sofort, da würde ich 3 von kaufen.
Was ich mich ja gerade gefragt habe, hieß das Trikot 89-90 eigentlich auch Wendetrikot?
Ui.
Versteht hier keiner.
Egal. Doch, ich hab's verstanden, aber...
Danke. Ja, der war schlecht, aber...
Oh, der hat lange gedauert.
Ich komme von der anderen Seite vom Zaun. Ich kann da nicht drüber lachen.
Ja, nee, ernsthaft. Camouflage-Trikot gab's vorher schon. Gab's bei Do You Football.
Ja, es wird jetzt ein bisschen gepusht, weil es halt irgendwie Under Armour ist. Wir müssen eh warten. Es ist halt auf irgendeiner Seite geleakt worden, die wahrscheinlich eine Quote von 1/3 hat, dass es wirklich funktioniert, wenn nicht sogar weniger. Du nix, du Schürze?
Ja, alles gut.
Also, wir müssen eh erstmal abwarten, was da passiert. Und ich würde halt da keine Energie investieren, mich in irgendeine Diskussion zu stürzen, wegen irgendwas, das vielleicht kommt oder vielleicht nicht kommt. Und selbst wenn es dann kommt, wie du schon sagst, wir hatten es auch schon mal, ja, es waren Vereinsfarben. Am geilsten fand ich die Aussage, die Vereinsfarbe ist braun, weiß, rot, warum macht man ein schwarzes Trikot? Und dann habe ich auch gedacht, also, nein. Einmal. Ich habe wirklich mich wieder hingesetzt, habe die Mopo-Kommentare durchgelesen, habe gedacht, also einmal stimmt das mit dem Roten nicht so ganz und dann haben wir auch vielleicht schon das ein oder andere schwarze Trikot gehabt. Und,
du liest Mopo-Kommentare.
Ist geil, wenn ich morgens in den Schwung komme und ich trinke keinen Kaffee mehr in letzter Zeit, geht das.
Vielleicht solltest du wieder Kaffee trinken.
Ich kurz auch überlegen.
Ich finde ja Trikots
ist
auch.
Ist die Brisanz bei dieser ganzen Camouflage-Diskussion nicht allein einfach nur gegeben, weil der Ausrüster eben klar. In diese Richtung. Ansonsten wird es doch keinen interessieren, oder?
Ich glaube wahrscheinlich auch noch wegen der zeitlichen Nähe zu der Dresden-Nummer in Karlsruhe.
Mag das sein.
Hast du dir mal das Mainz-Trikot, das dritte angeguckt von dieser Saison?
Ich finde ja auch.
Das ist schlechtes Camouflage, aber es ist Camouflage. Und das an der Armafrika hat ja wenigstens noch Totenköpfe irgendwie drin.
Ja, nur wenn du gutes Camouflage beim Fußball machen willst, läufst du rum wie Fürth, nämlich in grün-weiß.
Die hatten dasselbe Trikot wie wir von Hummel damals, ne?
Ich weiß. Es war jetzt auch mehr, egal,
Rasen, Linie. Witz, ja, ja, genau. Noch einer. Gut.
Ja, nicht schlecht. Machen wir vielleicht weiter. Chrome Riders T. Worauf freut ihr euch perspektivisch mehr? Erste Runde Bukarest oder zweite Runde Rom?
Ich hasse ihn so sehr für diese Frage.
Ich sitze gerade hier und klatsche. Wusstet ihr, dass die Ersten, die das gesungen haben, der KSC war?
Magst du das nochmal vorsingen? Wir haben heute keinen musikalischen Input bisher gehabt.
Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Also es geht um die Reise und die haben damals, der KSC hat tatsächlich in Bukarest und Rom gespielt und dann wussten sie halt nicht, wo es weitergeht.
Ah. Okay, das habe ich nicht mehr umzählt.
Und dann war nämlich die Frage, in Kopenhagen stellt das Telefon.
Ja, genau.
Und was war dann? Ob Rotterdam? Oh. Ob Mailand?
Egal.
Also Axel kommt aus dem Stuttgarter Raum, der kann das singen und singt das immer, der spuckt jedes Mal aus, wenn er singen muss, aber es ist halt wirklich ein guter Song. Da kann man nicht meckern.
Ja, also wir werden ja dann in der nächsten Runde den Pokal nochmal tippen. Ich werde diesmal wieder auf Pokalsieg setzen und dann werden wir nächste Sommerpause dann uns da eingehend damit beschäftigen. Aber wenn wir schon beim Thema Europa sind, eine besonders schöne Frage von Matten. Würdet ihr eine garantierte Champions League Teilnahme des FC St. Pauli oder für eine garantierte Champions League Teilnahme des FC St. Pauli eine Saison in Handschellen an Erika Steinbach gekettet verbringen?
Oh nein.
Nur während der Spiele oder von Anpfiff hin, erstes Spiel bis Abpfiff, letztes Spiel ohne Pause?
So wie er es geschrieben hat.
Hey, vor allem mit welchem Kader würden wir diese Champions League spielen?
Das ist deine Frage dazu.
Ja, da verlieren wir jedes Spiel 8-0, aber wir auch nichts davon, wenn wir Champions League spielen.
Oh, vor allem muss man immer sitzen mit der. Das ist
ja, nee. Ja, eben aus was für einem Material sind die Handschellen?
Puschel.
Kann ich.
Leoparden-Puschel.
Dann nein.
Ah, ich würde es machen.
Ich habe gerade wieder Any Given Sunday gesehen, wo dieser unfassbar übergewichtige Footballer auf Klo geht und gerade an so einem Tropf hängt und der Massagemensch mit ihm dann auf Klo gehen muss, weil ja der Tropf da noch bewegt werden muss. Und dann hat er Durchfall ganz laut. Und ganz man sieht laut. Diesen Medizinmenschen dahinter. Das ist ganz wunderbar schön. Das ist so das erste Bild, was ich bei Handschellen und Erika Steinbach habe.
Ja, also allein deswegen würde ich schon machen.
Also ich würde es nicht tun. Nicht für eine Champions League Teilnahme.
Ich frage mich immer noch, was vielleicht der Mehrwert dieser Champions League-Teilnahme für mich wäre.
Auswärtsspiele in Bukarest, Europa, Rom. Europa.
Also für den garantierten DFB-Pokalsieg, da würde ich das machen.
Ja, okay, das ist aber was anderes.
Ja, für den garantierten DFB-Pokalsieg würde
ich das. Da hast du ja was von.
Ja.
Aber was hast du vom DFB-Pokal?
DFB-Pokal.
Achso, erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom.
Da haben wir doch gerade gesprochen.
Ich glaube, ich freue mich aber darüber, dass ich diesen Pokal gewinne und ein rauschendes Fest.
Eines Tages werdet ihr merken, dass ihr Pokale nicht essen könnt.
Oh. Ich würde mit Erika Steinbach in Stadion gehen.
Ja. Ach so, Titel sind auch schon ganz schön.
Einfach nur wegen dem Erlebnis, glaube ich. Das kann man jetzt gleichsetzen mit.
So eine Champions League-Saison kann aber ganz schön lang sein.
Und Erika Steinbach.
Ich glaube, es gibt nur eine normale Saison. Also die Champions-League-Saison wäre für uns ja relativ schnell zu Ende. Das ist es ja. Ich glaube, es geht tatsächlich um eine normale Fußballsaison.
Ja, aber wer weiß, nachher gewinnen wir die Gruppe und dann...
Ja, was sind alle Reisekosten?
Und was passiert, wenn wir die Champions-League gewinnen? Muss er dann angekettet bleiben, weil es funktioniert hat?
Nee, eine Saison.
Okay.
Eine Saison.
Perfide Frage.
Also wie gesagt, für einen garantierten DFB-Pokalsieg würde ich machen.
Ein Jahr lang.
Solange sie nicht twittern darf, kann sie mitkommen.
Was sagt deine Frau dazu?
Da würden wir Mittel und Wege finden, uns damit zu arrangieren. Also ein Jahr lang, das geht schon. Habe ich eigentlich schon vom Pokalfinale erzählt eigentlich? Nee.
Welcher Pokal? Ach so, der, ja.
Welcher Pokal eigentlich?
Also an der Stelle nochmal wunderbare Grüße an den Eintracht-Podcast, an Basti. Mich hat die Frankfurter Kurve sehr begeistert. Insbesondere vor dem Spiel, als diese komische Band Tankard da auftrat und die ganze Kurve schwarz und weiß wie Schnee gesungen hat. Wo die berechtigte Frage auftritt, warum ist Schnee schwarz? Aber das war schon ganz cool. Also habe ich sehr gut gefunden und ich habe mich auch mit den anderen Zuschauern solidarisiert, als Helene Fischer ausgepfiffen wurde.
Du?
Ja! Nichts gegen Helene, aber ich hätte auch Queen ausgepfiffen, wenn Freddie Mercury noch leben würde.
Niemand hätte Queen ausgepfiffen.
Doch.
Das stelle ich mal so dahin. Also ich glaube, allein die Auswahl einer... Da ist das Schlager? Du bist ja der Experte.
Deutsche Popmusik.
Ist das Schlager.
Es kann ja Popmusik sein. Das ist ja gerade auch sehr populär.
Ist aber egal. Also ich glaube, du hättest da nahezu jeden hätte man da ausgepfiffen.
Also es war schon deutlich auch im Stadion zu merken, dass es eher um ein Pfeifen gegen die Eventisierung von sowas ging und weniger um eine subjektive Ablehnung gegenüber Helene.
Für mich ja.
Also wenn
eine angenehme Mischung.
In Dortmund die Halbzeitpause damit verbracht wird, einen Schmuckproduzenten zu grüßen und aufs Tor zu schießen und in Berlin die Halbzeitpause damit zugebracht wird, zu raten, wie lange die S-Bahn von Station A nach Station B fährt und dann wieder Torwandschießen zu machen, dann finde ich immer das ziemlich schwierig. Ich glaube, also mir persönlich, ich finde das auch kacke, ich finde das nervig. Und ich glaube aber nicht, dass jemand gepfiffen hätte, wenn Queen da gewesen wäre.
Glaube ich auch.
Also Marvin vom Eintracht-Podcast hat gesagt, wenn da seine Lieblingsband gewesen wäre, namentlich Depeche Mode, hätte er auch gepfiffen.
Bei Depeche Mode hätte ich auch gepfiffen.
Ja, gut. Ich fahre Sonntag übrigens nach Hannover, aber egal.
Ich glaube im Übrigen ja auch, dass locker 60% der Menschen im Stadion irgendwie Helene eigentlich ganz geil gefunden haben. Also von daher spricht das auch eher dafür, dass das eher so eine Inhalt.
Ich finde das tatsächlich ganz gut, dass das auch tatsächlich öffentlich so wahrgenommen wurde, dass es da schon Proteste gibt und dass die Leute es ein bisschen überhaben oder auch da ein Zeichen setzen wollten gegen die Eventisierung der ganzen Veranstaltung. Das finde ich eigentlich schon, das kann man ganz gut so mitnehmen. Dann umso erstaunlicher, wenn man sich dann hinterher das Champions-League-Finale anguckt, was da so umzu losgeht. Aber gut, den wird das deutsche Pokal-Endspiel erstmal relativ wumpe sein.
Der Saisonabschluss der Bayern, das war für mich die Krönung.
Das war auch eine Riesenfrechheit.
Wie funktioniert denn das? Wie kann man denn, also mal als Beispiel, sogar Hoffenheim wird inzwischen vom DFB bestraft, wenn das Spiel 2 Minuten später angepfiffen wird, weil die Fans Kassenrollen werfen. Ich habe noch nicht gelesen, dass der DFB Bayern München bestraft hat.
Das sind 8 Minuten gewesen und jetzt mal, wenn die das beim DFB-Pokalfinale machen, ist mir das auch noch wurscht. Aber es ging für Freiburg ja noch um was.
Ja, genau,
sportlich.
Das ist
und total dann dieser ganze Akt, die letzten 2 Spieltage zeitgleich anzupfeifen, damit du nicht mitkriegst, was auf den anderen Plätzen ist. Und dann schieben die das Spiel halt einfach mal.
Ich frage mich immer noch, ob Wolfsburg noch eine Strafe kriegt für das Gewitter.
Oh ja.
Das hat mir ja eher selber geschadet.
Ja, wie bescheuert bitte Wolfsburg auch war. Die wissen, alle anderen Ergebnisse sind durch, steht unentschieden. Und sie wissen genau, wenn wir jetzt verlieren, haben wir 1 Punkt Vorsprung. Wenn wir gewinnen, haben wir 4 Punkte Vorsprung, sind gerettet. Warum spielen die nicht alles oder nichts diese halbe Stunde lang? Und dann verlieren sie halt noch. Aber dass sie da das unentschieden halten.
Das war schon bescheuert, ja. Ich hatte mich in dem Moment tatsächlich eher noch ein bisschen gefreut, weil ich dachte, da müsste ich beim HSV wenigstens noch ein bisschen anstrengen. Aber
das war ja auch Pusteblume.
Schlimm.
Gut, also keine Grüße an Erika Steinbach.
Das DFB-Pokalfinale, ganz lustig, weil wir waren zu dem Zeitpunkt zufälligerweise auf Mallorca. Und haben dieses Spiel ohne Ton geguckt. Mhm. Und man hat an der Reaktion von, also man hat gedacht, ah ja, Helene Fischer tritt jetzt auf, total tolle Halbzeitshow, bla bla bla. Und wir haben erst später im Hotel festgestellt, dass es total das Pfeifkonzert gab. Man hat es an dem Auftritt von Helene Fischer überhaupt nicht gemerkt, dass da das ganze Stadion gegen sie gepfiffen hat. So, und also ich war sehr beeindruckt davon, wie professionell die das durchgezogen hat. Und sie tat mir tatsächlich leid, weil ich dachte, das hat sie nicht verdient als Künstlerin. Aber ich glaube tatsächlich, dass dann doch alle gemerkt haben, auch dass es nicht gegen sie ging, sondern tatsächlich gegen den DFB und die Art und Weise und dass man keinen Bock auf diesen ganzen Kommerz hat. Aber ich fand es halt ganz witzig, dass man ohne Ton hat man es nicht gemerkt, dass da irgendwie im Stadion irgendwas abgegangen ist.
Also sie hat ja danach auch das relativ sportlich, ja, also professionell trifft es sehr gut.
Total,
also sie hat das sehr sportlich genommen, hat auch gesagt, naja, das ging halt gegen diese, also ich verstehe schon, dass Fans da damit nichts anfangen können. Ich habe auch gedacht, sowas kennt sie ja gar nicht. Weil egal, was sie macht, sie wird überall gefeiert. Und auf einmal steht sie da und erwartet auch da wahrscheinlich, vielleicht jetzt nicht zwingend einen Jubelorkan, aber zumindest eine gewisse Gelassenheit. Und das hat sie echt relativ cool aufgenommen.
Und man kann von ihr halten, was man möchte, aber ich finde, dafür gebührte doch ein bisschen Respekt.
Ich habe ja nur am Vormittag gedacht, bist du bescheuert, als sie in diesem geteilten Frankfurt- und Dortmund-Trikot sich hat ablichten lassen. Das war, glaube ich, auch der Todesstoß. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre das, glaube ich, noch irgendwie einigermaßen glimpflich aus. Da haben wirklich alle gedacht, ey, geht gar nicht. Und dann der Bessere möge gewinnen oder so ein Schwachsinn. Das hätte sich einfach klemmen sollen. Gut, last but not least haben wir von Arthur Abendbrot einige Fragen zum Millanton an sich bekommen und beziehungsweise so Fragen auch an uns, zurückliegende Saison aus der Podcast-Perspektive. Was waren unter anderem die Highlights. Ich habe dafür mal so ein bisschen Statistik gewälzt. Also wir haben in der Saison 11 Episoden aufgenommen, inklusive der vor der Saison plus heute dann die 12. Wir haben im Schnitt ungefähr plus minus 3500 Hörer. Das ist, glaube ich, für einen Zweitliga-Vereins-Podcast ganz anständig. Der positive Ausreißer nach oben war die Folge mit Andreas Rettig, wo wir etwas über 5000 Hörer hatten. Und es gab keine Folge unter 3000. Also das war schon sehr, sehr anständig. Highlights habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Da seid ihr jetzt alle etwas unvorbereitet, weil ich euch das vorher nicht erzählt habe. Aber für mich kann ich das auch gar nicht groß an einer Folge festmachen, sondern grundsätzlich jede Folge, wenn wir irgendwie einen Gast da haben, finde ich, ragt immer noch aus dem, wenn wir hier einfach nur in unserem Dunstkreis sitzen, so ein bisschen heraus. Ich habe einfach mal geschaut, wen wir in dieser Saison da hatten. Das war nicht chronologischer, andersrum geordneter Reihenfolge Philipp Herwagen, Tamara vom HFC Falke, dann Timo Schulz, Rainer Wulff, Sandra Schwedler, Aufsichtsratsvorsitzende, dann der Trainer der ersten Frauen, Kai Czarnowski, Timbo vom Übersteiger als Taktikexperte, Norbert vom Magischen FC als Rechtsexperte und eben Andreas Rettig. Und da würde ich jetzt auch keine Abstufung machen, die fand ich alle ziemlich gleichwertig, ziemlich gut.
Chronologisch ist übrigens nicht nur von früh nach spät, sondern auch von spät nach früh.
Siehst du, dann von spät nach früh.
Also es ist Hauptsache zeitlich geordnet, genau.
Ja.
Möchte ich zustimmen.
Du, gar keine Gegenworte. Als du gerade so angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, oh ja, die Rettich-Folge gut. Oh ja, die Folge mit Norbert, die war auch, oh ja, die Folge mit Timo, die war schon ganz gut. Mit Tamara war auch schon, ah ja. Ja, bin ich da, ich glaube, voll auf deiner Seite. Wir sollten einfach gar nicht mehr selber so viel reden, sondern einfach nur noch Leute einladen und ein Mikrofon hinstellen oder so.
Ja, gute Idee. Das würde vieles vereinfachen. Hm. Machen wir jetzt vielleicht an der Stelle auch gleich die große Klammer auf, weil wir planen zur nächsten Saison dann tatsächlich die bereits mal angekündigte, vielfach versprochene Sendung mit Zuschauern. Wir sind da noch im Planungsstatus, aber wir haben das zumindest so weit eingegrenzt, dass es wahrscheinlich der 19. oder 26. Juli wird, also entweder der Mittwoch direkt vor Saisonstart oder eben anderthalb Wochen vor Saisonstart. Wir planen das zu machen im Fanräume Saal, logischerweise, werden das dann dementsprechend noch auf allen möglichen Kanälen dann auch bewerben, wenn es soweit ist. Wird keinen Eintritt kosten, Getränke könnt ihr dann da verzehren, so gewollt. Arthur fragte auch, wie ist es denn mit dem Vor- und nach dem Spiel Gesprächen, die wir inzwischen auf einer anderen Seite veröffentlichen, beziehungsweise hauptsächlich geführt von Michael Hein und von Yannick Pohl, die das beide fast alleine gemacht haben. Der Alex gehörte da auch noch zu. Die haben ungefähr, also erstmal Riesenrespekt, die haben 59 Folgen in dieser Saison abgerissen, also wirklich fast jedes Spiel vor und nach dem Spiel besprochen. Das gab insbesondere in englischen Wochen ziemlich viel Stress, weil da waren es dann teilweise 6 Folgen in 8 bis 9 Tagen, die eben die beiden größtenteils alleine gemacht haben. Die haben ungefähr 600 Hörer pro Folge, das ist natürlich auch ein bisschen spezifischer, die sie über ihre eigene Seite, sprich fcsp.hamburg, abrufen. Und dann kommen da noch einige dazu über den AFM-Webplayer, also wahrscheinlich auch so knapp 1000 ungefähr, die sich das sehr regelmäßig anhören. Auch da nur vielen, vielen Dank. Da soll ich noch dazu sagen, die freuen sich natürlich auch immer sehr über Feedback. Also jede Rückmeldung, positiv wie negativ, konstruktiv gemeint, ist sehr willkommen. Auch wenn ihr für euren Verein, der vielleicht nicht der FC St. Pauli ist, Leute wisst, die gut an so einer Sendung teilnehmen, könnt ihr das gerne vorab schon mal melden. Und zur neuen Saison gibt es dann da auch endlich weibliche Verstärkung. Lisa tritt in den Kreis der Moderatoren ein. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Das wird bestimmt ganz toll. Dann fragt Arthur noch, ob wir denn hier auch immer den lauten Kühlschrank hören. Ich glaube, heute war er relativ ruhig.
Er hat so seine Tage.
Er ruft nach uns.
Er ruft nach uns. Ja, ich glaube, tatsächlich akustisch ist in dieser Saison der große, große Schritt nach vorne gewesen, dass wir endlich von den Stühlen hier im Konferenzraum weg sind, sondern eben jetzt immer die Stühle rüberholen aus dem Saal, die nicht mehr so viel knarren.
Jetzt hört man nur noch die alten Knochen.
Und die Kühlschranktür.
Ja. Und er fragt an uns gerichtet, wie sollen die Ausfälle der großen Runde kompensiert worden werden? Ist eine Erweiterung des Kaders geplant? Habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken darüber gemacht. Also wir kriegen auch sehr regelmäßig Anfragen von Leuten, die gerne mal dabei sein würden. Ich block das eigentlich sehr regelmäßig dann auch ab, weil ich sage, wir sind mit der Stammbesetzung von 6 Personen eigentlich schon so weit ausgelastet, dass ich mal ganz froh bin, wenn 1 oder 2 nicht können. Wenn Wolf und Christoph heute hier wären, wären wir dann zu 7. Ah, das ist dann von der Gesprächsführung her manchmal auch schon ganz schön anstrengend. Also ich finde so wie heute 4, 5 Leute, das ist schon mal eine ganz gute Anzahl. Von daher ist eine Erweiterung des Kaders erstmal so nicht geplant. Ich habe gerade vorhin mal geguckt, wann wir eigentlich die erste Folge aufgenommen haben. Das war im Juli 2013 und das war von der Zusammensetzung her ja schon annähernd genauso wie heute. Wir hatten halt jemanden vom Fanladen da, wir hatten 2 Leute für den Übersteiger, das waren Wilko und ich. Wir hatten Sebastian schon dabei und wir hatten Wolf und Christoph dabei. Das heißt, der einzige personelle Wechsel ist im Endeffekt von Wilko zu Johnny. Und ansonsten ist die Runde so zusammengeblieben. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie mal frisches Blut rein wäre nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir haben damals schon bei der Zusammensetzung ganz viel richtig gemacht und würde das auch ohne Not nicht großartig verändern. Ich sehe Nicken. Ja, und dann fragt er natürlich noch, wie ist denn eigentlich so der Stand in Sachen Spenden? Brauchen wir noch was? Wollen wir technische Upgrades machen? Was ist noch so für die Zukunft angedacht? Sebastian, wie ist das mit Live-Senden? Wie steht's da?
es hakt, weil die Plattform, die dafür angedacht ist, irgendwie da noch Entwicklungsaufwand braucht. Von daher hoffe ich darauf, dass wir zur nächsten Saison dann mit der AFM zusammen das dann irgendwie auch wieder auf die Beine stellen können.
Genau, das ist aber jetzt nicht zwingend eine finanzielle Geschichte, sondern wir werden da und an der Stelle auch mal vielen Dank schon auch dann finanziell unterstützt von der AFM. Auch die Technik, die hier steht, nutzen wir über die AFM. Also ohne das wäre das sicherlich alles deutlich schwieriger. Nichtsdestotrotz dürft ihr den Spenden-Button natürlich gerne nutzen. Wir müssen vielleicht auch eine kleine Rücklage machen für besagte Live-Sendung, die eigentlich für uns hoffentlich zumindest kostenneutral über die Bühne geht. Aber PayPal-Button ist vorhanden. Viel mehr habe ich nicht auf dem Zettel.
Wir müssen noch über die Relegation sprechen.
Relegation!
Kurz noch zu den Spenden. Hast du eine Zahl, wie viel das Gesamte oder wie viel das war inzwischen?
Wie viel Geld wir haben?
Ja.
Ich meine, es wurden ungefähr 200 € gespendet und ich habe zwischendurch mal für Auphonic und ähnliche Sachen davon ein bisschen was genommen, aber ich glaube, 150 haben wir immer noch. So Pi mal Daumen. Technische Sachen, ich habe den Begriff vergessen, irgendwas mit Phonkabel? Nee.
Ja, ich glaube, das Thema ist erstmal durch, weil wir ein paar Sachen auch umgestellt haben. Wie gesagt, ich denke immer noch mal über ein drittes Mikrofon nach, dass wir das auf den Tisch besser verteilen können, dann müsste man sich mal Gedanken machen, was man noch so braucht, aber
okay.
Wenn die Protestwelle, ob der Akustik sich weiter so in Grenzen hält wie bisher, bin ich dann auch so ein bisschen auf der Never Change a Running System Position.
Ja, wir sind sehr gespannt, was das insbesondere auch für die Live-Sendung dann heißt. Dass wir da dann einen Gast gerne einladen würden, versteht sich von selbst. Vielleicht hat er so ein Frühstücksdirektor auch mal Bock, müssen wir mal schauen. Ja, Relegation. Müssen wir über die erste Zweitliga-Relegation sprechen? Braunschweig, Wolfsburg?
Urwurm.
Ah, ja. Oh ja, großartig.
Urwurm, etwas unsäglicher Text, aber Melodie, richtig geil.
Ich
habe es ja tagelang gebraucht, um das loszuwerden, muss ich
gestehen. Ich saß im Bus und habe es gesummt und habe mich dann selber erwischt, wie ich es wirklich mitgesungen habe, weil ich dachte...
Und ich weiß nicht mal, welches Lied ihr meint.
Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
Das, den Zusammenhang hätte ich im Leben nicht hingekriegt.
Was? Nee. Natürlich.
Und ursprünglich für Timo Werner gedichtet.
Ich glaube ursprünglich wahrscheinlich für irgendjemanden in den 90ern.
Ja, ich bin von so Belinda alt, Carlisle.
Ich habe das Lied schon gehört, da war es noch in den Charts. Also,
ich fand die Reaktion darauf aber auch relativ solide.
Ja.
dass nachher einfach der komplette Wolfsburg-Bus.
Ja, gut, also ohne das wäre es, glaube ich, von uns jetzt nicht so abgefeiert worden. Also ich glaube, gerade die Reaktion wurde darauf abgefeiert.
Über die Mutmaßung des Berufes der Mutter von Mario Gomez.
Ich habe mich trotzdem gefragt, was sagt Mutti Gomez, wenn sie das Video sieht, wie ihr Sohn in diesem Bus Mario, naja.
Naja, ich denke mal, sie wird ja wahrscheinlich vorher das Spiel gesehen haben. Und dann glaube ich, dass schon 95% der Mütter von Fußballprofis sagen würden, kann ich drüber lachen.
Kann man da jetzt irgendwie eine Klage gegen loswerden?
Gegen wen?
Gegen Mario Gomez.
Genau, die Mutter verklagt ihren Sohn.
Fangen wir an mit Mario Gomez. Wegen Verleumdung. Dem DFB würde ich zutrauen, dass er ermittelt. Ich sag nur Dennis Naki und Rostock. Also
ich glaube, bezüglich Dietmar Hopps Mutter hat man ja auch mal ermittelt, weil jemand über seine Mutter gemutmaßt hat.
Ich glaube aber, das war immer nur wegen den Fadenkreuzgeschichten, oder? Ich glaube nie wegen dem Berufsstand seiner Erzeugerin.
Ich fand die Reaktion sehr souverän.
Handy brummt hier eigentlich immer.
Das ist der Kühlschrank.
Ich kriege keine Nachrichten, tut mir leid.
Ich habe nichts.
Ich bin überhaupt
nicht. Flugzeugmodus. Ja, weiter. Also, wie gesagt, Mario Gomez. Und wer es nicht gesehen hat, google nochmal oder YouTube da nochmal, wie der Wolfsburg-Bus die Rückfahrt gesanglich begleitet hat.
Ja.
Wie finden wir generell Braunschweiger Fankultur? Müssen wir da was zu sagen? Oder?
Ist ja jetzt nichts Neues, oder?
Nee.
Es gab danach noch einen Eintrag, von wegen die Kurve wird sich selber regulieren. Und dann dachte ich, das hat sie in den letzten 10 Jahren bei euch nicht gemacht.
Ja, war doch
warum
mal
fängt
was
die jetzt mit, damit an?
Die letzte Selbstregulierung in Braunschweig, die ich mitgekriegt habe, war ja ungefähr so, dass die weniger unsympathischen dann nicht mehr hingingen.
Die gingen schon noch dahin, aber die gingen nicht mehr in deren Südkurve.
Ja, oder ja, so.
Die gingen die ganze Zeit aber auch gar nicht mehr hin. Die sind Ultras Braunschweig sind ein paar Jahre tatsächlich nur zum Wasserball gegangen. Ja.
Und zum 23.
Ja?
Ja, da waren sie auch hier, glaube ich.
Wasserball ist stimmt, sportlich, ja, aber ja schon.
Neu.
Aber
da waren sie das erste Mal, da sind sie wieder zurückgekommen zum Fußball und waren dann hier und hatten sich auch an den Fanladen gewendet, weil sie meinten, Unterstützung zu brauchen von außerhalb, weil sie die halt in Braunschweig so nicht erfahren haben. Das war schon irgendwie eine sehr traurige Geschichte und es waren alles nette Jungs und Mädels, die da ankamen. Ja, schade, dass sie es auch nicht geschafft haben, so richtig in die Kurve zurückzukehren.
Die haben ja hier auch mal einen Vortrag gehalten, damals, ich glaube, im Knust, gerade über Verdrängung in so einer Fußballszene. Und das war sehr interessant. Da war ich auch zu Besuch, das war bedrückend eigentlich. Also wir sitzen halt immer auf unserem bisschen auf dem hohen Ross und sagen, hier, die Fanszene kann das nicht und sowas. Aber dann mal zu hören, wie das so wirklich passiert, dass du nicht nur innerhalb des Stadions der Feind für die eigenen Fans bist, sondern auch außerhalb dessen permanent bedrängt wirst von eigentlich den Leuten, die das gleiche Trikot tragen wie du. Das ist sehr, sehr bedrückend. Deswegen, also Regulierung der Fanszene in Braunschweig in diesem Leben nicht mehr.
Ich fand es nur einfach, also krass, wie dann auch in den Medien danach tatsächlich ja den Fans, die Schuld an der sportlichen Niederlage zugeschrieben wurde.
Ja.
Weil es war ja so, sie waren in der ersten Halbzeit besser. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil selbst ich bin inzwischen mit der Relegation durch, also fußballmüde etc. Und war mir eigentlich auch sicher, dass Wolfsburg das nach Hause bringt. So, aber es war ja wohl eine deutlich bessere erste Halbzeit, als es dann die zweite war. Und mit dem Böller, der dann ja angeblich den Ordner oder der wohl den Ordner verletzt hat, ist dann ja wohl im Stadion so ein Stimmungscut gewesen und zack fällt das 1-0 für Wolfsburg.
Das ist ein bisschen weit hergeholt, weil auch im Hinspiel in Wolfsburg selber war Braunschweig in der ersten Hälfte einfach besser und denen fehlt am Ende raus die Luft. Das kannst du zwar auch so ein bisschen auf diese Fanschiene schieben, aber das sind 2%, 5%.
Außerdem fiel das Tor für Wolfsburg ja sowas von direkt danach, dass da noch gar kein spürbarer Effekt durch diesen Cut in der Stimmung eigentlich hätte. Also das
ich weiß nicht, ob du dich als Spieler auch erschreckst, wenn du halt irgendwie so. Und das ist ja, die schmeißen das ja wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich auf den Ordner geschmissen haben oder in deren Eingang, der da ist. Dann halt das ja noch ein bisschen mehr.
Vorne und so. In die Kurve, wo die Tatanbahn, glaube ich, ist, zwischen Tor und Fankurve. Aber zum 1-0 von Wolfsburg, also sorry, aber ein 10-Fan-Nagel, der das Ding übers Tribündach, also das Ding muss ja auch nicht reingehen, der hat den einfach optimal getroffen, es war jetzt auch nicht so, wir sind jetzt alle paralysiert und spielen kein
Fußball. Der hat sie auch erschrocken.
wahrscheinlich, und dann hat er einfach geschossen.
Was ich in Braunschweig ja immer wieder irritierend finde, ist, dass in so einem vergleichsweise kleinen Stadion eine Laufbahn ist.
Ja gut, historisch gewachsen.
Ja, ja, aber das siehst du heute ja vergleichsweise selten.
Genau, Braunschweiger Turn- und Sportverein, ja. Ja. Also, nee, was ich sagen wollte, ist, dass Medien dann auf einmal Stimmung als relevant erachten. Was sie halt häufig sonst nicht tun. Und auch als sportlich relevant das dann herbeischreiben. Das fand ich einfach nur erstaunlich.
Also es stimmt natürlich, dass es halt irgendwie ein bisschen pushen kann und auch so ein bisschen drücken kann, wenn halt irgendwie die Kurve dir den Rücken zudreht. Aber wie gesagt, das sind 2-5% vielleicht.
Ja, also auch das Studien, wären die, schon viel.
Also das ist halt schon hochgegriffen.
Ja. Ja. Zumal es ja auch Studien gibt, die behaupten auf der jeweiligen Datenbasis, dass es eher den gegenteiligen Effekt hat, dass die Mannschaft dann irgendwie schlechter spielt, weil die Stimmung so gut ist irgendwie.
Also diese Erklärungsversuche erinnerten auf jeden Fall hier an das, war das das vorletzte HSV-Heimspiel gegen Darmstadt, wo auch relativ viel Pyrotechnik eingesetzt wurde, wo die, wo das Spiel unterbrochen werden musste und hinterher tatsächlich von HSV-Offiziellen als Erklärung das herangezogen wurde, dass die Mannschaft aus dem Rhythmus gekommen ist.
Ja, wobei bei Spielunterbrechungen, kann ich zumindest verstehen, dass man drüber nachdenkt, ne? Ob das nun beide betrifft oder nicht, aber dass das was verändert in sowas wie Momentum, also so die Wolfsburg-Nummer mit dem Regen, wo sie irgendwie eher dran sind, das Spiel noch zu gewinnen, dann ist Regenpause, dann spielt Gladbach was, glaube ich, irgendwie besser. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dass du, wenn du gerade einen Lauf hast und dann hast du eine ungeplante Pause und musst dich neu finden, dass das eine Rolle spielen kann, aber in Braunschweig, Außerdem, wir haben dann die 60 Fans mit den geworfenen Sitzschalen die 2 Tore nachträglich.
Oh, da kommen wir gleich noch. Da freue ich mich schon.
Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Wolfsburg in der ersten Liga bleibt, einfach weil ich die bei uns gar nicht haben will.
Ich wäre lieber nach Wolfsburg als nach Braunschweig gefahren. Wolfsburg hat die bessere Stadionwurst und die Ordner sind mir da egal.
Aber entschuldige,
Braunschweig hast du immer Assi-Ordner aus Magdeburg und du hast immer Stress.
Aber in Wolfsburg fährt der ICE durch und du musst dann von irgendwo im Süden wieder hin.
Das ist erst zweimal passiert.
Dreimal. Na, also ich bin ja auch immer noch so ein bisschen, ne, also wollte ich vorhin noch fragen, wer war nach dem letzten Heimspiel mit am Knust bei der Feier von euch? Jemand? Wir sind uns alle sehr einig, auch solche Pauli-Pallis geht scheinbar keiner. Da muss ja aber unser sehr geschätzter Präsident, der ja auch diese Sendung sehr regelmäßig hört, schönen Gruß, Oke, gesagt haben, nächste Saison greifen wir an. Und da habe ich gedacht, ja Mensch, dann habe ich lieber Braunschweig in der Liga als Wolfsburg.
Ja, weil Wolfsburg wäre...
Außerdem, in Braunschweig gewinnen wir immer.
Immer.
Braunschweig und Lauter, ne?
Also mal gucken. Also das war auf jeden Fall eine Relegation, die für mich ganz okay ausgegangen ist.
Die anderen nicht, ne?
Und dann gab es tatsächlich etwas, was viele nicht mehr für möglich gehalten haben. So wie der HSV nicht aus der ersten Liga absteigt, steigt 60 nicht aus der zweiten ab. Und dies ja dann eben doch. Müssen wir nochmal über den letzten Spieltag reden eigentlich? Das ist ja auch schon ein bisschen Pech war, dass sie dann doch auf 16 geblieben sind.
Ich habe ein bisschen gefeiert vielleicht am letzten Spieltag, weil sie waren ja lange Zeit dann irgendwie nicht mehr 16., sondern irgendwie 14. oder so. Dann hat, weiß ich gar nicht mehr, irgendwer hat den Ausgleich geschossen für irgendwas. Egal, aber
das. Die haben sogar noch gegen Heidenheim das Tor, das 1-2 kassiert.
Deswegen genau, sie haben geführt 1-0 ja. Und haben dann 2-1 verloren, wobei das Unentschieden, glaube ich, auch nicht gereicht hätte.
Ja. Genau, aber es hing an noch einem anderen Aue, Spiel, irgendwie Aue, genau.
Aue hat geführt, ja. Ja, dann war ich am Freitag schon in Berlin, zwecks Pokalfinale, und habe dann da vor Ort das im Fernsehen geguckt, das erste Spiel, habe mich sehr gefreut beim 1-0 für Regensburg. Und als 60 dann in der zweiten Halbzeit immer mehr aufkam und den Ausgleich dachte, schoss, habe ich gedacht, okay, dann war's das. Dann werden die das auch nach Hause bringen.
Es wirkte auch nicht so, als würde auf Basis dieses Spiels Regensburg im Rückspiel dann noch fett was reißen, hatte ich irgendwie den Eindruck.
Vor allem war ja schon vorher bekannt oder wurde vorher bekannt gegeben, dass relativ viele Karten verkauft wurden. Und wenn du, also Regensburg hat ein Stadion neu gebaut und sowas alles. Das sind jetzt auch mehr Leute, als wir das letzte Mal da waren, im Vergleich zu dem, als wir das letzte Mal da waren. Aber ich glaube, das beeindruckt dich schon, wenn du halt sonst irgendwie in der dritten Liga spielst und da kommt Sonnenhof Groß Asbach mit 20 Leuten vorbei.
Ja, aber 60 ist es ja auch nicht gewohnt.
Ja, stimmt. Andererseits, ne, wieder ausgeglichen, die waren es auch nicht gewohnt. Aber das wäre, glaube ich, also als der Ausgleich gefahren ist, habe ich auch gedacht, so, da komm, die Sache ist durch, ne? Die müssen nicht viel machen, die spielen zu Hause auf 0-0 und dann ist das fertig. Und dann kam dieser denkwürdige Tag, als ich vorm Fernseher auf der Couch getanzt habe.
Warst du das schon zu Hause? Hast du das gesehen? Komplett?
Nicht komplett, ich habe die zweite Halbzeit gesehen.
Ah. Wie, jemand die erste Halbzeit gesehen? Nein, geht mir auch so. Ich habe auch nur die zweite Halbzeit gesehen, aber es war ja wirklich ein hervorragend leidenschaftsloser Auftritt und ein wahnsinniges Fehlpass-Festival. Das ist ja, also das war schon, mich hat's beflügelt. Ich habe dann reingeschaltet zur zweiten Halbzeit und dachte, hier geht ja richtig was.
Das war unfassbar schlechter Fußball.
Ja. Inge hat genickt. Hast du denn, teilst du überhaupt unsere 60 Antipathie?
Hey, definitiv. Okay, sehr gut.
Wie war die erste Halbzeit?
Also schlecht von 60, definitiv. Genauso wie die zweite Halbzeit. Für mich sind die, also Regensburg hat alles reingeschmissen, was sie hatten. Hatten dadurch schon mal einen Vorteil. Das 1-0, also für mich fielen die Tore so ein bisschen aus dem Nichts. So, das 1-0 war schön rausgespielt, gut reingelaufen, aber das 2-0, der Kopfball, also ich meine...
Der war ins kurze Eck, ne?
Ja, aber der stand ja mit dem Rücken zum Tor. Ja. Und dann hat er den da irgendwie, also ich weiß nicht wie, also ich könnte so ein Tor nicht machen, aber ich bin ja auch kein Profi. Aber das fand ich schon künstlerisch wertvoll und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Und dann war das Thema eigentlich auch schon durch, weil die zweite Halbzeit war dann ja, gerade das Ende war eine Frechheit. Und ich glaube, nach der Unterbrechung, die es dann ja gab, war das Thema auch durch. Weil, dass da 60 nochmal zurückkommt, hat, glaube ich, keiner geglaubt, weil die waren selber so konsterniert.
Ja, zumal die hätten halt auch 3 Tore schießen müssen in dann noch, keine Ahnung, 10, 20
ja, Minuten. Ja, genau. Also die waren durchaus, sie hatten ihre Chancen in der ersten Halbzeit. Bevor, ich glaube, Regensburg überhaupt in Führung gegangen ist oder nachdem es 1-0 stand. Also sie waren jetzt nicht total chancenlos, aber... Regensburg hat halt die Chancen genutzt, die sie hatten, haben ein gutes Spiel gemacht und 1860 war halt einfach, die waren sowas von uninspiriert. Man hatte nicht das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die jetzt unbedingt gewinnen will, wobei man dazu auch sagen muss, und da fand ich den Kommentator nicht so schlecht, der auch gesagt hat, nee, da sind so Spieler auf dem Platz, die haben 5 Wochen nicht gespielt oder die haben kein Vertrauen vom Trainer. Ich meine, Kai Bülow, der Kapitän, der hat ewig nicht gespielt. Jetzt auf einmal sind Spieler verletzt, das darf er wieder. So, dann haben sie Leute in der Rückrunde geholt, davon standen, glaube ich, 2 oder 3 Spieler auf dem Platz. Ich meine, woher sollen die denn die Identifikation mit dem Verein haben und da sich zerreißen?
Ja, zumal da ja auch in dem gesamten Stab irgendwie dieses Thema Identifikation jetzt irgendwie durch Daniel Pirovka in den letzten Spielen irgendwie repräsentiert werden sollte. Wenn solche Aktionen nötig sind, dass du irgendwie den U23-Trainer hochziehst, damit überhaupt irgendwer noch die vermeintlichen Werte des Vereins oder so vertritt, sagt das doch eigentlich schon alles über sowas und dann hast du halt. Naja.
Insofern kann ich den Unmut der Fans verstehen, die Reaktion kann ich 0,0 verstehen.
Ja. Geht mir auch so tatsächlich. Also ich möchte das auch nicht, man kann das nicht schönreden, was dann da tatsächlich letztendlich auf den Rängen passiert ist, aber man kann nachvollziehen, dass die Leute durch die jahrelange Ausgrenzung aus der Vereinspolitik so einen dermaßen Frust aufgebaut haben und es war quasi absehbar, dass es sich entladen würde, spätestens an dem Tag, wo es jetzt fürchterlich den Bach runtergeht.
Aber umgekehrt, romantisiere ich da oder geht's? Nein, anders. Ich denke die ganze Zeit, aber es ist doch ihr Verein. Also, es
ist ja nicht mehr ihr Verein.
Aber die ihr Verein, aber die haben doch den ganzen Scheiß mitgespielt. Die sind in den 90ern oder Anfang der 2000er, keine Ahnung,
aber die waren Wildmoser ja auch schon
hinterhergerannt.
Die Ultragruppe war ja schon weg vom Verein. Die sind jetzt ja erst zum Heimspiel gegen uns, sind die ja erst wiedergekommen. Das heißt, man hatte sich ja schon vom Verein entfremdet. Einige sind dann jetzt zurückgekommen. Und ich fand so exemplarisch war dieser Capo-Vorsänger-Sonst-was-Trottel, der die ganze Zeit auf seinem Podest stand und in diesen ganzen Stühle-Schmeißereien-Aktionen immer nur da stand und diese arme Geste mit dieser Abbruch, wo er die beiden Hände so scheibenwischerartig vor sich vorstreckte. Den hast du ja in den TV-Bildern irgendwie 5-6 Mal gesehen und ständig machte er diese Geste. Und ich habe immer nur gesagt, ey, kann den Typen da mal einer runterprügeln? Was für ein Vollidiot.
Das war echt irre. Der hat auch in der ersten Halbzeit oder zum Ende der ersten Halbzeit bei einem Eckball schon Richtung Spielfeld Versager geschrien und hat sich gar nicht mehr einbekommen. Da hat er sich offensichtlich schon abgeschenkt. Das war wirklich auch erbärmlich.
Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist also A, dass man überhaupt da meint, man muss da irgendwelche Gegenstände aufs Spielfeld schmeißen und da Spieler verletzen. Da muss man dem Torhüter von Regensburg auch echt Respekt zollen, dass er sich da hingestellt hat mit dem Rücken zum Tor. Cool, der hat ja immer nur geguckt und so, ah ja, da kommt gerade kein Ball, ich räume mal kurz die Stange weg. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er dem Schiedsrichter auch gesagt, er soll das Spiel nicht abbrechen, sondern soll halt weiterspielen lassen. Also da muss man echt Eier haben, um sich da so hinzustellen. Aber was ich total erschreckend fand, ist, dass es dann eine Ecke gab oder 2 oder 3 Eckbälle von 1860 und die weiter Stangen aufs Spielfeld geschmissen haben, wo ich dachte, ey, da steht euer Verein, eure Spieler stehen da und ihr beschmeißt die und ihr entweder verursacht ihr einen Spielerbruch oder ihr verletzt eure eigenen Spieler und das fand ich richtig bitter.
Das macht aber inhaltlich tatsächlich mehr Sinn, als wenn sie den gegnerischen Torwart jetzt irgendwie ins Fadenkreuz nehmen, der nun wirklich mit der verfahrenen Situation in ihrem Verein ja nichts am Hut hat. Also Wenn, muss man tatsächlich, ist es nur logisch, die Wut gegen den eigenen Club in irgendeiner Form zu richten. Natürlich nicht in dieser Form, ist klar, aber
ich fand es trotzdem Wahnsinn.
Ja, also Wahnsinn war das insgesamt
alles. Ich saß völlig fassungslos im Fernseher und gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was macht ihr da?
Was soll das? Durch diese Geste von dem Typen hast du ja gesehen, es war nur noch, das Ziel war die größtmögliche Eskalation. Ja,
die wollten es.
Die wollten auch den Spielabbruch. Und ja.
Aber das fand ich schon armselig. Also wie die da alle standen, habe ich gedacht, ey, sorry, das wird es bei uns niemals geben. In der Form niemals. Und da war ich dann wieder sehr froh, irgendwie Fan des richtigen Vereins zu sein. Weil das fand ich echt erschreckend.
Die erste Nachricht, die ich bekommen habe, als es losging, war auch nicht irgendwie, oh, was machen die da und wie doof das ist, sondern wie kriegen diese Stühle ab? Die müssen ja irgendwie schon Werkzeug mit reingebracht haben oder so.
Wir haben uns auch gefragt, wir saßen vom Fernseher und haben gedacht, wo kommen diese Stangen her? Diese Mengen, Unmengen
an Stangen. Die Stangen waren doch wohl Fahnenstangen, oder? Das waren
Fahnenstangen.
Das sind nur so Kabelrohre.
Der TV-Kommentator hat von Stahlrohren,
Eisenstangen,
ja. Genau, aber ja. es waren, glaube ich, einfach ganz normale.
Das sind einfach so ein Kabelwehrrohr-Dinger, die man im Baumarkt kaufen kann.
Aber wir haben uns gefragt, wo diese ganzen Stangen herkommen. Okay, das erklärt es dann.
Also der Kommentator hat ja ohnehin nicht sonderlich viel glückliche Dinge erzählt. Er hat ja auch gesagt, so, da muss jetzt halt die Polizei mal in den Block. Also es gibt ja Leute, die sich mit Deeskalation auskennen, wo ich halt nur denke, Alter, das, also.
Zum Beispiel der Bediener der Anzeigetafel, der eingeblendet hat, reißt euch zusammen.
Ach so, nein, wenn das an der Anzeigetafel steht, dann höre ich jetzt auf.
Ja, aber da frage ich mich irgendwie, da denke ich dann ja auch, was machst du als Chili, wenn du das Spiel abbrichst? Mit der Chance, dass das dann richtig eskaliert?
Er ist doch in der Kabine.
Ja. Der hat das aber nicht mehr zu entscheiden.
Ja, nee,
ja, aber... Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja eh Regeln, ab wann abgebrochen wird.
Nee, vor allem muss er das in Absprache mit DFL und Polizei entscheiden.
Okay.
Also das macht er nicht mehr alleine auf dem
Niveau. Aber es war mal alleine.
Ja, ich breche auch alleine ab in der Kreisklasse, aber er muss das in Absprache mit DFL und Polizei machen.
Okay.
Es war wahrscheinlich auch im Sinne der Regensburger, das Ding irgendwie durchzuziehen,
genau, die haben auch
damit gedacht, man nach Apfel feiern kann und die Planungen vorantreiben kann. Ja, als wenn man jetzt noch eine Woche wartet, wie es dann am grünen Tisch irgendwie ausgeht.
Ja, wobei Spielerbruch durch Heimfans ist ja immer für einen Gastverein.
Ist das schon
jemals nachgespielt worden?
Ja, aber so den einen oder anderen Kasten Bier auf der Rückfahrt muss ja trotzdem wahrscheinlich.
Du willst das ja, du willst, die Leute, du weißt ja, in den 10 Minuten passiert mir sportlich nichts mehr. Ja. Also die 3 Tore hätte 60 nicht mehr geschossen. Und das willst du einfach nur noch hinter dich bringen.
Du willst ja auch aufsteigen durch deinen eigenen sportlichen Erfolg.
Genau.
Und nicht, weil du 2 Zimmer geführt hast, das Spiel ist abgebrochen worden, sondern du willst ja, weil du die besiegt hast, gewinnen.
Ja.
Und weil du die besiegt hast, aufsteigen.
Ja, jetzt muss ich natürlich hier zu Kreuze kriechen, weil ich immer ein großer Fan der Relegation war. Also inzwischen bin ich kuriert. Also ich brauche das auch nicht mehr. Ich finde nach wie vor das System, wie es in England ist, fände ich immer noch erstrebenswerter. Sprich, Erster und Zweiter oder meinetwegen nur der Erste steigt auf, je nach System. Und dann spielen die nächsten 4 quasi Dritter gegen Sechster und Vierter gegen Fünfter spielen Halbfinale. Und die beiden Sieger spielen dann den Sieger auf.
Das,
wenn man denn die Entscheidungsspiele überhaupt will.
Aber das finde ich ganz furchtbar.
Was ist daran
anders? Es gibt doch dafür, die Frage kann man stellen, genau, richtig, aber... dafür gibt's auch die Saisonabschlusstabelle. Und warum sollten wir uns als Tabellendritter der nächsten Saison dann noch vom 6. im Notfall überholen lassen? Den sind sich nicht.
Also, es setzt natürlich voraus, dass du größere Ligen hast. In der 18er Liga ist es wahrscheinlich tatsächlich Schwachsinn. Aber in England hast du ja teilweise 20 oder 24 Vereine und dann hältst du einfach einen längeren geregelten Spielbetrieb aufrecht, wenn du nicht nur die ersten und die untersten 3 rausnimmst.
Okay, anders gefragt, was spricht denn seit neuestem für dich gegen Relegation, so wie sie hier ist?
Dass du, also ich glaube, dass ein Aufstieg immer noch emotional etwas anderes ist als ein Abstieg. Und ich glaube, eine so gelagerte Eskalation, wie sie in München stattfand, hättest du bei einem gescheiterten Aufstiegsversuch nicht gehabt. Jetzt kann man das Gegenbeispiel Braunschweig nehmen. Da glaube ich, war es aber auch eine spezielle Situation mit dem Derby und dass eben in Braunschweig hauptsächlich Vollidioten rumlaufen. Und insbesondere diese Situation, dass sie halt nach dem Spiel auf dem Platz stürmen und erstmal nichts Besseres zu tun haben, als zum Wolfsburger Block hinzurennen, sagt halt alles über Braunschweig.
Ja, wobei das ja jetzt aus meiner Perspektive von der, sagen wir mal, Eskalationsintensität auch noch eine andere Nummer war als in München, ne? Also die
naja, klar.
Platzsturm und dann musst du halt den gegnerischen Block schützen. Ist jetzt nicht schön, aber
genau,
was in der so Richtung fand ich passiert. Nicht so überraschend.
Genau, wenn der Böller nicht gewesen wäre, hätte man da gar nicht drüber geredet. Aber auch das zeigt es ja. Also ein verpasster Aufstieg ist nicht so dramatisch wie ein Abstieg, den du dann auch noch durch dieses völlige Überhöhen, das der Fußball ohnehin mit sich bringt, auf die Spitze treibst, indem du es auf dieses eine Do-or-Die-Spiel bringst.
Ja, aber das eine Do-or-Die-Spiel habe ich ja in dem englischen Szenario dann auch wieder, wenn du dieses Finale ausspielst.
Aber da kann ich nur aufsteigen.
Ach so, weil kein
ich kann nicht Erst-
aufsteigen. Oder aus der oberen Liga drin ist.
Aber 1860 hätte ihr Do-or-Die-Spiel ja in Heidenheim davor gehabt.
Hätte am 34.
Das ist ja auch am Ende ja. Tatsächlich in der Schlussphase verkackt. Da wären die Reaktionen wahrscheinlich ähnlich ausgefallen.
Ja, wobei,
nur ohne Sitze, weil sie alle im Stehplatzbereich gestanden
haben. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, wenn du so letztes Saisonspiel ist trotzdem noch eine andere Nummer. Und da bin ich dann halt bei diesem, auf der einen Seite treiben sie diese Emotionalisierung und dieses Drama mit der Relegation total auf die Spitze. Auf der anderen Seite wundern sie sich dann, wenn die Fans austicken, die irgendwie...
Und du hast ja trotzdem am 34. Spieltag dein emotionales Highlight, aber du verlängerst es dann nochmal.
Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann die unsere Wahrnehmung als Außenstehende, die dann halt den Fokus auf dieses Relegationsspiel legen. Wenn ich mich in so einen 60er reinversetze, der steht am 34. Spieltag in Heidenheim und steigt 4 Minuten, oder kriegt das Gegentor 4 Minuten vor Abpfiff und steigt dadurch ab. Das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich mindestens ähnlich heftige Reaktionen auslösen. Egal, ob das jetzt nochmal verlängert wurde oder nicht. Gut, darüber kann man sich streiten. Ich finde auf jeden Fall grundsätzlich alles in Ordnung, was den Wettbewerb so ein bisschen eindämpft und reduziert und die Spielanzahl reduziert. Also ein künstliches Aufblähen, wie jetzt noch eine zusätzliche, nachträgliche Relegationsrunde und so, halte ich für schwierig.
Also Spieleanzahl wäre gleich, weil du hast nur ein Spiel, neutraler Ort. Also Halbfinale, Endspiel statt jetzt Hin- und Rückspiel. Aber ich kann inzwischen auch damit leben, wenn man sagt, man schafft die ganze Scheiße ab, 3 Aufsteiger, 3 Absteiger, fertig, aus.
Ich frage mich ja auch, gerade im Kontext mit den Spielen jetzt wieder, was machst du, wenn du so ein, böse gesprochen, richtiges Derby hast? Also so was, wenn, keine Ahnung.
Ja, Braunschweig-Hannover.
Ja, Braunschweig-Hannover
ist halt so,
genau, Dortmund-Schalke, passiert jetzt nicht wegen der Liga-Zugehörigkeit, aber so Nummern, das eskaliert ja dann nochmal bedeutend größer als das, was da jetzt so passiert ist.
Ja, schwierig. Also ich bin zum Beispiel auch gespannt, was der DFB mit dem Pokalfinale jetzt macht, weil also minutenlange Wechselgesänge scheiß DFB hat man über sich ergehen lassen, weil offenbar die Stadionregie in dem Moment gerade out war, 3 Minuten vor Anpfiff. Also es kam nichts über die Lautsprecher über 1 Minute lang. Ich habe auf die Uhr geguckt. Und Dortmunder Kurve und Frankfurter Kurve haben sich scheiß DFB als Wechselgesang hin und her geschrien. Das war fantastisch. Da kann man, glaube ich, wenig gegen tun, aber gegen die komplette Pyroshow beider Kurven und insbesondere der Dortmunder Kurve müsste der DFB jetzt ja irgendwie vorgehen und mit der Argumentation, die er bei Ligaspielen macht, dass der veranstaltende Verein mindestens immer eine Teilschuld kriegt, auch wenn der Gästeblock zündelt, ja, muss das nächste Länderspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder das nächste Pokalfinale. Also das finde ich sehr amüsant. Und da ist es im Endeffekt ja auch bei der Relegation so, du bringst das Spiel immer mehr auf die Spitze, du treibst es immer mehr zu, um auch entsprechend das Ganze vermarkten zu können. Du hypst es ohne Ende und überhöhst den Fußball, was wir ja alle auch mitmachen. Allein schon, dass wir hier 3 Stunden sitzen und über einen Zweitliga-Verein reden. Aber dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn Leute es dann auch so persönlich nehmen.
Ja, das sind ja immer noch die Relegationen, über die wir sprechen, so erste, zweite, dritte Liga. Viel schlimmer finde ich das ja noch in den unteren Ligen, wenn du Meister bist deiner Liga und trotzdem nicht aufsteigst und die Relegation spielen musst. Also ich finde das Konzept Relegation finde ich halt ziemlich doof.
Ich fand das dieses Jahr super, dass Waldhof Mannheim schon wieder gescheitert ist.
Ja, ja, es hat seine Vorteile, ohne Frage, aber es hat auch irgendwie so einen bitteren Beigeschmack. Du spielst irgendwie die Saison deines Lebens als Spieler und bist dann halt in 2 Spielen vielleicht nicht mehr ganz so gut drauf, weil du halt schon eine ganze Saison in den Knochen hast. Und dann bist du halt irgendwie mal ja,
oder
und
so.
Fällst halt durch an der Stelle.
Dieses Unterhaching-Ding, du bist irgendwie 3, 4, 5 Spieltage vor Schluss im Prinzip schon Meister. Und dann musst du dich irgendwann für die Relegation wieder zusammenreißen. Also es hat ja da geklappt, ne? Aber
Ja, vor allen Dingen ist ja so eine ganze Saison viel höher zu bewerten als irgendwie zwei Spiele. Ich finde, das hat einen viel höheren Wert, wenn du Meister wirst, weil du über die ganze Saison sehr konstant warst und wirklich dem ganzen Rückstand gehalten hast. Und dann sollen auf einmal zwei Spiele darüber entscheiden, ob du eine Liga höher spielst oder nicht. Also das finde ich einfach nicht fair.
Ja, zumal, blödes Beispiel, wir spielen in Bochum letztes Spiel, rutschen auf dem Relegationsplatz in der, keine Ahnung, Dingens tritt Ziereis kaputt. Der eine höhere Relevanz für unser Spiel hat, als das jetzt hatte, so, aber...
Genau.
Du bist da halt so von Zufällen abhängig.
Ja, das ist auch alles nicht. Oder anderes Beispiel, wir werden in Bochum am Ende noch Sechster, weil Heidenheim das letzte Tor nicht mehr macht. Und dann spielen wir eine Aufstiegsrelegationsrunde gegen Eintracht Braunschweig, die irgendwie 30 Punkte mehr geholt haben als wir.
Ja, geilo.
Und wir kicken die raus. Wir freuen uns noch im Bauch, aber die anderen werden wahrscheinlich nicht so zufrieden damit sein.
Ja, also in der 18er Liga ist das auch Quatsch, aber ich glaube in der größeren Liga könnte man das vielleicht anbringen. Aber ich befürchte,
aber ich finde, da ist es ja noch unfairer in einer größeren Liga. Weil da hast du dann 24 Mannschaften, hast dann deine, weiß nicht, 46 Spiele gehabt und hast dann da irgendwie, hast es auf den dritten Platz geschafft, der eigentlich zum Aufstieg vielleicht, also dass du aufsteigen darfst und dann heißt es, ja, nee, doch nicht, du musst ja nochmal gegen Sechsten spielen, dann verlierst du. Und dann kannst du dann brauchst du ja die Saison nicht spielen, dann kannst du auch gleich Siebter
werden. Ja, jetzt hättest du weiter werden können.
Ja, aber stell dir so ein Liga-Szenario wie in der Bundesliga vor, wo der irgendwie die Ersten, okay, Bayern ist raus, aber dann hast du irgendwie zwei, die nochmal 15 Punkte oder so vor dem Rest sind. Dann hast du irgendwie Dortmund auf zwei mit, oder Leipzig auf zwei mit irgendwas 15 oder 17 Punkten Vorsprung auf den Fünften. Die spielen ja tatsächlich schon wieder in einer anderen Liga und dann verlieren die das eine Spiel im Halbfinale um die Relegation, weil keine Ahnung, was passiert. Gewitter in Wolfsburg.
Ja.
Gewitter in Wolfsburg, Spielerbruch in Gladbach.
Ach,
deswegen muss Dortmund in die Relegation. Ich
verstehe. Naja.
Ja, also ihr seht, die Meinungen sind auch hier geteilt. Ich bin aber inzwischen tatsächlich von meiner alten Vorliebe für die Relegation weg. Ich will jetzt einfach nur noch ins Pokalfinale. Gut. Haben wir's. Habt ihr noch Sachen, die... Oh, ich muss noch Podcast-Grüße loswerden, beziehungsweise zwei Sachen empfehlen, nämlich zwei neue Podcasts. Zum einen, das wollte ich vorhin beim Thema Erste Frauen schon anbringen, es gibt endlich einen deutschsprachigen Podcast über Frauenfußball. Der da heißt Lottes Erbinnen und ab sofort mit der Nullnummer am Start ist 88 Minuten. Hört es euch an. Und dann gibt es außerdem noch einen zweiten Podcast, der sich ausschließlich mit der zweiten Liga beschäftigen wird, der auch gerade seine Nullnummer veröffentlicht hat, heißt Nur die Zweite. Da mal schauen, was da so bei rumkommt. Johnny.
Ich muss kurz zu Lottes Erbinnen erzählen, dass ich zuerst, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, Lotte Serbinnen gelesen habe und habe mich gefragt, ob das ein Podcast ausschließlich über Serben bei dem Sport von Lotte ist. Das habe ich ganz, also bestimmt zwei Minuten lang saß ich davon und dachte, lohnt sich das? Kann man das? Gibt es da so viele von? Ich meine, Lotte ist ja nicht so groß, ne? Und dann immer, das heißt Lottes Erbinnen. Oh! Aha, okay, ja.
Ja, wunderbar. Die haben lange nach einem Namen gesucht für ihren Podcast. Und ich habe gesagt, nächste Woche haben wir Inga zu Gast, kann ich ja mal fragen. Hättest du einen Podcast-Titel, der dir für Frauenfußball besser gefallen hätte? So ganz spontan.
Nein.
Okay, dann haben die da alles richtig gemacht. Gut, habt ihr noch was ihr loswerden möchtet?
Schöne Sommerpause.
Das wünsche ich auch allen und ich freue mich, dass du nicht nur von der Lust an der Relegation kuriert bist, sondern auch offensichtlich von der Lust an Helene Fischer.
Das habe ich nicht gesagt. Nur beim Pokalfinale muss das nicht sein.
Ach so, okay. Gut, okay, dann freue ich mich trotzdem und wünsche trotzdem allen eine schöne Sommerpause.
Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz Werbung machen.
Sehr gerne.
Nächste Woche Samstag findet Kais Abschiedsspiel statt. Es gibt ein Treffen der Ehemaligen. Wer also vielleicht sich anschauen möchte, was in den letzten 13 Jahren beim FC St. Pauli im Frauenbereich passiert ist, der kann gerne vorbeikommen. Da werden die Teams zusammengewürfelt aus den verschiedenen Jahren gegen zwei verschiedene Gegner, einmal gegen Flintberg-Russe und den ersten Gegner habe ich vergessen, spielen. Und ich glaube, das wird sehr nett und man wird wahrscheinlich ganz gut sehen können, wie sich tatsächlich der Frauenfußball beim FC St. Pauli entwickelt hat. Also wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Es geht um 16.30 Uhr los und hinterher gibt es mir schon auch das eine oder andere Kaltgetränk.
Also Samstag, 10. Juni, 16.30 Uhr, Feldarena.
Genau.
Sehr gut. Schreiben wir rein.
Und wer Kai natürlich noch verabschieden möchte, ist auch herzlich willkommen. Letzte Gelegenheit.
So sei es. Gut, dann vielen Dank allen für die Saison. Vielen Dank, Inga, für deine Zeit heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Und euch allen schöne Sommerpause. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.